Also, Reini, ich weiß nicht. Also, dein Auto klingt nicht gesund.
Alles gut, das muss so.
Aber, Reini, dieses Schleifen und wir wackeln auch so die ganze Zeit. Da läuft doch irgendwas nicht richtig rund.
Ach Quatsch, der war gerade in der Werkstatt, das muss so.
Der war in der Werkstatt? Entschuldigung, aber was macht dein Mechaniker denn beruflich?
Sehr witzig, dass du das fragst, aber ist auch lustig irgendwie, ne? Denn der war tatsächlich mal Wissenschaftler bei der NASA.
If you base medicine on science, you kill people. If you base the design of a plane on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
Methodisch Inkorrekt, Folge 187 vom 23.03.2021, direkt von der Reifenpanne der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Chefmechaniker Reinhard Remfort.
Das wird nicht billig.
Klassiker, ne? Und ich bin der ADAC der Wissenschaft Nikolas Möhr. Glück auf.
Geht dir das auch immer so? Du suchst die Werkstatt, wo du am wenigsten abgezockt wirst.
Es gibt ja auch wenig Situationen im Leben, wo man mich dermaßen abzocken kann. Also ja. Von Autos habe ich nun mal leider überhaupt keine Ahnung und die können mir alles erzählen. Da. Das dürfen sie. Und sie riechen natürlich auch diese Angst, ne? Wenn ich ankomme beim Automechaniker, sie riechen das, dass ich keine Ahnung habe. Dann sind die ersten zwei Testfragen und dann wissen sie, der Typ ist so verunsichert, dem kann ich alles verkaufen. Und so ist es dann auch.
Ja, das, ne, also da kommen dann irgendwie so Fake-Fragen wie, ne, haben Sie den Beser gereinigt? ja, natürlich habe ich das. Ah, okay.
Gut, dann wissen Sie Bescheid, okay.
Wenn Sie den Beser gereinigt haben, dann ist das alles so, ne?
Und dann wird das besorgte Gesicht aufgesetzt und gesagt, das wird nicht billig.
Vielleicht ist das auch nur ein schlechtes Vorurteil. Aber, weiß ich nicht.
Ich hatte tatsächlich dann am Ende einen Mechaniker gefunden hier in meinem Stadtteil, also wirklich so eine kleine Werkstatt. Bei dem war tatsächlich so, ich bin da hingefahren und es war jedes Mal dann auf einmal billiger, als ich es erwartet hätte. Also so ein Erlebnis, was ich vorher in meinem Leben nie hatte. Es war immer teurer und zwar irgendwie um Faktor 2 teurer. Ne? Immer, ich bin für irgendwas da hingefahren und dann haben sie irgendwas anderes noch gefunden dazu, was dann so richtig teuer war. Und bei der Werkstatt war es dann ausnahmsweise wirklich immer billiger, immer günstiger, weil er nur das gemacht hat, wo er wirklich gesagt hat, okay, das müssen wir wirklich dringend machen. Und so andere Dinge, die eher so optional waren, aber das können wir lieber auch noch beim nächsten Mal machen. Da musste ich schon fast drum flehen, dass ich ihm gesagt habe, ach komm, dann machen sie das gleich mit, dann haben wir das weg. Das war eine völlig neue Erfahrung für mich, aber eine tolle Erfahrung, weil so in diesem Sektor Leute zu haben, denen man vertraut, ne? Also so Automechaniker, Handwerker für zu Hause, wenn da mal was zu tun ist, Ärzte natürlich, ganz wichtig. Ne? Da ist man froh, wenn man sowas in seinem Umfeld gefunden hat. Das ist natürlich für jemanden wie dich etwas schwieriger, wenn man häufig umzieht. Ne?
Ja. Deshalb habe ich meinen Steuerberater auch immer noch in Essen.
Okay, aber da musst du auch nicht so regelmäßig hin. Ne? Aber ich sag mal jetzt, stimmt. Wenn du, keine Ahnung, was könnte denn wichtig sein, wo man häufig hin muss? Naja. Nach Möglichkeit geht man nirgendwo so ganz häufig hin. Ne?
Ja, aber weiß ich nicht, so der Pizzabäcker deines Vertrauens.
Ja gut, das stimmt natürlich in gewisser Weise. Ja. Wobei, da macht es ja auch so ein bisschen die Abwechslung, oder? Bist du sehr, sehr treu, was den Pizzabäcker betrifft?
Da, wo ich bisher gewohnt habe, ja, schon. Also da, wo ich aufgewachsen bin, da erkennt mich der, ich glaube, mittlerweile 80-jährige Chef immer noch, wenn ich zur Tür reinkomme.
Wenn er reinkommt, oder an der Bestellung schon?
Nee, wenn ich reinkomme, der hat dann auch immer gefragt, und wie geht's dem Vater? Da schon. Als ich dann mehrfach umgezogen bin, hatte ich irgendwann gar nicht mehr die Wahl. Also wir sind ja sehr verwöhnt so aus der Großstadt, ne, was sowas wie Lieferservice angeht. Also als ich dann irgendwann in Neustadt da am Stadtrand gewohnt habe, da konntest du dir halt aussuchen, ne, bei welcher von den zwei Pizzerien bestellst du denn jetzt?
Ja.
Ja, daher. Ja, aber Vertrauen wichtig, gerade bei sowas. Und es ist auch doof, wenn man da irgendwie das Gefühl hat, abgezogen zu werden. Ich hatte bei so Mechanikern hatte ich beides. Ich hatte mal einen Roller mit, also mein erstes Fahrzeug, das ich hatte, war ein Roller, ein Honda Bali, der hässlichste Roller, den es gibt.
Honda Bali, das muss ich sofort googeln. Das klingt ja schon bescheuert.
Ja, ist es auch. Ein Honda Bali.
Bali wie die Insel? Oder ist das überhaupt kein?
Honda SJ50 Bali.
Boah, Junge, da warst du aber flott unterwegs, ne?
Ja, Wahnsinn, ne? Genau. Und als an dem mal was kaputt war, ich weiß gar nicht mehr, war irgendwas, ich glaube mit der Kupplung, der Riemen, die Gewichte, ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwas war dran kaputt, war ich auf jeden Fall bei dem Honda-Händler bei uns unten an der Ecke, weil das so die nächste Werkstatt war, ne? Der guckte da drauf und sagte, ja, das ist teuer, weil der bestellt natürlich nur Originalersatzteile.
Okay. Ja.
Und dann wird es halt richtig teuer bei so einem Scheiß. Und dann bin ich irgendwie zu der Schrauber-Tuning-Werkstatt 3 Stadtteile weiter mal gefahren und da hat es nicht mal die Hälfte gekostet. Oh. Und also ärgerlicherweise waren das keine Originalersatzteile dann, ne? Sondern das war dann halt irgendein Auspuff, der halt einen größeren Durchmesser hatte und dadurch war der Roller dann ärgerlicherweise auch noch schneller. Also,
ich dachte tatsächlich, auf dem Niveau Roller und Motorräder hättest du sogar selber noch geschraubt.
Habe ich auch. Also das habe ich später. Das war ganz, ganz, ganz am Anfang, als ich das Ding hatte. Und später habe ich angefangen, das selber zu machen. Also an meinem Roller habe ich so ziemlich alles selber repariert irgendwann. Als der wurde mal geklaut und von der Polizei wiedergefunden und mir wurde gesagt, er ist fahrbereit, sie können ihn da und da abholen, dann bin ich da hingegangen und da war so der Kabelbaum halb rausgerissen, der Lenker halb ab und so, also ja, das ist nicht mal ansatzweise fahrbereit. Und das war die Zeit, da habe ich den komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt und dann ging das. Also am Roller ging tatsächlich noch alles, aber beim Motorrad später, da war ich ein bisschen vorsichtiger, weil bei so einem Ding, das irgendwie nicht eine Höchstgeschwindigkeit von 45, 50 hat, sondern so vor knapp 200, da ist man dann bei den Bremsen und so doch ein bisschen vorsichtiger. Das habe ich auch noch zum Großteil selber gemacht, allerdings hatte ich da einen guten Freund zu WG-Zeiten, der Zweiradmechaniker war. Also der hat Maschinenbau studiert und war vorher Zweiradmechaniker und mit dem habe ich das dann zusammen gemacht.
Aber das kann ich tatsächlich gut verstehen. Ich hab ja nicht annäherungsweise solche Erfahrungen mit so Höllenmaschinen wie du, also so ein Motorrad, aber ich habe mal ein Rennrad bestellt und da mussten man auch nur wenige Handgriffe, konnte man das Fahrrad dann sozusagen zusammensetzen. Da war wirklich nicht viel zu tun. Aber trotzdem führt das irgendwie dazu, dass wenn ich jetzt, also jetzt nicht mehr, aber bei den ersten schnellen Abfahrten so dachte, hoffentlich hast du nichts vergessen.
Man hat, zumindest beim Motorrad habe ich immer diese Szene aus Werner vor Augen, wo der so einen Hügel runterfährt, die Bremse zieht und die sich in Einzelteile zerlegt und so an ihm vorbei, an seinem Gesicht vorbei weht. Da hatte ich immer Angst vor.
Aber ist irgendwie komisch, denn man hat selber, also ich will nicht sagen, wenig Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten, aber man hinterfragt zumindest sein eigenes Tun. Aber ich würde mich ja jetzt nicht irgendwie, wenn ich mich in einen Bus setze oder in ein Flugzeug, dann hinterfrage ich ja nicht, ob das ordentlich gewartet ist. Also ich zumindest jetzt nicht. Da habe ich immer relativ viel Vertrauen ins System und in die Kontrollmechanismen und in die Fähigkeiten der Mechaniker, obwohl ich echt auch schon abenteuerliche Flüge gemacht habe, auf so Buckelpisten gelandet, irgendwo in Südamerika, wo mich so gefragt hat, das kontrolliert doch keine Sau, ob das Flugzeug hier nachher noch mal kontrolliert wird oder nicht.
Ja, das mir ging das in Indien so, als wir wir hatten ja noch einen Indien-Inlandsflug, als so die Sitze vor mir mit, wenn die so mit Gaffertape geflickt sind, ne, dann fragst du dich immer so, was ist denn hier noch alles so mit Gaffertape geflickt?
Das ist schon das, was die Kundschaft sieht, ne? Wie sieht's, wie sieht's unter der Fassade aus?
Ja.
Das ist Frontend hier.
Ja.
Apropos Frontend oder was man so hört und sieht, das, was ihr gerade im Intro gehört habt, war natürlich schon feinste Wissenschaft, die wir euch bereitet haben, denn ihr habt es wahrscheinlich oder vielleicht schon irgendwo auf den sozialen Medien oder so gehört, das waren natürlich Aufnahmen, akustische Aufnahmen, Audioaufnahmen vom Mars, also die Geräusche, die der Mars Rover aufgenommen hat bei seiner ersten ja, bei seinen ersten Metern eigentlich. Die NASA-Ingenieure hatten da ja Mikrofone installiert, mehrere tatsächlich, aber das ist jetzt eins, womit sie eigentlich die Landung erstmal dokumentieren wollten. Das war quasi das primäre Missionsziel dieser Mikrofone. Aber wo die Mikrofone jetzt erstmal da sind und noch so schön laufen, haben sie sich natürlich gedacht, okay, dann lassen wir die an und nehmen auch mal auf, wie das so klingt, wenn der Rover über den Marsboden rollt. Und das ist natürlich schon irgendwie spannend, muss ich sagen, einzigartig. Mhm. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was ich erwartet habe. Also natürlich klingt das jetzt nicht wie ein R2-D2 oder auch nicht irgendwie wie ein Honda SJ50 Bali.
Aber es ist nah dran an dem Honda.
ich hab den Honda nie erlebt. Aber, also sag mal, es klingt wirklich ein bisschen underwhelming, ne? Also so ein bisschen enttäuschend, wobei man kann sich natürlich überlegen, warum das so klingt. Also man hört, wenn man sich das nochmal anhört, dann hört man so ein Knarzen.
Und dieses Knarzt und zieht aber schon ziemlich, ne? Also sag mal so, wenn mein Auto so klingen würde, dann würde ich mir Sorgen machen.
Ich werfe das hier nochmal, weil es so schön war, werfe ich den Audio-File hier nochmal rein, dann können wir den nochmal parallel hören, während wir darüber sprechen. Und das Lustige ist, die sind, also die analysieren auch noch, was das für Geräusche sind, so im Detail. Also die meisten Geräusche sind ihnen klar. Dieses Knarzen stammt wohl von der Aufhängung und von der Federung des Rover-Fahrwerks. Und dazwischen hörst du so kürzere Schläge und so ein Rattern. Und das ist wohl, oder das sagen diese NASA-Leute, das sind die Räder, die beim Rollen, also die Räder, die über den Marsgrund rollen. Und warum klingt das so blechern? Naja, weil die halt keine Luftreifen haben da auf dem Rover, sondern das sind Metallräder. Und Metall auf Stein kann man sich natürlich vorstellen, dass das so klingt, wie so eine Dose, die da rumrollt.
Ist schon echt. Schreibt's ganz gut. Ja.
Ist schon irgendwie irre, oder?
Wie schnell fährt der nochmal? Oder bewegt er sich?
Boah, das müsste ich tatsächlich jetzt googeln. Das haben wir bestimmt schon mal gesagt und ich habe es wieder vergessen.
Klingt ja eher behäbig.
Ja. Also allein schon, weil die ja auch aufpassen wollen, wo sie hinrollen. Ne? Perseverance-Geschwindigkeit, das gucke ich mal eben.
Man hört übrigens deine Tastatur.
Ja, ich weiß. Ja, ich wollte eigentlich mal auf die leisere wechseln, wenn wir Aufnahmen machen, weil ich habe mir jetzt so eine mechanische gekauft und die ist zugegebenerweise ein bisschen laut. Ich wollte dann immer auf die andere wechseln, aber ich vergesse das immer. Also jetzt müsst ihr für diese Aufnahme wieder damit leben. Finde ich jetzt so schnell nicht, weil ich finde jetzt vor allem gerade mal die Geschwindigkeit auf dem Weg zum Mars. Das ist natürlich jetzt nicht das, was wir gesucht haben.
Also sagen wir so, wird nicht über Schrittgeschwindigkeit gehen. Nee, ne?
Natürlich also nicht. Nein. Also das ist schon eine sehr, sehr langsame Schrittgeschwindigkeit, die der hat. Ich gucke das gleich mal nach, wenn du was erzählst. Was ich noch sagen wollte.
Hör mir nicht zu.
warte mal, jetzt. Vielleicht habe ich es doch. Jetzt hast du mich beleidigt. ein Geräusch können sie tatsächlich selber noch nicht so gut zuordnen. Da ist wohl irgend so ein hohes Kratzen oder Knirschen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches von diesem ganzen Kratzen und Knirsche damit gemeint ist. Aber da ist wohl ein so ein Kratzen und Knirschen, wo die NASA-Leute selber noch nicht so genau sagen können, wo das herkommt. Also die vermuten, das könnte entweder so eine elektromagnetische Interferenz von einer dieser Elektronikkisten sein, die auf dem Rover montiert sind, oder irgendeine andere Wechselwirkung von den Rädern mit dem Marsboden, welchen sie bisher noch nicht so auf dem Schirm hatten. Aber
wenn das Ding in einer Woche nicht mehr weiterfährt, ne, weil irgendwas mit dem Reifen ist, ne, dann ist hier aber böses Omen. Ne?
Dass wir das gesagt haben. Oh,
ja.
Schwierig, ja, okay. Da sind große Taten übrigens. Das darf jetzt nicht schief gehen, weil demnächst stehen da große Taten an. Die bereiten sich gerade darauf vor, die Drohne, den kleinen Helikopterstart klar zu machen. Ne? Sie haben jetzt irgendwie so ein...
stimmt, da war ja die Drohne mit an Bord.
Die haben jetzt irgendwie das Testfeld gesucht, also wo sie den loslassen können und wollen. Also wichtig ist, dass da nicht so ganz viele größere Brocken und Steine rumliegen, weil der muss ja immer auch mal wieder landen und Pause machen, und sie wollen natürlich möglichst, sagen wir mal, risikoloses Terrain dafür haben. Der klemmt im Moment noch unter dem Rover. Ich weiß gar nicht, ob die Verdeckung schon abgemacht ist. Die wird dann abgeworfen und dann klappt er sich langsam unterhalb des Rovers aus, wird dann abgeworfen, in Anführungsstrichen, dann steht er erstmal unter dem Rover, der Rover fährt dann weg und dann ist er im Prinzip startklar und kann die ersten Testflüge machen. Und die ersten Testflüge sind dann für Anfang April vorgesehen und dann ist die Testkampagne ist so für 30 Tage etwa angesetzt. Also in 30 Tagen soll er dann einige Male fliegen und diese Flüge sollen dann dokumentiert werden. Aber weißt du, was ich Erschreckendes gehört habe? Der hat nicht mal eine Videokamera dabei.
Was?
Ja, also der hat eine Kamera dabei, der macht Fotos, aber keine Videos. Also so eine GoPro wiegt doch jetzt auch nicht mehr so viel, oder? Oder, also ich weiß nicht, wo die Limitierung ist, warum sie das nicht gemacht haben. Aber immer wenn wir beide über den Helikopter gesprochen haben, sah ich vor meinem geistigen Auge, wie wir schöne Drohnenrundflüge um den Perseverance machen. Und jetzt muss ich hören, das gibt maximal irgendwelche Fotos. Also da war ich ja schon wieder so...
Weiß nicht, verbraucht das mehr Energie? Oder also was machen
natürlich
als
sein.
Fotos? Also weil das wäre ehrlich gesagt so der einzige limitierende Faktor, den ich mir vorstellen könnte, dass halt Energie das Problem ist, weil alles andere, ne, also Gewicht dürfte egal sein.
Meinst du?
Ob das jetzt Videos speichert oder Fotos.
Ja, das stimmt. Also das macht
Also ist so die Gleichheit. Speicherplatz, nachdem ich zuletzt so eine 128 GB Micro-SD-Karte in der Hand hatte, dachte ich mir auch, nee, Speicherplatz dürfte auch nicht das Problem sein. Aber Energie kann ich mir vorstellen, dass das
sein,
ein Problem
ja.
ist.
Ja, da also, kannst du natürlich recht haben. Wir haben, also hier meine Akkus sind ja auch tatsächlich schnell leer, ne? Von der GoPro oder auch von meiner normalen Kamera. Also so richtig lange halten die ja nicht. Ich bin immer erstaunt.
Ja,
könntest
du
recht
war
haben.
Ich auch.
Und wenn der sich dann irgendwie da noch aufladen muss mit irgendwelchen Solarzellen, da bist du wahrscheinlich gut dabei. Ja, schade. Das fand ich dann doch ein bisschen.
Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade. Videos hätte ich doch noch gerne gesehen.
Hätte man super gerne gesehen, oder? Also
ja.
Ich meine, wir fanden ja alle die Landung schon unglaublich spektakulär, die mal im Video zu sehen. Aber die war natürlich auch entsprechend das eigentliche Absetzen des Landers hast du ja nicht gesehen, weil natürlich staubig war, ne? weil viel Staub aufgewirbelt wurde. Bei der Drohne könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn die erstmal ein paar Meter hoch ist, da staubt nicht mehr so viel und dann kann man halt wirklich mal, wäre schon geil gewesen, aber gut, dann halt beim nächsten
Gib
Mal.
Gib es nicht. Gib, ja. Gib es nicht.
Naja, gut. Aber so viel zu unserem Intro. Das war die Geschichte dahinter. Ich muss, kann dir noch, wenn wir schon mitten in, da ist ja schon quasi mitten in der Wissenschaft, muss ich dir noch eine Wissenschaft erzählen, die mir begegnet ist, aber die eine kurze Randbemerkung ist eigentlich fast, weil für uns als Katzenbesitzer ist das natürlich so viel, so klar eigentlich, das Ergebnis dieser Studie, aber trotzdem fand ich das Experiment so interessant. Es gab wohl immer schon seit einiger Jahre, gab es wohl Studien, die sich mal angeguckt haben, wie Hunde reagieren, wenn ihre Herrchen und Frauchen, ja, ich sag mal, schlecht behandelt werden oder nicht zuvorkommend behandelt werden. Also, und da stellte sich bei Hunden tatsächlich raus, dass Hunde Personen meiden, die ihre HalterInnen zuvor Hilfe verweigert haben. Und jetzt war die Frage einer aktuellen Studie, wie verhalten sich da Katzen? Also Man könnte auch irgendwie so ein bisschen formulieren, wie loyal sind Katzen? Und
da hast du man könnte auch sagen, wie nachtragend sind Hunde?
Ja, oder so, stimmt. Genau, ja. Wobei, Katzen können, glaube ich, auch sehr nachtragend sein, aber nicht unbedingt, also insbesondere, wenn es um ihre eigenen Mitbewohner geht, wie dir, ja, oder? Deine Katze kann doch bestimmt auch sehr nachtragend sein.
Ja, sehr.
Oder?
Ja, ja. Ja, ja. Das, also, wenn ich mal irgendwie 2 Tage nicht da war, dann ist der Dicke erst sehr abweisend und ja, und fies. Und wirft Sachen runter und so.
Echt? Auch noch?
Ja.
Krass.
Ja.
Das experimentelle Setup hier bei dieser Studie war ein bisschen anders. Es sah so aus, dass ein Forscherteam aus Japan 18 männliche und 18 weibliche Katzen in ihrer vertrauten Umgebung getestet hat. Und zwar haben sie einen experimentellen Setup gehabt, wo die Tiere folgende Szene beobachten konnten. Die jeweiligen Katzenhalter oder die Halterin versuchte, eine Dose zu öffnen, in der eine Rolle Klebeband war. Aber sie konnte diese Dose nicht öffnen. Und bei diesem Versuch, bei diesem verzweifelten Versuch, wand sich diese Person dann einer neben sich sitzenden Person zu und bat diese Person, ihr oder ihm zu helfen. Und jetzt hat eine Hälfte der Katzen, bei einer Hälfte der Katzen hat die Person dann geholfen, die Dose zu öffnen. Bei der anderen Hälfte der Katzen hat die Person sich abgewandt und hat nicht geholfen. Und die Halterin hat dann weiter erfolglos versucht, diese Dose zu öffnen. Also offensichtlich nach Hilfe gefragt, keine Hilfe bekommen, weiter verzweifelt gewesen. Weiterhin und zusätzlich saß die ganze Zeit auf der anderen Seite der Halterin eine weitere Person, die aber nichts mit dem Geschehen zu tun hatte. Also die hat nicht eingegriffen, die hat nicht geholfen, aber auch nicht, die war überhaupt nicht involviert. Und nachdem die Katze jetzt diesen Ablauf 4-mal gesehen hat, in kurzen Abständen, also 4-mal dieses Schauspiel gesehen hat, boten beide Menschen, die neben der Halterin saßen, dem Tier Futter an. Und jetzt hat es also eine Hälfte der Katzen, die sich entscheiden konnten zwischen neutral und hilfsbereiter Person und eine Hälfte der Katzen, die konnten sich zwischen neutral und nicht hilfsbereiter Person entscheiden.
Und das, inwiefern entscheiden? Also,
ja, von wem sie Futter nehmen. Also die haben ja von beiden Futter bekommen und sie konnten sich entscheiden, nämlich von der hilfsbereiten Person oder der neutralen Person beziehungsweise der nicht hilfsbereiten Person oder der neutralen Person. Und die Katze zeigte keinerlei Vorliebe für eine der beiden Personen. Also weder bevorzugten sie die hilfsbereite Person gegenüber der neutralen, noch mieden sie die Person, die Hilfe verweigert hatte. Also der Katze ist völlig egal, wie ihr Herrchen oder Frauchen behandelt wurde. Sie nimmt einfach immer Futter von allen, ist völlig egal. Und das ist tatsächlich ein Unterschied wohl zu den Hunden, die getestet wurden in anderen Studien. Da gab es wohl eine Präferenz. Zwar keine Präferenz für die hilfsbereite Person, aber sie nahm deutlich und signifikant seltener das Futter von derjenigen Person, die dem Halter nicht geholfen hatte. Also auch so, dass sie beobachtet haben, der hilft meinem Herrchen nicht, dann nehme ich von dem mal lieber kein Futter. Aber das ist den Katzen völlig egal.
Ja, ist Futter, ne?
Das ja, genau. Sorry, aber Freundschaft endet an dieser Stelle.
Ja, am Napfrand. Die Freundschaft endet am Napfrand.
Sehr cool. Es waren wohl Katzen, ich weiß gar nicht warum, aber das haben die Autorinnen hier, weiß ich nicht, nicht entschuldigend, aber einschränkend noch erwähnt in dem Paper, dass wohl Katzen waren aus so Katzencafés. Also es sehr gewohnt waren,
okay,
mit sehr
Menschen,
vielen Menschen zu interagieren.
Menschen.
Ja, da haben sie gesagt, so vielleicht ist das eine Einschränkung in unserer Studie.
Ja, okay.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ist.
Ja. Katzencafés. Zeiten vor der Pandemie.
Ich war noch nie in einem Katzencafé.
Ich war schon in mehreren. Unter anderem in Holland war ich mal in einem und in Berlin war ich mal in einem.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor, als wäre man dann bei so einer Cat Lady irgendwo zu Hause und überall laufen Katzen rum und man setzt sich aus Versehen auf Katzen und so.
In Berlin hat es sich auch exakt so angefühlt. Das ist eine ältere Dame, die dann irgendwie Kuchen macht und so, ne? Das ist so ein winzig kleines Ding und überall rennen halt irgendwie Katzen rum. Da war das tatsächlich so, in den Niederlanden war es ein bisschen anders. Das war so ein bisschen jünger, also ne, auch weniger so Tante-Emma-Lädchen, sondern wirklich so ein kleines Café, so ein bisschen alternativer wirkte das zumindest. Und da haben auch mehr Katzen gelebt. Also nicht irgendwie nur drei, sondern so 15 oder so. Und die hatten aber eine zweite Etage nur für sich. Also konnten sich auch komplett zurückziehen. Und die waren auch, ja, die eine oder andere Katze war relativ aufdringlich kuschelbedürftig.
Ja, okay.
War aber nett. Also,
tja. Wie läuft es bei dir? Gehen Vorlesungen langsam wieder los, oder? Das ist so, Mensch versucht Gespräch am Laufen zu halten und tappt ja mitten in die Scheiße rein.
Ja, die Vorlesungen gehen wieder los. Die Klausur ist gerade vorbei, es ist alles durchkorrigiert. Ich habe viel korrigiert, viel geweint, viel geschrien, weiter korrigiert. Und das nächste Semester fängt wieder an. Wieder ein Corona-Semester, wieder alles online. Mal schauen, wie es so wird. Ab morgen. Nee, also wenn die Folge jetzt heute erscheint, dann sitze ich jetzt gerade wahrscheinlich in meiner Vorlesung, während ihr diese Folge hört. Und begrüße unsere Erstsemester auf ein neues.
Aber das sind dann Erstsemester, ja, ne? Also wirklich das reale Erstsemester oder sind da jetzt einige stecken geblieben von dir?
Also sind auch Wiederholer dabei. Die Frage ist, ob die Vorlesungen besuchen
oder
nicht. Ne? Also das ist ja immer die Frage. Aber so in Summe sind es eigentlich erstmal Erstsemester. Ist allerdings Sommersemester, das heißt, es sind nicht so viele. Die Vorlesung wird wohl relativ leer werden. Aber das heißt für mich jetzt wieder bis Juli geht das Semester, glaube ich, zweimal die Woche Vorlesung. Ja. Und dann brauche ich erstmal eine Pause von der Lehre, weil sonst werde ich wahnsinnig.
Aber ihr macht das immer noch nach dem Prinzip, wie ihr das ursprünglich mal gedacht hattet.
Ja,
ne?
Genau, immer noch nach diesem Edu-Scrum-Prinzip. Das bietet sich auch einfach an, weil wenn ich eine normale Vorlesung machen würde, wie man sie auch sonst so halt macht, dann kann ich einfach, dann mache ich die einmal, dann lasse ich ein Video laufen und dann sage ich, ihr könnt mir alle mal. Ne? Also, das muss man dann auch nicht machen, sondern wir machen das schon so mit diesem Prinzip, dass wir versuchen, die Studierenden dazu zu bekommen, irgendwie in Gruppen zu arbeiten und so, wobei das natürlich gerade jetzt bei Erstsemestern zum Semesteranfang echt schwierig ist, weil die sich halt alle nicht kennen und so. Ich zwinge die am Anfang so ein ganz klein bisschen dazu, aber am Ende, ne, also ich bin ja immer am Ende des Semesters so ein bisschen desillusioniert und deprimiert, weil es halt so wie immer ist, ne, also du kannst die Leute halt nicht zwingen, was zu tun.
Ja, ja.
Also schon, man kann sie zwingen, dann sind sie früher weg, aber ne, am Ende schreibst du ja nicht die Klausur, sondern es müssen ja immer noch die entsprechenden Studierenden machen und weiß ich nicht, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass du einen Großteil der Vorlesungen dir auch jetzt sparen können, dann ist das unschön auch. Also ich habe mir da früher als Student wenig Gedanken drum gemacht oder weniger. Ich hätte mir da auch mehr Gedanken drum machen müssen, wie scheiße es für einen Dozenten ist, wenn halt ein Großteil der Leute irgendwie durchfällt. Also ich dachte früher immer so, das kann dem Dozenten ja eigentlich egal sein, aber den meisten, die ich kenne, ist es nicht egal.
Ja gut, aber wir sind ja jetzt nicht durchgefallen. Also ich hätte da jetzt keinen Handlungsspielraum gehabt. Also hättest du dir mehr Mühe geben können, um nicht durchzufallen dem Tutor gegenüber oder dem Dozenten?
Nein, hätte ich auch nicht. Aber ich habe hier, bei den Vorlesungen, die ich jetzt gehalten habe, hin und wieder doch das Gefühl so, ey, komm, ein bisschen, wenigstens ein bisschen was, ne? Also ich lege die Latte schon echt nicht hoch, ne? Da kann man schon, da muss man nicht mal springen, um darüber zu kommen. Es reicht, wenn man sich flach auf den Bauch nach vorne fallen lässt, ne? Und wenn es dann noch Leute schaffen, rückwärts zu fallen, ne? Dann ist halt irgendwann vorbei. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof oder so, ne, weil so, ja, wahrscheinlich ging es uns als Studenten nicht anders und so. Es ist also teilweise, ich nehme das teilweise ernsthaft persönlich. Weil ich reise, also weil ne, für die Dozenten ist das ja auch so, unter den Situationen ist das auch nicht schön. Die reißen sich aber trotzdem den Arsch auf, irgendwie eine halbwegs vernünftige Vorlesung zustande zu bekommen oder so. Und wenn du dann irgendwie so ganz offensichtlich siehst, ne, dass da Leute dabei sind, die halt nicht einmal in der Vorlesung waren, und bevor jetzt die Diskussion aufkommt, aber man muss ja nicht in der Vorlesung sein. Nein, muss man nicht. Das setzt aber voraus, dass man sich bitte selber zu Hause hinsetzt und den Scheiß irgendwie lernt. Wie man den lernt, ist mir vollkommen egal. Nur, ich kriege einen Hals, wenn ich Leute in einer Klausur sitzen habe, die mal exakt gar nichts können, also nichts, null. Also wo ich eine Klausur mit 100 Punkten korrigiere und da kommen am Schluss 18 Punkte raus, und die nicht einmal in der Vorlesung gewesen sind oder so. Da denke ich dann halt auch so, ja, schade. Ne?
Aber meinst du, das wäre besser gewesen, wenn das jetzt kein Online-Semester gewesen wäre? Also wenn du die Leute wirklich vor dir gehabt hättest, wenn du die hättest begeistern können und erreichen können? Und
nee, glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nee, glaube ich. Ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen. Ich glaube aber nicht, dass der Aspekt des Erreichens und des wirklich Live-Daseins den großen Unterschied macht, sondern gerade bei den Erstsemestern glaube ich, dass der fehlende soziale Kontakt zu anderen Studierenden und der fehlende soziale Gruppenzwang, ne? Wenn sich 5 Leute irgendwie hinsetzen in der Cafete und sagen so, komm, wir lernen irgendwie morgen zusammen oder so, das baut ja so einen leichten sozialen Druck auf.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist das, was einen mitreißt. Ich habe auch, also zu meiner Studienzeit, auch häufig keinen Bock gehabt und dann trotzdem mich mit anderen zusammengesetzt, weil halt irgendwie alle gesagt haben, komm, lass mal was machen. Ne? Und genau so hat man die halt auch irgendwann mal mitgerissen. Und dieser Aspekt fehlt gerade komplett. Na, also die Leute sind halt zu Hause und das fehlt. Das ist, glaube ich, was es besser gemacht hätte. Aber wie du gerade schon gesagt hast, also oder wie du ja häufiger auch schon gesagt hast, Lehre kann sehr undankbar sein.
Ja, vielleicht müsstest du dir deswegen dann auch, also wenn du das länger machen wollen würdest, hätte dann dir
will
dann,
ich nicht.
Ja, aber wenn dann wirklich auch ein dickes Fell wachsen lässt und dann du weißt einfach, Leute gehen in so eine Klausur und sagen sich, ah, das ist jetzt eh ein Freiversuch, den mache ich und habe wirklich nichts gelernt. Und dann darfst du, also ich meine, so eine Person darfst du dir ja gar nicht erst ankreiden, ne? Oder
aber es ist schwierig, das nicht zu tun.
Ja, klar. Also
das nicht so an sich ranzulassen.
Ich weiß, dass ich
das
nicht könnte. Also von daher, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Ich meine, dein, sagen wir mal, Erfolg der Vorlesung wäre ja, möglichst viele Leute durchzukriegen. Und dann ist es natürlich jeder unter 100% ist ja erstmal ein Misserfolg. So, auch wenn dir logisch klar ist, 50% ist schon unrealistisch oder sagen wir mal, das, wo nach man zielen sollte. Und wenn es dann nur 20 sind, dann ist man natürlich enttäuscht. Also ist ja überhaupt keine Frage. Also hat man,
ja,
also ich würde halt auch an mir als Lehrer zweifeln. Ich glaube, das lässt
genau
du...
Genau das ist es.
Ja, echt?
Nee,
also ich hätte jetzt gedacht,
auch,
du lässt das gar nicht so sehr an dich ran. Weil du da ein bisschen...
Nee, ich bin an dem Punkt angelangt, wo ich mich frage, was habe ich falsch gemacht? Ne? Und was könnte ich machen, um es denen... Also einfacher klingt erstmal falsch, aber um es besser zu machen, dass man irgendwie mehr Leute erreicht, dass da mehr durchkommt, und ich habe keine Ideen mehr. Also, und das Schlimme ist, und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so, und deshalb habe ich so unglaublich großen Respekt vor Leuten, die das wirklich lange machen. Ich bin schon fast an einem Punkt, wo ich resigniert habe, wo ich sage, ach komm, leckt mich doch alle. Also wirklich, da bin ich, da, deshalb, also ich mache das jetzt auch, dieses Semester mache ich noch einmal die Vorlesung, danach bin ich erstmal eine ganze Zeit lang raus. Ich weiß nicht, ob ich das danach generell nochmal machen werde, aber ich brauche auf jeden Fall erstmal eine längere Pause davon.
Die innere Kündigung.
Nee, ich habe ja schon gekündigt.
Ja.
Also, das habe ich ja schon lange gemacht.
Ja, trotzdem kann ja doch, die innere Kündigung kann ja noch folgen. Also so, dass du wirklich sagst, okay, ich kann hier nichts mehr erreichen.
Also ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich merke, dass mir das, also mir und meinem Gemütszustand nicht gut tut. Also so gar nicht gut tut. Und dann machst du auch irgendwann keine vernünftige Vorlesung mehr. Ne? Also es ist schwierig. Ich habe, also wie gesagt, ich habe einen riesen Respekt vor so Lehrpersonal, sei es jetzt Lehrer, Professoren oder was auch immer, die es schaffen, das über mehrere Jahre hinweg sich immer wieder zu begeistern. Und mein Verständnis, das ich früher nie hatte, für Professoren oder irgendwelche Übungsgruppenleiter, Dozenten, was auch immer, die halt streng sind. Na, also die nicht immer nett sind, sondern die streng sind, wächst immer mehr. Weil ich glaube, dass das eine ganz gute, oder weil ich weiß nicht, ob es eine gute ist, aber streng, aber dabei fair zu bleiben, ist, glaube ich, eine vernünftige Strategie, auf lange Sicht mit Lehre umzugehen.
Mhm.
Weil wenn du halt so, da, so ein bisschen der Kumpellehrer bist.
Wie wir beide, ne? Sind, ne? Wir sind zu nett, wir richtig. Sind zu weich, ne? Das habe ich auch schon oft gedacht, ja.
Dann kriegst du auf Dauer Probleme damit. Weil es immer weiter abrutscht und du immer Leute dabei hast, die das ausnutzen.
Mhm.
Immer. Und das macht also mich zumindest irgendwann fertig. Und wenn ich so an Lehrer zurückdenke, wo ich im Nachhinein sage, so, boah, die waren zwar streng, aber halt immer noch fair dabei und gut. Wie zum Beispiel unser Mathe-Wolf. Ich weiß, den hattest
ja,
du auch,
ja,
ne?
Ja, ja.
Mhm. Ja, oder ich hatte auch Mathe bei Professor Lebelt, der war halt auch nicht zwingend nett und streng, aber trotzdem fair, ne? Und gut. Da wusste ich, also die Klausuren waren schwer, aber wenn ich mich hingesetzt habe, mir den Arsch aufgerissen habe und irgendwie halbwegs über die Kante gekommen bin, dann war das auch okay. Weißt du, ich laufe so ein bisschen in das Problem rein, dass ich echt nette Klausuren stelle, wo ich teilweise schon wirklich fast an der Schwelle bin, wo ich so denke, so, boah, kann ich das noch verantworten, dass das ausreicht? Ne? Also kann ich das doch selber verantworten? Dann machst du solche Klausuren und dann hast du Leute dabei, die da nicht mal über die, also ne, die da noch durchfallen. Und also, weiß ich nicht mehr. Also netter geht irgendwie nicht mehr, dann muss man es irgendwann mal in die andere Richtung versuchen.
Ja,
ja. Damit man damit selber irgendwie wieder zurechtkommt, weil es nagt an einem. Also das, was mich am meisten fertig gemacht hat daran ist, dass ich mir echt Mühe gegeben habe in den letzten Semestern halt ne, in jeder Vorlesung mit viel Verständnis, mit immer der Möglichkeit, Fragen zu stellen und so, und am Ende kommen halt Leute, die es nicht mal ansatzweise da, also ich will nicht mal Danke, ich möchte nur, dass das mit Respekt behandelt wird.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob man das so gut erklären kann, aber also wenn ich nach einem Semester Lehre das Gefühl habe, ne, die ganze Arbeit, die ich mir gemacht habe, in der Zeit hätte ich auch genauso gut einfach das Zoom-Meeting anmachen können und in der Zeit aus der Bibel vorlesen, hätte in etwa den gleichen Effekt gehabt, ne, dann fragst du dich halt auch so nach dem Sinn. Warum?
Oh je, der Reinhard stellt sich existenzielle Fragen nach dem Lehrbetrieb. Nee,
ich merke nur und weiß, dass das auf Dauer halt nicht, das kann ich auf Dauer nicht tun. Das macht mich auf Dauer zu sehr fettig.
Mich wundert es nicht. Ich habe das ja schon immer gesagt, dass das nichts für mich ist. Also.
Ja, das. Und nebenbei, es lohnt sich nicht mal ökonomisch.
Ja, okay, das ist natürlich auch nochmal ein Problem, ja.
Gut. Das ist,
Machen
ich glaube,
weiter.
Wenn man alle, ja, genug gemeckert.
Der,
so.
Der Rant reicht. Ich habe mal ganz schnell nachgeguckt, wie schnell der Rover fährt. Er fährt mit 16 Metern pro Stunde.
Ja.
Ja. 16 Meter pro Stunde, also ist ein langsames Vorantasten, würde ich sagen. Ne?
Wie ist es nochmal, er könnte einem Schleimpilz entkommen? Oder?
Oh, da wurde mir noch was zugeworfen, aber das habe ich noch nicht weiter recherchiert. Ein Schleimpilz war auch mal auf der ISS oder soll jetzt auf die ISS? Also die wollten mal angucken, wie der sich da bewegt. Ist ja auch irgendwie interessant. Ne? Also,
stimmt, in Schwerelosigkeit und so, ne?
Also irgendwie eine gute Idee, so. Weil wir ja neulich auch über die Bewegung von ihm gesprochen haben und seine Strategien. Aber ja, ist halt die Frage, wie er auf die fehlende Schwerkraft dann reagiert und in welche Richtung er sich dann bewegt.
Mhm.
Nicht, dass man dann feststellt, das ist sein natürliches Habitat und auf einmal kann er sich da wahnsinnig schnell vermehren, bewegen und wird da zur ultimativen Killer-Superwaffe.
Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, der bildet da Kugeln.
Ja, könnte man sich vorstellen, ja. Auf anders, ja, genau. Also wenn beim letzten Mal, als wir über den Schleimpilz gesprochen haben, war ja irgendwie immer die größte Gefahr für den Schleimpilz, dass er austrocknet. Das heißt, ja, er würde ja irgendwie versuchen, das Oberflächenvolumenverhältnis möglichst gering zu halten. Und dann wären wir genau da, was du gerade gesagt hast, ne, dass er eher so kugelartige Strukturen bildet.
Ja.
Auf der Erde macht er das nicht, aber da muss er ja auch irgendwie diese Oberfläche, die zweidimensionale Oberfläche absuchen nach Futter. Also von daher, ja, interessant. Also wenn da nochmal eine Meldung kommt, nehmen wir das nochmal auf. Und wir haben ja eine gewisse Affinität zu Pilzen.
Pilzen.
Ich möchte noch einmal ganz kurz Werbung machen für meine Klimavorlesung, für meine Ringvorlesung. Da haben sich schon für den ersten Tag haben sich schon einige angemeldet, 60 Anmeldungen haben wir oder 70 so, da freue ich mich natürlich schon, aber da geht noch was. Also wir haben an der Universität Duisburg-Essen eine Ringvorlesung organisiert, Klimakrise und das Ruhrgebiet, aber die Veranstaltung ist offen für alle, also nicht Leute, die unbedingt an der Uni Duisburg-Essen sind, sondern jeder, der interessiert ist. Und es wäre schön, wenn sich da ein paar anmelden und auch noch mitdiskutieren mit uns. Wir sind Das Schöne, was wie wir finden, die das organisiert haben, ist, dass das nicht nur ein technischer Blick auf die Klimakrise ist, also wie können wir mit technischen, naturwissenschaftlichen Methoden die Klimakrise lösen, sondern das ist auch ein gewisser gesellschaftlicher Blick, gesellschaftswissenschaftlicher Blick. Also was heißt es für Mobilität beispielsweise, und zwar, wie gesagt, Mobilität nicht so sehr unter einem technischen Aspekt, sondern eher unter einem gesellschaftswissenschaftlichen. Wie muss Mobilität aussehen? Welche Muster können wir noch beibehalten und welche können wir, oder von welchen müssen wir uns trennen? Aber auch sowas wie Bürgerbeteiligung als Modus der Transformation von Gesellschaften, das wird ganz spannend. Also wir schmeißen den Link nochmal in die Shownotes. Wenn ihr da Bock drauf habt, geht Ende April geht's los mit dem ersten Termin. Würde mich freuen, wenn ein paar von euch da Lust drauf haben und sich mit informieren und mit diskutieren.
Und nochmal so als Einordnung zum Thema Ringvorlesung, das sind zwar schon in irgendeiner Form Fachvorträge, aber da die nicht zwingend immer vor einem Fachpublikum also bei so Ringvorlesungen generell nicht immer zwingend aus einem Fachpublikum in der eigenen Kategorie, also in der eigenen, wie nennt man das, Vertiefungsrichtung bestehen, sind die schon ein bisschen weiter gefasst und meistens, zumindest wenn sie ordentlich gemacht sind, am Anfang nochmal so einführend und so eher so Überblicksartikel, kann man sagen. Also auch durchaus für Leute interessant, die jetzt nicht irgendwie einen direkten wissenschaftlichen Bezug dazu haben.
Ja, richtig. Also das ist ein guter Punkt, ja. Also eigentlich versteht man, würde ich sagen, auch als Fachfremder die Sachen, die da erzählt werden. Und selbst wenn man dann nicht alles versteht, man kriegt zumindest mal einen sehr schönen Einblick. Und eigentlich ist das eine sehr schöne Methodik der Wissenschaftskommunikation und der offenen Hochschule. Denn die Hochschule ist ja eigentlich ein offener Ort, ne? Jeder Also ich kann schon verstehen, also der ist ja natürlich nur bedingt offen. Also jetzt kann nicht jeder in unser Labor reinrennen und sagen, ich will hier mal ein Experiment machen oder was sind das hier für Geräte, erzähl mir das mal. Also von daher muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff offen. Aber so eine Ringvorlesung ist wirklich ein sehr schönes Medium, wo dann halt gesagt wird, hier ist eine Veranstaltung, die für alle offen ist, wo sich alle informieren können und wo Leute auch, die nie an der Uni waren, halt wirklich mal teilnehmen können und wirklich auch herzlich eingeladen sind und das der Sinn ist von so einer Ringvorlesung. Und das finde ich, findet das zu wenig Beachtung eigentlich, weil die Expertinnen und Experten sich dann da viel Mühe machen, um ihre Themen allgemein verständlich dann einem größeren Publikum darzubieten. Und genau wie du gesagt hast, weil da halt auch viele aus unterschiedlichen Fachbereichen dann zusammenkommen und miteinander diskutieren, kommen da auch wirklich spannende Gespräche manchmal zustande. Natürlich nicht immer, manchmal versteht man auch gar nichts und das passiert natürlich auch wie im echten Leben, aber wenn dann mal eine Physikerin mit einer Künstlerin spricht, kann das schon wirklich spannend sein.
Ich meine, gerade jetzt, wo es online ist, kann man das auch ganz gut so nebenbei halt laufen lassen.
Ja,
ne?
Das habe ich auch gedacht. Ich mache das eigentlich viel zu wenig, aber das liegt auch an meiner Art zu arbeiten. Ich konzentriere mich halt wirklich gerne und mache dann nur eine Sache. Aber eigentlich könnte man die ganze Zeit so Ringvorlesungen nebenher laufen lassen. Also ich habe für morgen auch schon wieder irgendwie so eine Vorlesung, die mir begegnet ist. Und dann dachte ich so, mitten am Tag habe ich keine Zeit. Und dann habe ich nachher gedacht, du sitzt hier zu Hause und machst also im Moment lese ich eine Doktorarbeit, da kannst du nebenbei auch mal mit einem Ohr da zuhören. Und jetzt gucke ich mir da so einen Vortrag an. Eigentlich müsste man das viel mehr nutzen.
Ja, das denke ich auch immer. Landen die Vorträge danach auch noch irgendwo?
Das ist der Plan,
in der
Der Plan. Wir wollen die aufzeichnen. Das wird hängt also nur noch an Sprecherinnen und Sprecher. Wenn die jetzt sagen würden, nee, lasst mal, dann nicht. Aber im Prinzip landen die Vorträge, wollen wir die veröffentlichen auf einem YouTube-Kanal. Allerdings nicht die Diskussion wahrscheinlich nachher, weil das kannst du ja nicht, kannst ja nicht die Erlaubnis von allen Leuten einholen. Also von daher wird das abgeschnitten und das ist so meistens die spannenden Sachen, ne, die Diskussion. Das macht ja am meisten Bock eigentlich.
Ah, die Vorträge an sich sind auch schon ganz cool. Also
Ich hoffe, ja. Bin gespannt.
Zumindest in den Ringvorlesungen, in denen ich bis jetzt so war. Wobei da manchmal, das funktioniert eigentlich häufig, also es hängt natürlich immer am Vortragenden, wie gut das funktioniert. Häufig funktioniert es sehr gut, dass alle abgeholt werden. Manchmal ist es aber auch so, dass man denkt so, mein Bus kommt, ich muss weg.
Am extremsten habe ich dann ja bei diesen Kinderuni-Vorträgen erlebt, die wirklich mit überragender Mehrheit meistens spitze waren. Aber ich habe auch ein, zwei in den Jahren auch schon gesehen, wo ich so gedacht habe, sag mal, wurde die Person nicht vorbereitet? Hat man denen mal gesagt, welche Altersgruppe
Kinder sind? Ja.
Oder haben die wirklich gedacht, ja, so ein PowerPoint-Vortrag, der holt einfach auch so einen 7-Jährigen komplett ab.
Und das, liebe Kinder, ist der Nabla-Operator.
Von dem habt ihr ja sicherlich schon gehört.
Ja, genau.
Sag mal, was lernt ihr denn da in der Schule?
Ja. Noch eine kurze Frage zu der Ringvorlesung. Die sind auf Deutsch, oder?
Ja,
was ja
die
auch
sind alle.
Nicht okay, das
stimmt,
ist ja auch eher ungewöhnlich eigentlich, aber sehr, also hier für ein öffentlichkeitswirksames Thema, beziehungsweise ein für die Öffentlichkeit wahrscheinlich sehr interessantes Thema, dann doch auch sehr gut.
Ja, das wäre, glaube ich, das falsche Zeichen gewesen, wenn wir die auf Englisch gemacht hätten. Also es soll ja wirklich für die Leute, ja. Also,
nee, man hat ja, je nachdem, was für eine Ringvorlesung es ist, hast du ja manchmal Leute auch einfach dabei, halt Experten, die kein Deutsch sprechen.
Ja, okay, klar. Ja,
das,
ja.
Also, da, ja. Aber
da hätte ich dann wahrscheinlich auch in Kauf genommen, aber es soll ja auch so ein bisschen der deutsche Blick auf die Klimakrise sein. Ne? Also das geht jetzt eigentlich nicht so um the big picture, also wir erzählen jetzt nicht nochmal alles, CO2 hängt mit Temperaturanstieg zusammen, so, das wird sicherlich auch mal fallen, aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht wirklich mit scharfem Blick um einzelne Aspekte, wie soll, welche Möglichkeiten haben wir technisch aus der Klimakrise rauszukommen oder wie wollen wir Mobilität gestalten? Also wirklich so ein Fokus immer, so ein Schlagbild auf, um einfach mal darzustellen, wie viel sich eigentlich ändern muss, um 1,5 Grad zu erreichen. Naja. Gut, wir haben heute schon einmal über Basteln gesprochen. Wolltest du noch über dein Bastelprojekt sprechen? Oder?
Ja, kann ich mal kurz am Rande erwähnen. Das ist das, was gerade meine Laune oben hält.
Ah.
ich bastel und also ich bastel an alten Spielekonsolen, habe ich ja letztens schon gesagt, und habe gerade die alte Dreamcast, die ich auseinandergenommen habe, die so nikotingelb war, die hat die letzten 2 Tage in meinem Keller in Wasserstoffperoxid unter UV-Licht gebadet. Und sieht ganz gut aus schon. Also, das funktioniert erstaunlich gut.
Ja, okay. Was mit Haaren funktioniert, sollte ja auch mit.
Ja, wobei das da ja nicht nur Bleichen ist, sondern da ist es ja tatsächlich eine chemische Reaktion mit dem, ich glaube, Brom war es, das in dem Kunststoff beigemengt ist.
Ja, stimmt, hat das mir mal erzählt.
Diese Reaktion quasi wieder rückgängig macht.
Warum war das Brom da nochmal drin?
Brandschutz, damit der Kunststoff bestimmte Brandschutzrichtlinien einhält. Deshalb haben die den wohl damals zugemischt. Und deshalb wird dieser weiße Kunststoff häufig so gelb im UV-Licht, wenn er halt in der Sonne steht und so. Und das kriegst du halt mit Wasserstoffperoxid und UV-Licht ganz gut wieder zurück. Und ich habe so eine in meinem Keller so eine IKEA-Box.
Bleibt die denn dann weiß oder hell? Oder würde die jetzt auch wieder nikotingelb werden über die nächsten Jahre?
Wahrscheinlich, wenn du die jetzt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe mich mit der chemischen Reaktion an sich auch nicht so sehr auseinandergesetzt. Ich denke mal, die würde auf Dauer wieder gelb werden, wenn man die jetzt wieder in der Sonne stehen lässt und so. Aber sie sieht zumindest, also ich würde jetzt nicht sagen, wie am ersten Tag, aber den Effekt kriegt man schon deutlich weg. Ich werde in den nächsten Tagen mal noch ein, zwei Bilder wahrscheinlich auch zu posten und die natürlich im Stream auch wieder zusammenbauen, wenn das jemand sehen möchte. Aber es macht Spaß. Also mir macht es richtig, richtig viel Spaß, in meinem Keller mit Chemie rumzupanschen. ist halt alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal die Polizei vor der Tür steht, weil ich größere Mengen Chemikalien bestellt habe und das Kellerfenster nachts manchmal so UV-mäßig blau leuchtet. Naja, macht gerade sehr viel Spaß. Ich habe auch von dem einen oder anderen Hörer tatsächlich eine kaputte oder ältere Konsole noch zugeschickt bekommen. Also die haben mir geschrieben und gefragt, ob ich das gebrauchen kann. Habe ich mich immer lieb für bedankt, mich auch sehr, sehr darüber gefreut. Eins meiner Highlights war dabei unter anderem ein Game Gear.
Ich weiß nicht, ob ich den jemals in der Hand hatte. Ich hatte in meinem Leben zwar viele Spielkonsolen und Handhelds auch in der Hand, aber ich habe da nie so ein, ich hatte wenig selber, muss ich sagen. Ich kam ja aus einer armen Familie, die sich so.
Ich hatte nur einen Gameboy, den guten DMG, den alten, dicken, weißen, davon habe ich auch zwei Stück hier liegen. Sehr, sehr schönes Teil. Der Game Gear war das Konkurrenzprodukt dazu, zu diesem dicken alten Gameboy. Und der hatte zu der Zeit damals schon ein Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.
Und warum hat er sich nicht durchgesetzt? Klingt doch technisch überlegen.
Ja, tatsächlich. War technisch auch überlegen, aber war teurer.
Okay.
Und das Ding war ein Batteriefresser. Das hat, glaube ich, 6 Doppel-A-Batterien in 3 Stunden leergezogen.
Oh Gott.
Ja, also, ist so, sehr interessantes, also sehr schönes Teil, vor allem, weil so diese alte Technik hat halt, man merkt jetzt an manchen Sachen, wenn halt früher gespart wurde. Und beim Game Gear wurde zum Beispiel an den, nicht gespart, beziehungsweise wurden nicht die besten Kondensatoren verbaut, was heutzutage dazu führt, dass bei vielen alten Game Gears die Displays nicht mehr richtig funktionieren, beziehungsweise die Hintergrundbeleuchtung zu dunkel ist, weil diese Kondensatoren ausgetrocknet sind.
Oh, okay, und dann wechselst du die jetzt aus? Oder kommt
man
gar nicht dran?
Man kommt dran. Ich nehme das Ding halt komplett auseinander und versuche, die dann jeweils auszutauschen. Das sind irgendwie so 14 Stück oder so auf dem ganzen Board verteilt. Zum Teil für die Hintergrundbeleuchtung, zum Teil für Power Supply und Sound. Aber genau sowas mache ich gerade. Und das macht sehr, sehr viel Spaß.
Und,
also ist schön.
Du hast eine Anleitung und weißt, was du dann da auslöten musst? Oder,
es gibt relativ viele Foreneinträge dazu. Es gibt eine Menge Leute, die sich mit so alten Spielekonsolen beschäftigen. Und da findest du reichlich Zeug zu. Von quasi Anleitungen, welcher Kondensator wo ausgetauscht werden muss, bis hin zu in China quasi fast schon passenden Ersatzteilsets zu den alten Konsolen, die du so bei AliExpress bestellen kannst.
Oh, krass.
Am meisten macht es mir Spaß, dass ich einfach an den Sachen rumbasteln kann, niemandem in irgendeiner Form Rechenschaft schuldig bin, sondern wirklich so hobbymäßig das einfach machen kann. Ich habe eine Wii U hier liegen, die mir jemand geschenkt hat, die kein Video-Output mehr liefert. Da habe ich auch ein bisschen recherchiert und mitbekommen, dass da der HDMI-Chip wohl häufiger mal durch ist. Und den kannst du tatsächlich auch, also diesen HDMI-Chip kannst du einzeln aus China halt bestellen. Der, das ist halt so ein Standardbauteil. Allerdings ist das irgendwie so ein kleiner Chip mit irgendwie, ich weiß gar nicht, was der hat, 50 Füße oder so, so SMD-Löten. Habe ich noch nie gemacht, wird spannend. Mal gucken, ob ich es schaffe, den auszutauschen. Und dann mal gucken, ob der wirklich das Problem war oder nicht. Ich mag es ja auch, an so Sachen rumzubasteln und Fehlersuche zu machen.
Also demnächst hast du so ein Repair-Café in eurem Turm, wenn du ein bisschen überblickst. Ja. Das fand ich ja immer wahnsinnig faszinierend. Ne? Also gerade der Club hat ja auch häufig irgendwie so Aktionen, wo die so Repair-Cafés einmal die Woche machen oder alle zwei Wochen in ihren und das fand ich immer extrem spannend. Zum einen, weil ich intellektuell eine tolle Herausforderung finde, dass Leute einfach mit irgendwelchen Geräten da hinkommen und sagen so, hier, das ist kaputt, der macht das und das nicht mehr, und du musst mal eben, genau das, was du gerade gesagt hast, ne, rausfinden, woran könnte es liegen. Das ist ja so ein bisschen Detektivarbeit, sich dem Fehler zu nähern. Also intellektuell finde ich das toll, aber auch einfach so die Überlegung, wir schmeißen einfach viel zu viel weg. Ne? Und wenn wir ein bisschen mehr wieder diese Mentalität hätten, wir reparieren mal Dinge oder wir upcyclen Dinge, ne? Machen mit kaputten Dingen irgendwas wieder Sinnvolles, das würde uns schon wieder ein ganzes Stück weiterbringen. Und gerade in dem Fall jetzt finde ich es natürlich besonders schön, wenn du da dann auch noch so diese Stücke so als Liebhaberstücke so siehst, ne? Und die wirklich gerne hast und sammelst dann, ne? Also du reparierst sie ja nicht nur, ich gehe mal davon aus, dass du dann auch Freude an den Geräten hast. Das ist natürlich,
ja, habe ich. Also ich habe ein paar Sachen, also ich habe einen alten Gameboy hier, den habe ich in einem so tollen Zustand bekommen, der sieht fast aus wie gerade aus der Verpackung genommen, da sind nur mal Batterien drin ausgelaufen hinten, also ein bisschen sauber machen, vielleicht ein, zwei Teile austauschen, dann ist der quasi so als Original, den würde ich fast so erhalten. Und andere, also modden kann man die halt auch ganz gut, ne? Du kannst in so Gameboys mittlerweile Farbdisplays reinlöten. Was halt irgendwie witzig ist, oder Hintergrundbeleuchtung oder ähnliches.
Und wie werden die Farben dann angesprochen? Also die Spiele sind doch gar nicht dafür programmiert, um
grün, dunkelgrün, hast du dann schwarz-weiß oder hellgrau, dunkelgrau, blau, gelb oder was auch immer. Du kannst die Dinge halt modden, es gibt neue Cases dafür, das macht halt Spaß. Und ich werde die mir gefallen, werde ich sammeln, und die mir, also ich kann jetzt auch nicht irgendwie 10 Gameboys hier liegen haben, da habe ich ja auch nichts von, ne? Und die irgendwie mit Gewinn verkaufen will ich auch nicht. Ich habe mir vorgenommen, bei allen Geräten, die ich nicht selber behalten möchte, und das sind die meisten, also mir reicht es, wenn ich einen schönen Gameboy hier habe. Die anderen, die werde ich halt, also wenn ich es hinkriege, die wieder schön zu machen, mache ich das ja, also versuche ich das mal so im Stream zu machen, als Abendunterhaltung. Das Schöne ist, wie gesagt, ich kann das auch nicht. Ich habe keine Ahnung davon, aber ne, so learning by doing. Im schlimmsten Fall mache ich halt was kaputt, ist dann auch egal. Ich habe mir vorgenommen, die Sachen jeweils immer zu verkaufen und für einen wohltätigen Zweck das Ganze dann zu spenden.
Oh, sag mir mal Bescheid, wenn es Geräte gibt, die zu ersteigern gibt, dann bin ich vielleicht auch mal dabei, weil ich mag die ja auch, diese alten Geräte.
Also sehr gerne. Wir können es auch nachher unterhalten, du sagst mir, was du haben willst.
Das ist immer gut, den direkten Draht zu haben. Ich will ja die Auktion nicht kaputt machen. Ist ja vielleicht besser für einen wohltätigen Zweck, machst du ja vielleicht mehr Geld, wenn ich im Hintergrund mitbiete. Ich bin der.
Also Ich hab ja zum Teil irgendwie so Game Boy Advance geschenkt bekommen. Ich habe zum Teil welche irgendwie, ich sag den Leuten, die mir die schenken wollen, auch immer so, nee, ich würd dir gerne Geld dafür geben, weil wenn du die auf eBay verkaufst, kriegst du dafür halt auch noch Geld. Ne? Also, und ich find's nett, wenn Leute mir was schenken wollen, aber ich find's auch gut, die Sachen einfach dann für einen fairen Preis oder so zu kaufen. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein GBA mit Farbdisplay, Hintergrundbeleuchtung, allem drum und dran ausstattet, dann kostet sich das im Einkauf irgendwie mit allem drum und dran so um die 100 Euro, und für 120 oder 150 oder so kriegst du dann wahrscheinlich verkauft. Das heißt, die 50 Euro, die man da am Ende Gewinn macht, die würde ich dann halt spenden. Und da dann halt, weiß ich nicht, es gibt so viele schöne Projekte von irgendwie Retro Games e.V. über, weiß ich nicht, wir hatten ja mal die Klimpansen, finde ich nett. Also so kleine, also jetzt, ne, natürlich kann man auch ans Deutsche Rote Kreuz oder so spenden, aber ich finde es schön, wenn halt das für jedes, also für jedes Projekt, das gemacht wird, also für jede Konsole, jeden Gameboy, der irgendwie wieder fit gemacht wird, das halt an ein dediziertes anderes Projekt jeweils geht. Mhm. Das finde ich nett. Ja, aber ich sag dir Bescheid, wenn was fertig ist.
Ich finde es ja irgendwie interessant, dass wir als Gesellschaft uns als zunehmend Digital Native wahrscheinlich bezeichnen würden und unser Leben wird auch immer digitaler und wir bewegen uns und arbeiten mit all diesen Geräten und wir haben ja auch Wunderwerke in der Tasche zu jedem Zeitpunkt, ja. Aber wir sind immer weniger in der Lage, und zwar auch aufgrund der Fertigung einfach, ne? Also wenn man sich ein modernes Handy von innen anguckt, da findest du ja keinen Kondensator mal eben auf den ersten Blick, also ja. Weil das alles hoch integriert ist. Aber wir sind halt immer weniger in der Lage, diese Geräte überhaupt zu reparieren oder überhaupt eine ordentliche Fehleranalyse in der Art und Weise zu machen, ne? Das heißt,
die sind ja auch teilweise gar nicht so gebaut, dass sie reparierbar kommt dazu, sind.
Genau, das, ne? Kommt dazu, also. Ja, genau. Und das erinnert mich so an so Szenarien, aus Romanen oder ich denke jetzt gerade so an das Battletech-Universum. Battletech sind diese Kampfroboter, da habe ich mal eine ganze Zeit die Rollenspiele gemacht und die Tabletop-Spiele. Das spielt ja auch in einer Welt, wo diese Kampfroboter mal irgendwann entwickelt wurden und mit denen wurde dann Krieg betrieben. Aber das Wissen, diese Kampfroboter zu bauen, war längst weg wieder. Also die konnten also nur auf die, also die konnten die notdürftig reparieren, aber nicht von bottom up neu bauen. Das heißt, es gab ein Kontingent an Kampfrobotern. Wenn die kaputt gegangen waren, hat es ein Problem. Dann waren die weg. Und so ein bisschen erinnert mich das, wenn wir jetzt irgendwie dieses Wissen verlieren würden, ne? Wir verlassen uns so unglaublich auf diese Technik, mit der wir hier Dinge tun, von denen wir glauben, dass es wichtig für uns ist, dass wir sie tun. Wenn dieses Wissen, das ganze Zeug herzustellen, irgendwann mal weg wäre, ne? Dann würden wir ganz schön blöd darstellen. Also ich könnte ja nicht mal eben Computer aufbauen.
Nee, genau, das hatten wir als Thema ja, glaube ich, auch schon mal, dass es ein paar Historiker gibt, die glauben, dass wir mit Beginn der Digitalisierung und zunehmender Digitalisierung irgendwann ein schwarzes Loch in der Geschichtsschreibung hinterlassen. Weil wir halt zunehmend auf Speichermedien vertrauen, die halt irgendwann auch nicht mehr ausgelesen werden können. Ich meine, nicht umsonst ist so Langzeitarchivierung und so meistens auch irgendwie auf Mikrofilm, weil alles, was du brauchst, um den halt wieder auslesen zu können, ist eine Lupe.
Meine Hoffnung wäre ja irgendwie, dass wirklich wichtige Wissen halt mehrfach gespeichert ist. Also wo ich ja nur meinen Rechner auch mehrfach an verschiedenen Orten, auf verschiedenen Medien backup, würde ich ja irgendwie hoffen, dass wesentliche Wissen der Menschheit auch irgendwie wo da draußen auf diversen Platten oder Datenträgern gespeichert ist. Und selbst wenn jetzt massiv irgendwo mal was abfackelt, dass du dann trotzdem noch das Wissen rettest, aber
also ich kann mir gut vorstellen, dass wir heute schon in einer Zeit leben, in der technisches Wissen schon verloren gegangen ist.
Ja, klar.
So aus den 40er, 50ern
Meine Lieblingsgeschichte dazu ist ja die Mondlandung, ne? Wo ich mir ja auch immer jahrelang die Frage gestellt habe, wieso ist das so schwer, da wieder hinzufliegen? Wir haben das doch einmal gemacht, baut die scheiß Rakete und fliegt da wieder hin. Und ich dann irgendwann mal gelesen habe, dass eins der Probleme war, dass die Ingenieure da dermaßen schnell gearbeitet haben und Routinen auf Papier geschrieben, gekritzelt haben quasi, ne? Wie irgendwelche Bauteile zusammengesetzt werden oder Bauteile gebaut werden. Und dieses Wissen ist weg. In dem Moment, wo, also selbst die Ingenieure hatten das nicht im Kopf, sondern die hatten diese Routinen auf irgendwelchen Zetteln. Und wenn diese Zettel weg sind, dann kannst du musst dieses Wissen neu entwickeln. Und das ist genau das, was du jetzt sagst, ne? Also das ist ja nicht lange her. 60er Jahre, wo sind wir da? 60 Jahre ist das her. Das Wissen ist weg. Du musst neu lernen, zum Mond zu fliegen. Natürlich sind ein paar Sachen geblieben, auf die du zurückgreifen kannst. Aber das finde ich schon krass. Also, und das ist so ein bisschen, wie du sagst, ne? Es liegt daran, da damals schnell das durchgekloppt wurde. Und so ein bisschen habe ich halt auch manchmal jetzt das Gefühl, dass wir Dinge schnell entwickeln, weitermachen, weiterhetzen. Aber Dinge werden gar nicht ordentlich dokumentiert oder abgelegt und dann ist das natürlich weg.
Mir ist das in letzter Zeit, also dadurch, dass ich jetzt an so Handhelds und Spielekonsolen rumbastel, habe ich mir auch eine Menge Dokumentationen und ähnliche Sachen halt über so alte Spielekonsolen anguckt, weil mich das eh interessiert und so hobbymäßig. Und da ist mir auch bewusst geworden, manche Spiele, ne, kannst du heute nicht mehr spielen, weil die Server davon nicht mehr laufen. Ne? Ja, okay. Also oder halt nicht mehr benutzen, weil die entsprechende Infrastruktur dahinter einfach nicht mehr da ist. Mhm. Ne? Zum Beispiel die Dreamcast, die ich gerade restauriere, da ist ein 56K-Modem drin. Woran will ich das denn anschließen gerade?
Ne? Also. Und wofür brauchst du das? Also um irgendwie online zu spielen? Oder was?
Das war die erste Konsole, mit der man online spielen konnte.
Wow, okay, krass.
Tatsächlich. Mhm. Ja. Aber ne, da machst du heute halt nichts mehr mit.
Ne? Ja, spielst alleine. Da sitzt du jetzt alleine. Aber vielleicht hast
Und das waren die 90er, ne?
Ja, das ist krass. Na gut.
Ja.
Gut, sollen die alten Männer mal nach vorne schauen zur aktuellen, ich weiß nicht,
Wissenschaft.
Genau, vielleicht möchtest du noch sagen, wer uns unterstützt heute?
Ja, da wollte ich jetzt noch elegant hinüberleiten. Ja, aber das hast du jetzt schon getan. Wir werden unterstützt. Und zwar. Wir haben bekommen den Jahresbeitrag 2021. Danke für die Laborführung. Jeder, der mal eine eigene Apparatur hatte, erkennt ihren Zustand am Sound von Susanne. Und das kann ich nur bestätigen, wenn ich morgens ins Labor gekommen bin und die Anlage klang anders, also entweder die Kryopumpe, die sich anders angehört hat, oder die Lüftung oder so, wusste ich, ob irgendwas mit der Maschine ist oder nicht.
Noch schlimmer fand ich, wenn du Geräusche schon von draußen auf dem Parkplatz gehört hast und du die ganze Zeit auf dem Weg zum Labor nur dachtest, bitte nicht wir. Bitte
nicht wir. Ja, stimmt. Stimmt, sowas gab es auch. Dann haben wir von Holger, danke, weitermachen. Von Frank, für wieder mehr Shiner Gadgets, eine Kategorie, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Das stimmt.
Ich muss mal gucken, ob ich mal wieder irgendwas Sinnvolles finde. Mit Strafzuschlag, weil ich vergessen habe, den letzten Dauerauftrag zu verlängern. Nicht von Frank, sondern diesmal von Dr. Frank.
Oh.
Dem Arzt, dem wir Podcaster vertrauen. Da gab es ja diese schlimme Serie damals auf RTL. Aber egal. Spendenerhöhung für exzellente wissenschaftliche und politische Aufklärung von einer Dresdnerin. Wir sind nicht alle Nazis. Wirklich.
Von Lisa. Das wissen wir doch. Wir haben gute Freunde in Dresden.
Ja, das war's.
Also, wo du gerade sagtest, dem Arzt, dem die
Frauen vertrauen, war es eigentlich mal.
Kennst du, oder? Ich habe neulich, da war irgendwie wieder Corona-mäßig, war irgendeine Entwicklung, die ich mitkriegen wollte. Achso, bei dem Impfstoff. Ich weiß nicht mehr genau, ob das der Tag war, wo der vom Markt genommen wurde oder ob er wieder zurückgebracht wurde. Auf jeden Fall wollte ich habe ich den Fehler gemacht, mal wieder so eine Sondersendung gucken zu wollen im deutschen Fernsehen. Und habe dann Fernsehen angemacht und dann lief der Bergdoktor. Und das Heute-Journal kam später. Und dann habe ich irgendwie, weil das sich dann verzögerte, musste ich irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten Bergdoktor. Ja, ich hätte auch ausmachen können, ich weiß. Aber ich habe es laufen lassen. Tatsächlich habe ich es laufen lassen, weil ich war mal in dem Tal, wo der Bergdoktor gedreht wurde. Und ich habe die Berge wiedererkannt. Und da habe ich mich natürlich gefreut, da wir jetzt gerade nicht in Urlaub können und wollen, habe ich mich gefreut, Berge zu sehen. Aber holla, ist das eine Scheiße, die da erzählt wird. Wer guckt sich denn sowas an? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ist halt für eine ältere Generation.
Das sind alte Menschen, die also, das gucken, die sich irgendwie nochmal zurücksehen, sich nochmal zu verlieben und diese Probleme der Jugend zu haben und diese ganzen Geschichten, die da erzählt werden.
Ich glaube schon und ich glaube auch, dass sich das Fernsehprogramm mit der Zeit ändert. Wenn diese Generation wegstirbt, wird irgendwann, also wenn wir so 50, 60 sind, dann läuft unser Scheiß um die Uhrzeit. Ne? Und dann werden auch die jungen Leute sagen, oh Gott. Das wird so passieren. Das ist nämlich teilweise schon so passiert. Mir bewusst geworden bei WDR 4. Mein Vater hat damals immer WDR 4 gehört, beim Frühstück morgens, bevor er zur Arbeit gegangen ist. Und da lief immer deutscher Schlager. Ne, so von also jetzt nicht so Wolle Petri, sondern so Ilja Richter oder sowas. Ne, so Schlager-Disco irgendwas. Auf jeden Fall deutsch. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile läuft da so Grunge und so ein Zeug.
Ich weiß, also, das stimmt.
Ja.
Aber ich meine, dieser Bergdoktor, der resoniert ja schon allein deswegen nicht mit mir, weil ich auch nicht diese romantische Verklärung haben kann, wenn ich einen Arzt sehe, dass ich dann sofort denke, ach, dieser Mann, diese Kompetenz. Der
Halbgott in Weiß.
Ja, genau. Ich denke halt nur, Arzt, also ist ja nun jetzt auch einfach nur so eine Ausbildung. Ich meine, wir hatten die im Praktikum und man hat auch ausreichend mit Ärzten zu tun gehabt, wo man dachte, naja, also das hätte ich auch selber rausfinden können.
Noch schlimmer, ich habe welche in Physik unterrichtet. Nein, das war ein Erstsemester, das zählt nicht. Ja. So.
Okay, gut, dann kommen wir zu den Themen der Woche. Was haben wir denn heute Schönes? Wir haben Thema Nummer 1, habe ich Phosphorsuppe mitgebracht. Lecker.
Phosphorsuppe. Thema Nummer 2 ist brüderlich teilen.
Mhm. Thema Nummer 3 ist egoistische Alphas.
Und Thema Nummer 4, die Folgen der Klopapierkriege.
Ansonsten hast du ein Experiment mitgebracht und wir haben ein tolles Interview heute mit einem lieben Kollegen, Mischa Lemeschko. Mischa ist Professor und macht, also Professor für theoretische Physik, aber jetzt zuckt nicht zusammen und holt auch nicht die Blöcke und die Stifte raus, weil wir haben über Wissenschaftskommunikation gesprochen. Mischa hat nämlich einen eigenen YouTube-Kanal und das fanden wir so faszinierend, dass wir ihn eingeladen haben, denn das habe ich noch nicht so häufig erlebt, Professorinnen bzw. Professoren, die populistisch Wissenschaftskommunikation auf YouTube machen, also mal ein Video, okay, aber regelmäßig einmal die Woche, das fand ich schon bemerkenswert und da haben wir ein schönes Gespräch geführt und das spielen wir mal so in der Mitte der Sendung rein, würde ich sagen.
Du meinst populär, oder? Ich glaube, populistisch ist da das falsche Wort.
Populistisch. Ja, sorry, gut, dass du mich korrigierst. Scheiße. Genau. Ja, das lassen wir natürlich drin, ja. Tut mir leid. Nein, natürlich populär. Populär-populistisch könnte man vielleicht sagen, noch so als Kompromiss. Oh Mann, ja, genau. Gut, dass du zuhörst. Okay, fangen wir an, oder? Mit Thema Nummer 1, die Phosphorsuppe. Das führt ein bisschen zurück zu einem Thema, was wir immer schon mal angerissen haben, nämlich die Frage, wo kommen eigentlich die ersten Lebensformen auf unserem Planeten her? Wie haben die sich gebildet? Was muss dafür zusammenkommen? Ah. Das ist ja wirklich, das ist ja immer noch wirklich nicht nur irgendwie eine wissenschaftliche Frage, sondern auch so fast eine philosophische Frage. Ne? Wodurch entsteht Leben? Also gibt es einfach wirklich, diese Atome bauen sich dann wirklich so irgendwann zusammen und werden komplexer und daraus entsteht Leben. Das ist natürlich das, was wir beide jetzt so sicherlich glauben und verkörpern. Aber trotzdem, finde ich, liegt da trotzdem, ohne von Religion jetzt zu sprechen oder so, liegt da aber schon irgendwie so ein Zauber drin, muss ich sagen, wie so dieser erste Schritt oder diese ersten Schritte, die zusammenkommen mussten, wie die abgelaufen sind.
Das ist ja immer dieses, zumindest habe ich häufiger erlebt, dass Leute so argumentieren, natürlich muss es einen Schöpfer geben, guck doch mal, wie viele Sachen da zusammenkommen müssen.
Das stimmt, ja. Aber das kann ich auch nachvollziehen, ne, dass die Leute davon begeistert sind. Ich meine, genauso gucken wir ja immer auf die Drake-Gleichung, ne, und sagen, wie viel muss zusammenkommen, damit Leben auf anderen Planeten existieren kann. Und dann sind ja völlig absurde Dinge, auf die du erstmal nicht kommen würdest, dass es einen Mond geben muss oder so. Oder also zumindest förderlich ist, wenn es einen Mond gibt und so. Also, aber worum geht es hier jetzt im Speziellen? Woher kommen die Grundbausteine? Also diese komplexen Moleküle müssen sich ja erstmal bilden, aber wo kommen die Grundbausteine her? Und auch da gibt es natürlich ein ganz klassisches Experiment, über das wir auch schon mehr als einmal gesprochen haben, nämlich das von Stanley Miller. Der hatte ja so eine Ursuppe angerührt in den 1950er Jahren, so eine Ursuppe angerührt und hat dann nachgewiesen, hat da irgendwie so Blitzentladungen reingeballert in diese Ursuppe und hat dann festgestellt, dass sich in dieser Suppe durch die Blitze Aminosäuren bilden und aus den Aminosäuren, hat er dann gesagt, können sich dann die nächsten Schritte entwickeln, aber er hat zumindest schon mal nachgestellt, dass diese Einkopplung von Energie durch Blitzen dazu führt, dass sich komplexere Moleküle in Form von Aminosäuren bilden. Seitdem gab es ganz, ganz viele weitere Studien, die ähnlich aufgebaut waren und die dann auch beispielsweise gezeigt haben, wie sich die RNA durch Blitze synthetisieren können, also wirklich noch komplexere Sachen und dass eben diese Energie immer aus diesen Blitzen beispielsweise kommt. Aber man könnte natürlich immer noch fragen, auch diese RNA, ne, die muss sich ja erstmal aus Dingen zusammensetzen können. Oder noch weiter zurückgegangen, Stanley Miller hat ja so eine Ursuppe angerührt mit den wesentlichen Chemikalien, die er brauchte für seine Aminosäuren. Man kann ja jetzt die Frage stellen, ja Moment mal, aber der Schritt davor, ne, wo kommen denn diese Atome her, wo kommen denn die Bestandteile dieser Ursuppe her, die kann man natürlich immer noch stellen und insbesondere ist wohl eine Frage, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umtreibt, die Frage, wo denn Phosphor herkommt in großen Mengen, denn offensichtlich brauchen wir Phosphor für Biomoleküle.
Das hab ich sogar schon mal gehört, dass das so eins der großen Rätsel ist, wo der herkommt bei dem Rest, also den Rest, den man so braucht, der ist halt in großen Mengen irgendwie, ne, hier und da vorhanden, aber genau, Phosphor.
Ich meine, was haben wir sonst bei uns im Leben, ist es halt Kohlenstoff, ne, Wasserstoff, das ist natürlich alles irgendwie da, ne, in der Urerde, das sieht man irgendwie schon, das, woraus wir so im Wesentlichen aufgebaut sind. Aber genau, Phosphor könnte man fragen, wo das herkommt.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin ja immer so ein bisschen biologisch jetzt nicht so super aufgestellt, deswegen musste ich erstmal nochmal nachgucken, okay, Phosphor, warum brauchen wir so dringend Phosphor? Musste dann feststellen, dass so die ganz, ganz elementaren und wichtigen Biomoleküle, die selbst so Noobs wie mir was sagen, also DNA, RNA oder der Zellenergielieferant ATP, die brauchen alle Phosphor. Und dann habe ich mal nachgeguckt, warum denn eigentlich? Und wenn du dann anguckst, die RNA zum Beispiel, also wo die Nukleinbasen angeordnet sind, also unser genetischer Code sozusagen, diese Nukleinbasen, die sitzen auf einem Rückgrat, wenn du so willst, aus Phosphat und Zucker.
Aha.
Also das, was im Prinzip
die Stränge am Rand quasi.
Genau, ja, diese Spirale eigentlich, ne, wo die dann angekoppelt werden. Das besteht aus Phosphat und einem Zuckerrückgrat. Also ohne Phosphat wäre da nichts an Halterung sozusagen oder Anordnung. Das ist, man könnte wahrscheinlich so ein bisschen poetisch sagen, das Phosphat und Zucker zugegebenerweise ist so ein bisschen wie die Buchseiten, in denen die Erbinformationen geschrieben sind und ohne Papier hast du halt keine Information. Deswegen ist das Phosphat an der Stelle wirklich auch extrem wichtig, ne? Und der zweite, was ich gerade genannt hatte, ATP, ist der Energielieferant für Zellen. Alles Leben braucht ja irgendwie Energie. Ne? Mag es aus Licht kommen, mag es aus Wärme kommen, mag es elektrische Energie sein oder auch chemische Energie. Und lebende Organismen benutzen wohl dieses ATP, Adenosintriphosphat, um Energie chemisch zu speichern und abzurufen bei Bedarf. Und am Namen Adenosintriphosphat merkt man natürlich schon wieder, aha, da ist auch Phosphat dabei. Also auch da brauchst du Phosphor, um diese Prozesse ablaufen zu lassen. Jetzt ist das Problem, genau, wenn man sich jetzt so die Urerde anguckt, könnte man, also wenn sich nicht wir jetzt, aber wenn sich Leute die Urerde angucken, die davon Ahnung haben, dann kann man zu dem Ergebnis kommen, dass ausgerechnet Phosphor gar nicht in den Mengen da war, wie wir es gebraucht hätten. Denn wenn du dir Erdkruste anschaust, dann liegt dieses Element als unlösliches Phosphat in Mineralien vor. Mineralien kenne ich mich noch weniger aus als mit Biologie, aber da gibt es wohl so Mineralien wie Apatit. Wie gesagt, Phosphat gebunden und unlöslich, also kriegst du da auch so einfach nicht raus und damit eben auch für Zellen und Lebewesen nicht nutzbar und biologisch nicht verfügbar, könnte man so sagen.
Wie ist das denn da drin gebunden?
Oh, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, weil das hier für die, das habe ich einfach so hingenommen. Also,
Also es ist also nicht leicht lösbar.
Genau, ja. Also biologisch zumindest nicht verfügbar und deswegen, Also steht es nicht für diesen Kreislauf zur Verfügung erstmal. Jetzt ist die Frage, wo kommt dann das Phosphor her, wenn das denn so wichtig war? Und dann ist natürlich gerade bei der Urerde ist immer die erste Vermutung, so wie bei anderen oder auch bei der Erde oder bei anderen Planeten, dann immer die Frage, wo könnte Wasser hergekommen sein, ist immer Meteoroiden. Ne? Die könnten Wasser gebracht haben, aber eben auch natürlich Lebensbausteine, aber auch Phosphorverbindungen. Also man könnte sagen, also wenn die in großen Mengen eingeschlagen haben, dann könnte damit auch Phosphor auf die Erde gekommen sein, denn in vielen Meteoriten, die wir untersucht haben, kommt das Mineral Schreibersit vor. Was ist Schreibersit? Schreibersit ist wohl eine Eisen-Nickel-Phosphit-Verbindung.
Mineralien haben teilweise auch so geile Namen, ja, ne?
Das stimmt, aber ich habe immer das Gefühl, man merkt sofort den Entdecker, ne? Schreibersit, das ist doch wieder Herr Schreiber, hat die Sachen doch gefunden, oder?
Aber ganz ehrlich, würdest du das nicht genauso machen?
Wenn ich irgendwas machen könnte, was ich Wörlium nennen könnte, dann
oder Wörlied.
Wörlied, ja genau. Stimmt, ja. Auf jeden Fall, wenn ich ein Elementarteilchen entdecke, wie auch immer mir das gelingen sollte, dann präge ich dem natürlich meinen Namen auf.
Du kannst einfach irgendeine Einheit nehmen, die es schon gibt, den Kehrwert bilden und das dann halt so nennen. Die
Frage ist nur, ob sich das durchsetzt dann. Ne? Wirkt dann auch ein bisschen verzweifelt, finde ich. Deswegen lasse ich das wahrscheinlich.
Was denn, sowas wie Leitfähigkeit oder so?
Also, Meteoriten könnten dafür verantwortlich gewesen sein, dass wir Phosphor auf die Erde gekriegt haben. Allerdings, könnten nicht nur, dem war auch so mit Sicherheit, aber die Frage ist immer noch, reicht das? Reicht die Menge, die da auf die Erde gedonnert ist, gehämmert ist, wie wir Experten sagen?
Ja.
Und vor allem, ist das die einzige Quelle? Und genau damit hat sich die jetzige Studie, aus der ich hier zitiere, beschäftigt. Die heißt Lightning Strikes as a Major Facilitator of Prebiotic Phosphorus Reduction on Early Earth von Nature Communications am 16.03.2021. Und du hast natürlich schon im Titel gehört, Blitze spielen hier wieder mal eine ziemliche Rolle. Denn die,
Und allein das bei dem Paper schon am Anfang, dass das anfängt mit Lightning Strikes, hört sich an wie irgendwie von so einer Metal-Band-Album oder so.
Habe ich auch gedacht, ja. Das stimmt, ja. Die haben sich mal überlegt, ob möglicherweise auch eine andere Quelle gibt für Phosphor, nämlich Blitzeinschläge auf der jungen Erde, weil es bekannt ist, und das ist auch so eine geologische Formation, sagen wir mal, die man sammeln kann, die Gesteinsart, oder das ist ein Gesteinsglas eigentlich, Fulgurit. Darf ich dein großes Latinum bemühen und kannst du uns sagen, was Fulgur auf Latein heißt?
Ich weiß, was Fondor ist, aber Fulgur?
Okay. Ich bin sowieso immer so überrascht, wenn du Dinge noch aus Latein übersetzen kannst.
Fulgur, also Fungus ist der, ne, Pilz. Sind die Pilze, aber Fulgur?
Okay, Fulgur ist der Blitz.
Echt? Fulgur ist der Blitz? Okay, hätte ich nicht hinbekommen.
Jetzt könnte man natürlich fragen, warum dieses Gestein Fulgurit, Fulgurit heißt, abgeleitet von Blitz, weil es tatsächlich bei Blitzeinschlägen entsteht. Also wenn der Blitz auf Gesteine oder auch Sand hämmert, dann schmilzt im Prinzip das Gestein und versintert. Und dann bilden sich so Blitzröhren.
Kenne ich. Ja. Aus der Wüste.
Ja, genau. Ja. Die kannst du halt auch kaufen, ne? Weil es davon halt viele auf der Welt gibt. Die sind typischerweise irgendwie so 2 Zentimeter dick im Querschnitt und manchmal Meter lang. Also häufig dann natürlich in Stücke gebrochen. Die verzweigen sich dann auch so wie so Äste oder so. Und die kannst du finden, kaufen, was auch immer. Und die entstehen halt bei extremen Temperaturen, ne? 30.000 Grad, wenn so ein Blitz einschlägt und dann das Gestein oder Sand herstellt. Gibt es übrigens beides und heißt dann auch mal Sandfulgurit oder Felsfulgurit, je nachdem, welchen Ursprung es hat. Genau, und die Forscher haben sich jetzt genau solche Fulgurite, die hatten irgendwie die Hände an so eine Sammlung an Fulgurite bekommen und haben die dann mal chemisch analysiert, um zu gucken, ob diese Fulgurite auch dieses Schreibersit enthalten könnten. Genau das haben sie dann zunächst einmal nachgewiesen und haben dann irgendwie sich überlegt, wie dieses Schreibersit in diesem Fulgurit entstanden sein kann und haben dann festgestellt, dass es insbesondere in der porösen Randschicht des Fulgurits finden und dass dort gar nicht mal so wenig an Phosphiden, also Metall-Phosphor-Verbindungen vorliegen. Und das haben sie dann mal nachgerechnet, wie viel das sein kann oder wie viel sie da gemessen haben. Also in dem Fall tatsächlich gemessen haben sie, die hatten irgendwie 25 Kilogramm Fulgurite zur Verfügung und da haben sie dann geschätzt nach ihren chemischen Analysen, dass in diesen 25 Kilogramm irgendwie 60 bis 172 Gramm Schreibersit vorliegt. Und dass das möglicherweise dann die Quelle sein könnte für Phosphor auf der jungen Erde. Das haben sie aber natürlich nochmal irgendwie versucht zu quantifizieren. Also wie viel Phosphor stand denn dann bei der jungen Erde wirklich zur Verfügung? Also das hängt natürlich von viel ab, ne? Also wie viel Blitze,
ja. Ich hätte gerade auch gefragt, in welchem Zeitraum? Also, weil das ist doch eine Zeitfrage nur, oder?
Genau,
weil, also, ne, wenn Blitzeinschläge das halt machen und du durchgehend Gewitter hast, dann wird es ja immer mehr.
Genau, ja.
Also, wenn die Zeit nur lang genug ist.
Und das ist, da hast du zwei essentielle Punkte angesprochen. Zum einen die Frage, wie lange, ne? Also wie lange, über welche Zeiträume, genau wie du sagst, sprechen wir hier. Und der zweite Punkt ist, wie oft blitzt es denn überhaupt, ne? Und das ist nämlich auch ein Punkt, den man dann mit einbeziehen muss. Hier heutzutage in der Gegenwart haben wir zwar auch ständig irgendwo auf der Erde Gewitter, aber jetzt so bei mir zu Hause blitzt es jetzt nicht so häufig, sagen wir mal. Aber das war bei der jungen Erde deutlich anders. Da war nämlich die Atmosphärenzusammensetzung ganz anders. Und dadurch hast du viel häufiger Blitzeinschläge gehabt. In dem Paper steht, dass sie davon ausgehen, dass 1 bis 5 Milliarden Blitzeinschläge pro Jahr stattgefunden haben. Also das müsste man jetzt mal nachrechnen.
Wie viel sind das heute so im Vergleich?
Also, boah, das ist eine gute Frage. Das lass uns mal gerade gucken. Das habe ich nicht nachgeguckt.
Das, aber das ist natürlich mal schnell.
Blitze pro Tag oder pro Jahr Erde oder so. Ne? Also damals 1 bis 5 Milliarden pro Jahr.
Okay, viele Millionen Blitze gehen pro Jahr nieder, circa 100 Blitze auf unserem Planeten pro Sekunde.
Okay, das ist doch auch nicht wenig, ne? Also das heißt, man müsste, also 100 pro Sekunde mal, rechne mal eben aus, dann kann ich schon mal weiter erzählen, dann kannst du mal eben pro Jahr ausrechnen.
Also hier steht, man schätzt, dass auf der Erde täglich etwa 1000 Gewitter mit circa 4, das ist jetzt eine sehr breite Streuung, aber 4 bis 10 Millionen Blitzen gibt pro Tag.
Hä, das wären ja mehr, 10 Millionen Blitze?
Ja.
Okay, dann kommst du aber in eine Richtung.
Das ist sehr groß, ne? Ja. Naja, das ist vielleicht ein bisschen viel.
Ja, aber vielleicht.
Was haben wir denn hier? Blitzstatistik?
Ah doch, aber ich habe 1 bis 5 Milliarden. Ja, ja, das ist doch schon mal noch mal eine Größe mehr. Doch, so kann schon sein, ja. Sie sind dann davon ausgegangen in diesem Paper, dass von diesen Blitzen zwischen 100 und 1 Milliarde jährlich in den Erdboden eingeschlagen sind, weil das ist ja auch noch die Frage, ja, ne? Da kann ja stimmt. Nur, also man muss ja noch gucken, wie viel Erde oder wie viel von der Erdoberfläche ist überhaupt fest und wie viel von diesen Blitzen ist da eingeschlagen. Also da gehen sie davon aus, dass 100 Millionen bis 1 Milliarde sind. Und dann haben sie noch runtergerechnet, wie viel sie davon ausgehen, aber das ist natürlich alles jetzt eine Abschätzung, wie viel davon dann wirklich fulguritbildende Blitzeinschläge waren und wie viel Phosphor dabei entstanden sein kann. Und sie gehen dann davon aus, also lange Rechnung, ganz am Ende kommt raus, dass die Blitze zwischen 10 und 10.000 Kilogramm lösliche Phosphorbindungen erzeugt haben. Und zwar jedes Jahr seit Auftauchen der ersten Landmassen unseres Planeten bis zu dem Zeitpunkt quasi, wo sich dann irgendwann das erste Leben entwickelt hat und dieses Phosphor sozusagen genutzt wurde. Ne? Also danach wurde es natürlich auch noch erzeugt, aber das wäre ja jetzt erstmal so der Zeitraum, wo man gucken müsste, wie viel stand da zur Verfügung. Ne? Also 10 bis 10.000 Kilogramm jedes einzelne Jahr und wir reden ja über Milliarden von Jahren, deswegen kann man davon ausgehen, dass da genug Phosphor dann vorlag. Genau, und was ich auch irgendwie interessant finde ist, dass dann, wo, als das Leben dann entstanden ist, da sind natürlich nicht mehr so viele Meteoriten dann runtergehämmert auf die Erde. Ne? Zum Glück, weil dann kann sich ja auch kein komplexes Leben bilden. Das heißt, da war es dann auch wirklich notwendig, dass wir genug lösliches Phosphor zur Verfügung haben durch diese Blitzeinschläge, weil du eben nicht mehr dich darauf verlassen konntest, dass ausreichend Meteoriten einschlagen. Also auch wieder so ein bisschen, sagen wir mal, Glück gehabt, ne? Dass der Mechanismus nicht einzig darauf basierte, dass wir auf das Phosphor aus den Meteoriten angewiesen sind, weil die natürlich gleichzeitig eine Bedrohung fürs Leben darstellen.
Also ist das jetzt quasi ein Baustein dafür, dass man sagt, es ist höchstwahrscheinlich beides passiert? Oder?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also okay. Diese Meteoritgeschichte war akzeptiert bereits von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in dem Feld tätig sind. Aber dadurch, dass du jetzt siehst, okay, solche großen Mengen könnten auch von den Blitzen gekommen sein, über die Jahre summiert, kann man das als weiteren Mechanismus sehen, wo diese Mengen an Phosphor, die du brauchst, hergekommen sind. Ich wollte noch nachlesen, ob ich irgendwo was finde, wie viel Phosphor wirklich in Kilogramm, wenn wir für unser Leben auf der Erde brauchen. Aber das ist mir nicht gelungen. Das war anspruchsvoll.
Das ist wahrscheinlich auch schwierig.
Ja, das, vielleicht habe ich mich auch. Ja, man könnte ja mal, wie viel Phosphor. Phosphor im Mensch, aber da weiß er auch nicht. Dann brauchst du dann noch die ganzen Tiere und wer weiß, wie viel da so drin sind. Ach, jetzt finde ich auch Ernährungshinweise, wie viel Phosphor man essen sollte. Das ist
ja
auch ja, nicht,
dann findest du wahrscheinlich als nächstes noch, wie viel Phosphor wir produzieren für Dünger und ähnliches.
Stimmt, ja.
Das kommt ja auch noch mit dazu und wenn du dann noch weiter googelst, dann steht irgendwann die Polizei vor der Tür und fragt, was du denn mit so viel Phosphor machen möchtest, nachdem du letztens ja schon irgendwie Wasserstoffperoxid bestellt hast.
Ja. Da denke ich mir ja auch immer, wenn wir unsere Bestellung für unsere Tour fertig machen, ja, ne? Da bestellen wir einfach riesige Mengen an Brennpaste und da denke ich auch, irgendwann stellen die hier und sagen, erklären Sie uns
das mal, Herr Böhrl. Genau,
warum bestellt der Herr Remford Ihnen immer so komische Sachen hier hin? Und wenn ich dann sage, ja, das ist so eine Wissenschaftsshow auf der Bühne, dann glauben die endgültig, das ist eine Ausrede. Ja, das war das erste Thema schon.
Okay.
Wir wissen jetzt, wo das Phosphor herkam, was wir für unser Leben brauchen.
Wir wissen eine weitere Quelle,
stimmt,
wo das Phosphor herkam.
Ja.
Okay, dann ich mache einfach mal nahtlos weiter mit dem nächsten Thema. Brüderlich teilen. Du bist ja Einzelkind, ne?
Ja. Ja.
Das heißt, du hast keine Geschwister, aber du hast das trotzdem vielleicht schon mal beobachtet. Und zwar folgende Situation. Dort ist ein Schokoriegel, der von den Eltern zu den Kindern, zu den Geschwistern gegeben wird. Und dann wird gesagt, aber teilt ihn euch.
Oh.
Das ist der Moment, wo der Messschieber rausgeholt wird.
Dieser Futterneid, ich ertrag das nicht. Meine Kinder müssen ständig hungern offensichtlich, weil dieser Futterneid besteht da irgendwie. Also ich weiß,
ist das bei denen auch,
ja,
wenn du sagst, du hier teilt das? Dann wird das Maßband rausgeholt und dann wird genau auf den Millimeter. Ne, also
wobei die eigentlich schöne Regelung ist ja, einer von den beiden teilt und der andere darf aussuchen, die Stücke. Ne?
Ja,
damit bist du, aber klar, dann bist du natürlich
damit,
auch. Dann
damit ist
natürlich
es fair,
genau messen.
Ne?
Ja, ja.
Genau, und das ist der Punkt, genau. Das, also man munkelt ja, dass deshalb alleine die Laserabstandsmessung erfunden wurde, ne? Weil ein Schokoriegel geteilt werden sollte. Könnt ihr auf jeden Fall so bestätigen. Auf jeden Fall, man sieht auch, also auch dabei, dass Messtechnik einen großen Stellenwert hat. Also es ist wichtig, Sachen zu messen, um halt Aussagen machen zu können, um Entscheidungen treffen zu können und so weiter und so weiter. Und darüber haben wir uns ja auch schon häufiger mal unterhalten, dass das für uns als Experimentalphysiker Messtechnik einen unglaublich hohen Stellenwert hat.
Mhm. Ja.
In der, also auch in unserem Arbeitsalltag und so, ne? Aber auch für den Fortschritt und die Wissenschaft an sich, denn neue Messtechnik bedeutet häufig neue Erkenntnisse und häufig dann auch einen schnellen oder großen technologischen Fortschritt. Man sieht es ja auch häufig, dass mit dem Aufkommen neuer Messtechnik dann auch schnell mal ein Nobelpreis verbunden
ja, ja.
ist.
Ja, das habe ich auch schon mal erzählt, aber das hat mich wirklich so sehr bewegt eigentlich, als ich das erste Mal in der verbotenen Stadt in Peking war und dann vor dem Tempelpalast des Kaisers da stand. Der hatte an den Ecken seines Palastes oder also da, wo er dann zum Volk gesprochen hat sozusagen, stand rechts und links standen Maßeinheiten, also so ein Volumenkörper, mit dem offiziell Volumen abgemessen wurden und ein Längenmaß und das hat mich unglaublich und Zeitmaß natürlich auch, eine Uhr, und das hat mich unheimlich beeindruckt, weil damit hat er gezeigt, ich bin das Maß der Dinge, ich messe die Dinge, also
ja.
Wenn ich sage, das ist ein Meter, dann ist das ein Meter. Und das als Symbol der Macht, ne? Also wirklich, der hat da keine Kanonen, gut, wahrscheinlich hat er ja auch Kanonen hingestellt und Waffen und Schwerter, aber genauso gleichberechtigt zu diesen Waffen hat er diese Maßeinheiten hingestellt, und da ist mir zum allerersten Mal bewusst geworden, welche Macht auch von solchen Messungen ausging, also genau das,
ja,
was du jetzt gerade erzählt hast. Ja.
Auf jeden Fall, ne? Also wer definiert, also gerade, es ist heute ja immer noch wichtig, allerdings haben heute sich in den zivilisierten Ländern auf sowas wie internationale Einheiten geeinigt.
Damit halt
und so.
Nicht mehr einer sagt, das ist jetzt eine Elle hier.
Ja, yeah, genau, genau. Aber da wollte ich nur sagen, also nochmal unterstreichen, wie wichtig Messtechnik ist. Und auch in unserem Arbeitsalltag als Wissenschaftler, wobei ich ja lange nicht mehr im Labor sitze und so, aber auch bei meinen Basteleien merke, ohne ein Multimeter ist halt Kacke,
ja,
ne?
Ja.
Weil du siehst halt, also du kannst das geilste Equipment haben, du kannst die besten Experimente machen, du kannst die besten Diamantenschichten irgendwas synthetisieren, wenn du kein Equipment hast, den ganzen Mist zu messen, dann hilft dir das am Ende auch nichts,
ja,
weil
ja.
Ergebnisse kriegst du halt nur mit Messung. Und bei Messequipment ist das so, es gibt so an Unis oder Forschungslaboren so ein gewisses Standard-Messequipment, das halt jeder hat oder zumindest im kurzen Zugriff hat. Das ändert sich über die Jahre natürlich auch, ne, weil Messtechnik billiger wird oder verbreiteter wird, aber was heutzutage zum Beispiel so Standard, würde ich mal sagen, ist so in jedem Labor, das eben so ein bisschen Festkörperphysik oder so sowas macht, ist sowas wie ein Rasterelektronenmikroskop, EDX, Raman, Röntgenbeugung, also so Standardsachen
zumindest
hat man
in unserem
halt, ne,
Bereich,
oder,
ne?
Genau,
ja,
also
jetzt,
zumindest,
ja.
Ja, das sind halt die Sachen, die ich kenne. So.
Ja, ja, da wird Äquivalente dazu in der Biologie geben und in der Chemie, ja, genau, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, ja.
Ja, genau. Aber so ein paar Sachen, die halt auch bezahlbar sind, sind immer noch teuer, ne? Also so ein ordentliches REM kostet immer noch so viel wie, weiß ich nicht, ein fettes, großes Auto oder mehr, ne? Oder ein kleines Haus. Aber das ist immer noch in Anführungszeichen bezahlbar. Abgesehen davon gibt es aber auch speziellere Messverfahren und teurere. In der Wissenschaft ist es sogar häufig so, dass so High-End-Messapparate, also die gar nicht mal kommerziell sind, ne, dass die selten oder sogar einzigartig sind. Also wie häufig kam das auch bei uns vor, dass man irgendwie sitzt, also sich über irgendwas unterhält und dann halt so die Proben in der Hand hat. Und dann so fragt, okay, wer kann das messen?
Ja.
Ne? Also, und damit meint man nicht irgendwie im Zweifelsfalle, wer hat denn da ein schönes Mikroskop, sondern so, wer kann das? Mhm. Also, ja, wer ist in der Lage, überhaupt etwas zu bauen oder etwas zu haben, um sowas zu messen? Und das passiert immer dann oder vor allem dann, wenn man in Grenzbereiche der Physik kommt. Also da, wo man in irgendeiner Form mit irgendeiner Größe in Richtung eines Extrems läuft. Ne? Sei es jetzt sehr leicht, sehr schwer, sehr groß, sehr klein, sehr irgendwas. Ne? Und das Interessante in diesen Bereichen, finde ich, ist, dass da Experimentalphysik und theoretische Physik häufig sehr nah beieinander sind, also häufig Hand in Hand gehen und sich, finde ich zumindest, in kaum einem Bereich so deutlich berühren wie bei der Messtechnik im Grenzbereich.
Mhm.
Ne, dass sie sich da auch gegenseitig befruchten, denn in diesem Grenzbereich wird's genau dann richtig interessant, wenn man entweder technisch oder theoretisch an die Grenzen kommt von dem, was man so messen kann und kann. Und wie fein oder wie weit man da geht, ist extrem abhängig davon, welche Größe das denn da so ist, die man messen möchte. Denn es gibt ein paar physikalische Größen, die können wir mittlerweile sehr gut messen oder da sind wir sehr fit drin, die zu messen. Sowas wie Frequenzen, also sich irgendwas periodisch Wiederholendes, kann man sehr gut messen. Elektrische oder magnetische Felder kann man unglaublich genau und gut messen. Es gibt aber auch ein paar Größen oder die eine oder andere Größe, da ist es tatsächlich schwieriger, die zu messen, also ordentlich zu messen. Und eine der schwersten ist dabei tatsächlich auch eine der alltäglichsten und banalsten. Möchtest du einen Tipp abgeben?
Puh.
Eine physikalische Größe, die wirklich sehr schwer zu messen ist.
Nee, keine Ahnung.
Bin ich auf eine hohe Genauigkeit.
Keine Ahnung.
Die Gravitation.
Ja, okay.
Die nimmt, die Gravitation nimmt nämlich unter den Grundkräften, die wir so kennen, also die Grundkräfte des Standardmodells eine Sonderrolle ein. Also ne, das Standardmodell hat Grundkräfte, die starke Kernkraft, schwache Kernkraft, Elektromagnetismus und Gravitation. Und im Vergleich zu den anderen Kräften ist die Gravitation erstens sehr, sehr klein, also sehr schwach.
Schwach, ja.
Ne? Also die ist sehr schwach. Und alle anderen haben ein Austauschteilchen. Also man kann mit dem Wirken der Kraft den Austausch eines Teilchens assoziieren, wobei Teilchen in dem Bereich dann irgendwann auch gleich Energie ist. Ne? Das hat man, dieses Austauschteilchen hat man bei allen Kräften bisher gefunden. Also bei der starken Kernkraft sind es die Gluonen, bei der schwachen die W- und Z-Bosonen, bei Elektromagnetismus sind es die Photonen, aber bei der Gravitation hat man dieses Austauschteilchen noch nicht nachweisen können. Es gibt halt theoretische Modelle, das Graviton, also das Austauschteilchen der Gravitation, aber hat man noch nicht gefunden. Die Gravitation ist also so ein Grenzbereich und gibt immer noch Rätsel auf. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, was ist denn Gravitation eigentlich? Und also nach der Relativitätstheorie beschreibt Einstein das ja als Krümmung der Raumzeit. Mhm. Das passt auch sehr gut, solange die Skalen groß genug bleiben. Und da sind wir so bei einem der grundlegenden Probleme der modernen Physik, die vereinheitlichte Theorie von allem, die gibt es halt noch nicht. Beziehungsweise keine davon, von den Modellen, die man irgendwie so postuliert hat, ist bisher gemessen oder in irgendeiner Form nachweisbar. Das mit der Gravitation klappt auf den kleinen Skalen nicht mehr so richtig. Und genau da wird es dann irgendwie ja auch interessant.
Mhm.
Ne? Und jetzt die Frage, wie groß sind denn kleine Skalen, wenn es um Gravitationskraft geht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, wir wären da schon bei deutlich kleineren Massen angekommen, aber so kann man sich irren, ne? Das Paper, um das es geht, trägt den Titel Measurement of Gravitational Coupling Between Millimeter-Sized Masses.
Hm.
Also wir sind mit den Massen, die hier gemessen wurden, tatsächlich im Millimeter-Bereich.
Also makroskopisch, ne, Dinge, die wir sehen.
Genau,
also,
richtig, makroskopisch. Das, also ich hätte gedacht, wir wären schon irgendwo so auf, weiß nicht, Molekülebene. Und da würde man irgendwie Gravitationsanziehungskräfte messen. Aber davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt.
Krass, ja.
Also das, was hier jetzt vorgestellt wird, ist, glaube ich, sogar ein neuer Rekord für die kleinste gemessene Gravitation. Also, ne, erschienen, also ja, ist es, weil erschienen ist das Ganze am 10.3. in Nature.
Ja, die geben sich
also
nicht mit Nachmessung zufrieden.
Nee, genau, dritter ist es nicht. Sind
aber
Forscher
man ja,
aus
man
Wien.
Kennt ja aus unserer Studienzeit kennt man ja noch dieses Experiment, wo man irgendwie so größere Kugeln aneinander geführt hat und dann irgendwie Kräfte gemessen hat dazwischen. Ne? Das, aber jetzt Millimeter, okay, da bin ich gespannt.
Ja, die Geschichte davon ist insgesamt interessant, da erzähle ich auch noch ein bisschen was zu. Warum ist das so schwer? Ne? Der Grund dafür, den haben wir gerade schon gesagt, die Gravitation spielt, also hat halt diese Sonderrolle, dass sie im Vergleich zu den anderen Grundkräften, die wir so kennen, sehr, sehr klein ist. Also wirklich, wirklich schwach. Kann man sich ganz, ganz leicht verdeutlichen, wenn man einen Gegenstand, einen Apfel oder so nimmt, den auf den Tisch legt, dann bleibt er auf dem Tisch liegen.
Mhm.
Der wird zwar immer noch von der Masse der Erde angezogen, und zwar von der gesamten Masse der Erde, ne, die ja recht groß ist, aber die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen den Molekülen und Atomen des Tisches reicht aus, um das zu kompensieren.
Na okay, ja, das ist
also
natürlich ein guter. Der Tisch gibt nicht nach dazwischen, ne?
Genau.
Also, ja, okay.
Genau.
Ja. Ich finde es tatsächlich immer so ein bisschen kontra, also für den nicht physikalisch vorgebildeten Menschen, ein bisschen kontraintuitiv, weil man natürlich häufig sehr schmerzhaft die Auswirkungen von Gravitation erlebt.
Ja.
Ne? Also wenn man vom Fahrrad fällt oder wenn einem der Hammer auf den Fuß fällt, dann sagt man, er tut schon sehr weh. Und die elektromagnetische oder die schwache Kernkraft hat mir selten so weh getan, sagt man.
Ja.
Also man erfährt es halt nicht, aber
klingt auch so, ne? Schwache Kernkraft.
Genau. Und planetarisch betrachtet, denkt man natürlich auch, ne, wow, die Gravitation, die hält den Mond an der Erde oder die Erde an der Sonne.
Ja.
Ist ja Wahnsinn, aber ja.
Ist halt, aber das Beispiel mit dem Tisch ist halt,
ja, stimmt,
ne, relativ,
ja, das ist nicht schlecht.
Relativ simpel. Oder du kannst ja auch magnetisch leicht was schweben lassen über der Erde.
Stimmt,
mit einem elektromagnetischen Feld. Und da muss man überlegen, da zieht die komplette Masse der Erde dran.
Ja, krass.
Ne? Also die ist relativ, also die Gravitationskraft ist wirklich nicht so, also so stark im Gegensatz zu den anderen Kräften. Und deshalb ist es schwer, die Gravitation oder relativ schwer, die Gravitation zu messen zwischen zwei Objekten, ohne dass irgendeine andere Kraft das überlagert.
Ja, das kann man sich vorstellen,
Und halt die Messung kaputt macht. Erstmals,
Kann man sich vorstellen, wenn man zwei Kugeln messen würde und die sind nur irgendwie elektrostatisch aufgeladen und ich meine, die müssen ja nur, also an der Luft kannst du ja wahrscheinlich schon mal nicht messen, denn da fliegen ja die ganze Zeit freie Elektronen rum und würden dein Objekt aufladen und dann würden die Objekte sich abstoßen.
Ist eine Frage, wie groß die Massen sind, die du benutzt, ne?
Ja, klar. Aber wir wollen ja zu kleinen Massen, oder?
Ja, genau. Wir wollen zu kleinen Massen. Das, da ist halt alles schon ein Problem, ne? Also elektrostatische Aufladung, Luft, also alles doof.
Ja.
Überhaupt erstmal die Gravitation als Kraft zu messen und nachzuweisen, ist das erste Mal gelungen, Henry Cavendish.
Mhm.
1797, ich glaube so knappe 100 Jahre nach Newton war das.
Krass.
Also nachdem Newton die Gravitation quasi als Konzept.
Das ist auch wieder krass, ne? weil das ja eine Kraft ist, wie wir gerade schon gesagt haben, die so allgegenwärtig ist. Ne? Also jeder weiß ja, dass Dinge runterfallen und offensichtlich sie sich anziehen, dass die Erde Dinge anzieht, aber dass man sie dann erst gemessen hat, ist ja schon krass.
Ja, das finde ich auch. Aber wenn man sich das überlegt, ist ja die Frage, wie will man es denn messen? Ne? Gar nicht, also die ist nicht so trivial, weil natürlich kann man hingehen mit Newton irgendwie sich auf einen Turm stellen und Fallversuche machen und findet dann relativ schnell raus, dass die Erdbeschleunigung 9,81, also 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat ist. Und dann kann man sich das Gravitationsgesetz nehmen von Newton, aber dann hat man die Masse der Erde nicht.
Mhm. Stimmt.
Die
war, ja.
Also, ne, du hast die Masse, du kannst die Masse ja nicht der Erde irgendwo hinlegen. Die kannst du natürlich irgendwie wieder versuchen zu bestimmen.
Ja.
Aus, ja, genau so aus Himmelsmechanik und so. Beziehungsweise aus der Himmelsmechanik kannst du dann auch die Gravitationskonstante abschätzen und so weiter. Aber wirklich messen diese Kraft, das ist nicht so trivial.
Ja. Okay, und dann würde man also zwei Gegenstände nehmen, die irgendwie so groß sind, dass du sie noch messen kannst. Und dann wären die Sachen schon relativ klein für die Messgenauigkeit, die du 1700 Schlag mich tot zur Verfügung hattest. Ja, man kann sich schon vorstellen, dass das nicht so einfach ist, ja.
Der Name Cavendish, als ich ihn gelesen habe, war mir so im Hinterkopf.
Ja, mir auch. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ist das nochmal?
Das ist ein britischer Wissenschaftler gewesen, der allerdings, also wie es damals so 1700 irgendwann war, ne, nicht nur das, sondern die haben ja immer direkt so fünf Sachen entdeckt, weil da war halt noch, also da war noch mehr zu entdecken, beziehungsweise, nein, nicht mehr zu entdecken ist das falsche Wort. Es war mit einfacheren Mitteln noch mehr zu entdecken. Das ist der Entdecker des Wasserstoffs.
Ah, vielleicht.
Henry Cavendish. Der hat Metalle mit Säure behandelt und hat gesehen, dass dort ein Gas austritt, ne? Also dass sich ein Gas bildet, das er anzünden kann. Ja. Also ne, brennbare Luft hat er es, glaube ich, genannt. Hat aber nicht, also er hat nicht erkannt, dass es Wasserstoff ist, beziehungsweise das nicht, also das war ja die gleiche Zeit so mit Lavoisier und so. Mhm. Der hat es dann Wasserstoff genannt. Cavendish hatte der damals vorherrschenden Lehrmeinung weiter angehangen, erstmal, und zwar die Phlogiston-Theorie. Die wir auch schon mal, also dass es ein Stoff gibt, der allen Materialien innewohnt, der quasi verbrennt. Und der hat gedacht, das, was dort entweicht, ist das Phlogiston.
Okay.
Ne, beziehungsweise später, als noch Experimente mit diesem Gas und Sauerstoff gemacht wurden und daraus Wasser synthetisiert wurde, hat er gedacht, es wäre Phlogiston, an das Wasser gebunden ist und so. Also er konnte sich davon nicht so ganz trennen, aber nichtsdestotrotz, der hat den Wasserstoff entdeckt. Aber abgesehen davon auch als erster die Gravitationskraft zwischen zwei Objekten gemessen und damit dann die mittlere Dichte bzw. Masse der Erde bestimmt.
Krass.
Ne? Weil wenn du halt die Gravitationskonstante aus dem Newtonschen Gesetz messen kannst, ne?
Und
dadurch,
zwar
dass du die
unabhängig, also mit zwei anderen Körpern, dann hast du
richtig.
Ja, und die zwei Körper sind gut bestimmt, dann hast du die Gravitationskonstante und dann kannst du mit einem dieser Körper und der Gravitationskonstante die Masse der Erde bestimmen. Okay, krass.
Ja. Genau. Ja, genau. Und das war der Erste, der das gemacht hat. Die beiden Massen, die er benutzt hat, waren eine Bleikugel, eine große, mit einem Gewicht von 158 Kilo.
Okay.
Und sein Messkörper war eine zweite Kugel mit der Masse von 730 Gramm.
Und dann hat er geguckt, wie diese eine Masse an die andere angezogen wird.
Ja, und da kommen wir jetzt zu der Frage, wie macht man das? Ne? Wie macht man das? Und also wie kommt man da auf einen Versuchsaufbau, mit dem man die Kraft zwischen den beiden Massen messen kann, ohne dass die, also okay, die Überlagerung von Elektromagnetismus und so, die können wir da komplett knicken.
Hat er sich nicht drum gekümmert, ne?
Also nee, gut, genau, Luft und so kann man auch rauslassen. Ja. Also im weitesten Sinne, wenn man das Ganze irgendwie noch irgendwie in eine Glasabschirmung tut, dass kein Wind dazukommt oder so. Aber wie misst man hier die Anziehung, die direkte Kraft? Weil man kann ja keine Federwaage oder so anbringen.
Auslenkung von Pendel vielleicht?
Ja, da kommen wir in die richtige Richtung. Und zwar eine Drehwaage. Und eine Drehwaage funktioniert, also die hat der gute Herr dann, ich weiß nicht, ob er, ja doch, der müsste sie quasi damit erfunden haben auch. Und die wird heute noch benutzt in der Geophysik wohl. Und zwar eine Drehwaage funktioniert folgendermaßen. Wir haben einen Draht, der von irgendwo runterhängt, ein Torsionsdraht. An diesem Draht hängt unten ein waagerechter Stab mit zwei kleinen Massen dran. Also ein Stab waagerecht, am Stabende sind zwei Massen, wie so eine Hantel, die man in der Mitte an einem Faden aufhängt. die dann so vor sich hin hängt.
Ja.
Das Ganze ist nicht ausgelenkt, nicht verdreht, sondern möglichst in Ruhe, ohne Luft und so weiter, hängt einfach nur da. Und dann nimmt man die große Masse, bringt die in die Nähe einer der Massen dieser Hantel und guckt, ob sich diese Hantel anfängt zu drehen.
Mhm.
Und diese Drehung kann man sichtbar machen, indem man an dem Draht irgendwo einen Spiegel noch anbringt, der einen Lichtstrahl ablenkt.
Alles gut, ja, damit kannst du den Winkel deutlich
genau. Damit kann man sehr, sehr kleine Winkel dann sehr deutlich messen.
Ja.
Und genau so hat er das gemacht.
Nicht schlecht,
oder?
Und hast du dir zufällig notiert, wie genau er dann die Erdmasse bestimmt hat damit oder die Gravitationskonstante?
Nee, das habe ich leider nicht. Aber es war wohl schon recht nah dran. Also war wohl schon ganz gut mit den damaligen Verhältnissen. Also mit dem, was man heute so hat. Also war schon nennenswert. Aber ich muss dir sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich höre, auf was für Aufbauten die Leute kommen.
Ja. Ne?
Also was für Ideen die haben, um solche Kräfte zu messen. Also hier ist die Idee ja folgende. Du misst diesen Winkel, ne, den der Draht gedreht wurde. Mit diesem Winkel und dem Draht kannst du das Drehmoment bestimmen, das auf den Draht wirkt. Mit dem Abstand der Kugeln kannst du aus dem Drehmoment die Kraft ausrechnen, die zwischen den beiden wirkt und damit dann halt die Gravitationskonstante bestimmen.
Ich habe mal schnell nachgeguckt. Cavendish führte während eines ganzen Jahres sein Experiment 17 Mal mit 29 Messungen durch und berücksichtigte auch kleinste denkbare Störung. Sein Endergebnis für G, also die Gravitationskonstante, weichen um 1,2% und für die Dichte der Erde um 0,6% vom heutigen Wert ab. Das finde ich
ja, krass,
beeindruckend.
Ne? Ja. In dem Wikipedia-Artikel zu Cavendish habe ich auch noch gelesen, dass der neben Lavoisier der maßgebliche Einfluss dafür war, dass exakte Messungen in der Naturwissenschaft halt eine unabdingbare Größe geworden sind.
Okay.
Ja. Also schön, ne? Also ich liebe ja solche historischen Geschichten. Auf jeden Fall, eigentlich immer noch dem gleichen Prinzip wurde jetzt in diesem Paper die Gravitationskonstante gemessen, beziehungsweise nochmal so eine Drehwaage aufgebaut, allerdings jetzt mit deutlich, deutlich kleineren Massen. Also die haben das Experiment im Grunde nachgebaut, im Vakuum dann natürlich, ne? Und das Ganze ein bisschen verkleinert. Und zwar haben die zwei Goldkugeln genommen, die beide einen Radius von 1 Millimeter hatten.
Ja, also
ist schon klein, aber wie gesagt, ich hätte mich vorher jemand gefragt, gedacht, wir sind schon bei kleineren Sachen, aber egal. Das Faszinierende ist, mit diesen Kugeln sind sie bei einer Gravitationskraftmessung für Massen unter 100 Milligramm, das ist so eine magische Grenze wohl bisher gewesen, die noch keiner geschafft hat. Und diese kleinen Kugeln hängen an einem 4 Zentimeter langen und halben Millimeter dicken Glasstab und sind aufgehangen an einer Glasfaser. Also, die nur ein paar Mikrometer dick ist. Also alles deutlich, deutlich kleiner gemacht. Und um da ordentlich messen zu können, haben sie halt die Testmasse, die sie in die Nähe gebracht haben, periodisch halt an diese Drehwaage herangebracht, an die Massen. Also immer dran, weg, dran, weg, dran, weg.
Okay.
Weil, wie wir ja wissen, kann man Schwingungen viel, viel besser messen als jetzt, sagen wir mal, Auslenkung oder Winkel oder Ähnliches. Und im Grunde haben sie damit dann ein periodisch angetriebenes Pendel und können damit dann auf die Kraft zurückrechnen, die diese beiden Massen zueinander halt an Gravitation aufbringen. Das Messergebnis von denen ist nicht so gut wie das von Cavendish. Es ist trotzdem aber gut. Es ist die Abweichung vom Literaturwert ist unter 10%. Das klingt viel, ist für diese Größe der Massen aber wohl sehr, sehr wenig.
Jetzt würde der geneigte Zuhörer, Zuhörerin natürlich fragen, warum machen die sich das jetzt so schwer? Warum müssen eine kleine Masse sein?
Gute Frage. Warum? Weil dort neue Erkenntnisse lauern. Wie ich ja ganz am Anfang schon sagte, ist die Gravitation ist problematisch in unsere physikalischen Modelle zu integrieren, wenn wir zu kleinen Größenordnungen gehen. Also wenn wir in den Bereich der Quantenmechanik kommen. Und das ist so ein Schritt in die Richtung kleinere Massen, um halt wirklich mal nicht nur Theorien zu haben, sondern auch Messwerte. Also man kratzt dort an den Grenzen der Theorie, denn die Autoren sagen auch, dass sie mit dem Messprinzip, das sie jetzt haben, den Aufbau weiter verbessern können. Und zwar so weit, dass es mit dem Messprinzip, so wie sie es jetzt haben, möglich sein soll, unter die Größe der Planck-Masse zu kommen. Jetzt die Frage, was ist die Planck-Masse? Die Planck-Masse ist die Masse im Planck-Einheitensystem, eine sogenannte Planck-Größe. Und Planck-Größe ist ein Einheitensystem, das auf dem Planck'schen, also unter anderem auf dem Planck'schen Wirkungsquantum beruht. Also sind natürliche Einheiten, die nur aus Naturkonstanten zusammengesetzt werden. Und das sind so die kleinsten möglichen Größen für Masse, Länge, Zeit und so weiter, in denen die physikalischen Gesetze, wie wir sie aktuell benutzen, noch jederzeit und überall im Universum gelten.
Aber das sind doch winzig kleine Größen, oder nicht?
Ja, richtig, sind es.
Und mit dem Aufbau meinen Sie, könnten Sie jetzt in den Bereich vordringen?
Ja.
Okay.
Mit das Ganze noch ein bisschen verbessert.
Ein bisschen ist also, gut, ne? Wenn wir jetzt immer noch makroskopisch sind.
Ja, ist ja gut. Aber sie sind auf dem Weg in die Richtung. Also das ist das Ziel. Man muss ja auch weiter gefördert werden, ne?
Ja, aber ich kann natürlich grundsätzlich jetzt schon verstehen, dass man versucht, Naturgesetze auch in extremen Situationen zu überprüfen, um einfach zu gucken, gilt das da noch oder müssen wir das anpassen? Das ist ja so ähnlich wie die Newton'sche Physik einfach super funktioniert für alles, was wir beobachten auf der Erde oder fast alles. Und dann stellt man halt fest, oder ein Einstein stellt dann fest, okay, aber wenn wir zu extremen Geschwindigkeiten gehen, nämlich zu Lichtgeschwindigkeit, dann müssen wir ein bisschen anpassen, unser Modell ein bisschen anpassen. Und das hat er dann mit der Relativitätstheorie gemacht. Deswegen kann ich natürlich absolut verstehen, warum man Experimente unter Extrembedingungen, extrem kalt, extrem klein, extrem leicht in dem Fall machen will. Ja.
Hier ist das ja tatsächlich sehr, sehr grundlegend. Und zwar ist das da die Frage, gibt es dort eine absolute Grenze, ne? Mhm. oder ist das einfach nur was, wo wir noch nicht hingucken können?
Ja, genau, ja.
Ne? Also da ist ja ein Unterschied, ob wir es nur nicht messen können oder ob dort wirklich eine absolute Grenze ist. Und so das Planck'sche Wirkungsquantum ist ja aktuell zumindest für uns eine absolute Grenze. Und also was so Energiemengen und so angeht. Und hier ist die Frage, resultieren dafür auch absolute Grenzen für Massen, für Längen, für Zeiten und so weiter. Also es ist wirklich so eine so Grundfrage nach Physik. Also so eine der, ne?
Aber du hattest das Thema jetzt irgendwie so eingeleitet mit Gravitation heißt Raumkrümmung, aber gilt das auch im Kleinen? Da hat man jetzt aber noch nichts gefunden, dass der Raum nicht gekrümmt wäre.
Nein. Gefunden hat man es nicht, aber es ist ja so, dass die Theorien da nicht passen. Mhm. Also dass die Relativitätstheorie in den Maßstäben halt keine sinnvollen Vorhersagen macht. Mhm. Genauso andersrum ja. Also als Grenzfall schon. Also als Grenzfall halt drin enthalten, bla, das Übliche, ne? Aber keine Theorie von allem, wo alles drin ist.
Ja.
Kratzt man halt jetzt, also man guckt mal in der Richtung, was ist denn da eigentlich?
Ja, ja, spannend.
Ja, finde ich auch.
Krass, weil sich manche Menschen die Füße brechen, um Dinge nochmal zu messen.
Ja.
Ein schönes Experiment natürlich. Da kannst du den Leuten halt im Prinzip ganz, ganz gut erklären, was du tust den ganzen Tag im Labor. Okay, kommen wir apropos zum Experiment, zu unserem eigenen Experiment.
Ja.
Du hast etwas vorbereitet. Du bist ja jetzt etwas mehr in den in TikTok unterwegs und hast etwas...
Etwas mehr ist gut. Ich produziere da diesen... Also nein, ich produziere nicht. Ich stehe vor der Kamera für diesen Kanal, den ich mit erarbeite und dann auch aufnehme. Ich treibe mich allerdings trotzdem nicht viel dort rum. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass dort ein Experiment vor einigen Wochen, sagen wir mal, viral gegangen ist. Und da dachte ich mir so, ach, ein alter Bekannter, das kennen wir doch. Allerdings in einer etwas anderen Variante. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon mal hatten. Und ich hatte dich vorhin ja gefragt, du dir auch nicht so 100 pro. Und zwar der Klassiker, man nimmt ein Glas mit Wasser, das mit Wasser bis zum Rand gefüllt ist, packt einen Bierdeckel drauf und dreht das Ganze um und nimmt dann die Hand weg. Mhm. Na, dann fällt der Bierdeckel nicht runter, sondern der wird weiter ans Glas gedrückt. Das Glas kippt halt nicht aus. Und dieses Experiment in einer leichten Abwandlung ging auf TikTok viral. Und zwar haben dort mehrere Leute eine Wasserflasche genommen, die bis zum Rand oben gefüllt, mhm, also wirklich bis ganz oben wasservoll ist.
Dann ein drauf, Stück, ne?
Genau, dann ein Taschentuch genommen oder Toilettenpapier oder was auch immer, halt irgendein leichtes Papier und das halt so ausgebreitet und dann von oben über die Öffnung drüber halt runtergezogen über die komplette Flasche. Das wird natürlich dann oben um den Flaschenhals rum nass und reißt dort, ne, und sorgt dann dafür, dass oben auf der Flasche quasi eine dünne Schicht aus Papier zurückbleibt.
Oh, krass.
Du verstehst, was ich meine,
oder? Ja,
das ist
krass, ja, weil das ist dann ja wirklich nur ein... Also klar, das schließt oben schon ab, aber das ist ja dann wirklich nur
ein klitzekleines Stück.
Also erstmal hauchdünn, ja, genau, und ein klitzekleines Stück. Also weniger als ein Kronkorken halt. Ne?
Ja, genau, weniger als ein Kronkorken. Okay. Ja, genau, aber es liegt oben drauf und und schließt die Flasche komplett ab. Und dann haben sie die Flasche genommen und auf den Kopf gedreht, also umgedreht. Und das ist dann am Ende ja genau das gleiche Experiment.
Mhm.
Ne? Und zwar, die Flasche bleibt voll, also wird nicht leer. Warum ist das so? Weil wenn das Wasser aus der Flasche, also damit das Wasser aus der Flasche rausfließen kann, muss ja für einen Druckausgleich Luft in die Flasche rein.
Mhm.
Im Normalfall, wenn die Flasche offen ist, sieht man ja auch, dass so Luftblasen dann immer, ne, so, also das Wasser drückt nach unten in die Flasche, die Gravitation zieht dran, die Luft drückt von unten rein und es gibt immer eine Stelle, wo halt an ein Tropfen Wasser quasi rausfließt an einer Stelle und dafür eine Luftblase halt rein, dass dann so glucksend sich die Flasche entleert.
Mhm.
Wenn jetzt aber dort eine Barriere ist, eine Membran, sei es jetzt ein Bierdeckel oder in diesem Fall eine dünne Schicht Papier, die wirkt da an der Stelle im Grunde wie ein Verschluss, weil zwischen den einzelnen Fasern des Papiers oder man kann das auch, also ich habe das in einem der Videos mit einem Netz gemacht, man kann es auch mit einem Fliegengitter machen, das ist nochmal ein bisschen faszinierender, bilden sich kleine Wasserbrücken sozusagen, die aufgrund der Oberflächenspannung eine stabile Barriere jeweils bilden für diese kleine Pore des Papiers und in Summe dann eine stabile Oberfläche bilden, wo nirgendwo die Luft an einer Stelle halt durch kann und das Wasser auch nicht raustropft. Also die Oberflächenspannung des Wassers sorgt dafür, dass wir viele, viele kleine Brücken quasi haben zwischen den Fasern, die dafür sorgen, dass wir dort eine feste, also eine in Anführungszeichen feste Oberfläche haben, die Flasche schließt, dass keine Luft eindringen kann und damit auch kein Wasser rauskommt.
Krass.
Ja, und der Luftdruck von außen drückt halt diese Membran, also dieses Papier auch weiterhin gegen die Flasche, wodurch das nicht raus, also nicht runterfällt und damit halt die Flasche im Grunde verschließt. Ja. Wie gesagt, ein Klassiker, ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn schon mal hatten. Ich würde davon absehen, es jetzt hier an meinem Schreibtisch vorzumachen, weil ihr es eben sehen könnt. Aber in unserem nächsten Livestream können wir es gerne mal machen.
Oh ja, und ich mache es auf jeden Fall gleich mal. Ich habe jetzt keine Flasche hier, würde es auch nicht am Schreibtisch machen, aber das muss ich ausprobieren. Das finde ich, ja, ist beeindruckend umgesetzt. Kann ich verstehen, dass das auf TikTok viral geht und die Leute das machen.
Ich fand es auch, also ich fand es ein schönes Ding. Wäre ich so auch nicht drauf gekommen, das so zu machen. Finde ich tatsächlich sogar noch schöner als mit dem Bierdeckel.
Ja, viel besser. Ist eine gute Umsetzung, muss ich schon sagen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir uns Musik verdient. Und zwar habe ich ein Wellerman-Cover gefunden, ein Wellerman-Cover zum Thema Corona, als die Welle kam. Das, wir haben ja selber schon nur den Wellerman gecovert, aber man muss zugeben, die hier sind ein bisschen besser, ganz knapp besser. Viel Spaß damit.
Wir waren mal mitten in der Pandemie, als der R-Wert gerade wieder stieg. Da machten wir die Kitas auf und gleichzeitig die Schule. Und als die Welle dann kam, fragten wir, wo kommt die denn her? Ja, als die Welle dann kam, da guckten wir nur doof. Die Mutationen kickten hart, genau wie's bei den Briten war. ExpertInnen haben uns gewarnt, doch das war uns egal. Und als die Welle dann kam, fragten wir, wo kommt die denn her? Ja, als die Welle dann kam, da guckten wir nur doof. Und als die Welle dann kam, fragten wir, wo kommt die denn her? Ja, als die Welle dann kam, da guckten wir nur doof und machten wieder zu.
Das war doch geil. Ich fand's wirklich gut. Ich bin übrigens auch schuld daran. Ich habe den Song rausgesucht. Also wenn dann mich beschimpfen. So, jetzt wie versprochen ein weiteres Highlight hier in der Sendung. Wir haben unseren lieben Kollegen Mischa Lemeschko interviewt, der ja einen YouTube-Kanal hat, bei dem er aus seinem Leben als theoretischer Physiker berichtet, aber nicht nur über seine Arbeit, sondern auch über Wissenschaft im Allgemeinen, über Experimente, aber das erklärt er euch jetzt im Interview selber. Viel Spaß damit. Wir haben wieder mal einen Gast, nämlich Professor. Ich glaube, du bist der erste Professor, den wir zu Gast haben. Professor Mischa Lemeschko vom IST, vom Institute of Science and Technology in Österreich. Ich muss mal gleich mal nachfragen, das ist in Wien, oder?
Das ist in der Wien-Umgebung, das ist in der Nähe von Wien. 15 Kilometer oder so von Wien.
Du bist uns, oder wir sind auf dich aufmerksam geworden, eigentlich aus zwei Gründen. Die eine Sache ist, du hast einen YouTube-Kanal mit mittlerweile über 12.000 Abonnenten, der sich mit Wissenschaft, mit Physik, mit Wissenschaftskommunikation auseinandersetzt. Und zweitens hast du uns beim allerersten Treffen gesagt, dass du mit zwei Dingen Deutsch gelernt hast. Einmal mit deutschem Hip-Hop und mit methodisch inkorrekt. Stimmt das oder wolltest du uns nur schmeicheln?
Ja, fast. Mit drei Quellen. Also Stefan Zweig, methodisch und korrekt und deutscher Hip-Hop.
Ein Wunder, dass du nicht die ganze Zeit fluchst.
Genau, wegen uns oder wegen dem deutschen Hip-Hop. Man weiß es.
Sowohl als auch.
Ja, Flow gibt's. Bei beiden. Ja.
Du hast doch deine Tagline von deinem Video-Channel ist doch auch, so hast du dir die Physik noch nie gegönnt, oder?
Oder? Stimmst du dazu? Ne?
Ja, auf jeden Fall. Sollen wir sofort über den YouTube-Kanal sprechen oder vielleicht machen wir erstmal das Dienstliche. Du erklärst mir und uns erstmal, was du so als Professor machst, also womit du dich beschäftigst.
Okay, also ich bin theoretischer Physiker, also keine theoretische Physiker der Art wie Sheldon Cooper oder Stephen Hawking. Also ich beschäftige mich nicht mit fundamentalen Teilchen und fundamentalen Gesetzen des Universums, sondern mit ganz normalen Sachen um uns herum, sozusagen und mit Kristallen, mit Atomen, Molekülen und mit Licht, das Moleküle und Atome anregen kann. Und ich beschäftige mich insbesondere mit Molekülen. Ich bin von Molekülen fasziniert, weil sie komplex genug sind, kann man sagen. Also viel komplexer als Atome, aber nicht so komplex wie diese Materialien, mit denen man sich in Festkörperphysik beschäftigt, zum Beispiel. Und wie Moleküle mit Licht interagieren, ja, das mache ich theoretisch.
Und wie muss man sich das vorstellen? Du sitzt da mit einem Bleistift und einer schwarzen Tafel und Kreide und rechnest, oder macht man mittlerweile viel mit Computern?
Beides. Also ich persönlich bevorzuge die analytische Arbeit, aber man muss natürlich rechnen. Also am Ende des Tages muss man etwas zeichnen, einen Plot präsentieren, also Ergebnisse irgendwie, also die Zahlen präsentieren, und dafür muss man auf jeden Fall rechnen.
Gibt es da konkrete Anwendungen, an denen du gerade arbeitest, oder ist das so grundlagenmäßig?
Ja, natürlich. Zum Beispiel, wir studieren, wie chirale Moleküle mit verschiedenen Oberflächen reagieren, zum Beispiel mit Supraleiter oder mit magnetischen Oberflächen. Und damit kann man im Prinzip Enantiomer Selection machen. Also, weißt du, die chirale Moleküle kommen in zwei Varianten vor, also die linken und die rechten. Ja, und die es passiert sehr oft, dass zum Beispiel die linken Moleküle sind hilfreiche Drogen, aber die rechten Moleküle sind können einen Menschen töten.
Hoch.
Ja, also das bei Chiralität ist es sehr wichtig. Also, und alle biologischen Moleküle sind chiral. Und das unterscheiden zu können, also ein Separator zu machen zwischen den linken und den rechten chiralen Molekülen, Enantiomeren, sagt man, ist extrem wichtig. Und daran arbeiten wir auch theoretisch.
Wenn ich mache jetzt schon mal so ein bisschen die Überleitung zur Wissenschaftskommunikation. Wenn Reinhard und ich schon mal so über Wissenschaftskommunikation gesprochen haben, oder ich hatte neulich auch mal so einen Vortrag bei der DPG-Tagung über Wissenschaftskommunikation, dann kommt manchmal der Vorwurf, in Anführungsstrichen, also gar nicht so bös gemeint, sondern dann wird gesagt, naja, ihr als Experimentalphysiker habt es ja leicht, ihr könnt immer irgendwelche Experimente zeigen, aber wie will man theoretische Physik beispielsweise populär präsentieren? Würdest du da sagen, das ist tatsächlich etwas schwieriger?
Ich würde das sagen, ja, es ist schwer. Schwieriger. Es ist halt so, aber man muss sich damit beschäftigen, wie man solche Sachen deutlich zeigen kann. Ich bevorzuge den Prozess zu zeigen oder die Denkweise zu erklären. Mhm. Also was theoretische Physik ist im Allgemeinen, das verstehen viele Leute nicht. Mhm. Ja, was machen die Theoretiker? Warum braucht man Theoretiker? Ja? Es ist nicht genug. Sind sie echte Physiker? Aber das
und Reinhard und ich würden sogar sagen, ihr seid viel mehr Physiker als
ja,
wir.
Definitiv.
Ja. Und ist theoretische Physik halt Mathematik? Oder was ist der Unterschied dazwischen? Dazu habe ich auch ein paar Videos gedreht. Ja? Also, das verstehen viele nicht. Sogar die manche Physiker sogar.
Ja, du hast dazu ein paar Videos gedreht, denn das ist das, warum wir dich eigentlich heute eingeladen haben, was dich ja unique macht, einzigartig eigentlich. Du bist Professor, theoretischer Physiker, Professor und hast einen YouTube-Kanal, den du wirklich reichlich bestückst, und zwar einen populär wissenschaftlichen YouTube-Kanal. Also wir reden jetzt nicht über Vorlesungen oder so, sondern du fährst voll den Stil, den man auf YouTube fährt eigentlich bei den Videos. Ne? Wie bist du auf die Idee von diesem Kanal gekommen?
Soll ich eine ernsthafte Antwort geben oder eine höfliche, politisch korrekte?
Gerne eine ehrliche.
Ja, wir sind ja unter uns hier, also von daher gerne ja, ehrlich.
Und zwischen uns und 70.000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Also es gibt sehr viele Versuche, Wissenschaft zu popularisieren, und ich finde das extrem wichtig. Und also ich versuche irgendwie dazwischen, was zu sagen. Ja. Viele versuchen, gefallen mir einfach nicht. Viele gefallen mir, und ich respektiere sehr, sehr viele Popularisatoren. Das Problem ist, dass sogar die Popularisatoren, die ich sehr respektiere, machen nicht solche Art von Videos, die ich selber sehr gerne schaue.
Mhm.
Und also wie Quentin Tarantino gesagt hat, ja, make a movie that you yourself would like to watch, ja. Und es gibt, ich kann nichts anderes tun. Also was ich mache ist, also die Videos, die ich selbst sehr gerne schauen würde oder sogar selbst sehr gerne geschaut hätte als Student oder Doktorand, ja. Und ich versuche die Geschichte zu erzählen oder die Ratschläge zu geben, die ich selbst damals hilfreich fände oder gefunden hätte, ja.
Aber also, dann sag doch mal, was ist denn, also was, welche Videos siehst du denn gerne? Oder anders gefragt dann natürlich im Umkehrschluss, was würdest du sagen, ist typisch für deinen Kanal?
Also typisch, also Ich meinst du, welche Videos, also welche meine Videos würde ich empfehlen? Oder?
Möglicherweise auch, aber ich würde gerne so rausfinden, was ist der Stil deiner Videos? Also du sagst, manche Sachen findest du nicht so gut in der Wissenschaftskommunikation, die werden nicht gut gemacht, und manche Sachen findest du gut und so willst du auch sein. Da würde mich interessieren, was dieser Stil ist, den du gut findest.
Ja, also manche Leute sagen, manche hören das extrem oft, dass wenn du etwas, also was du gemacht hast, deine Physical Review Letters Artikel, nicht, weiß ich nicht, einem Kind, einem achtjährigen Kind erklären kannst, dann verstehst du das nicht. Mhm. Ja, und dann wurde sogar Feynman zugeschrieben, aber ich habe gelesen, dass Feynman das Gegenteil gesagt hat. Also jemand hat ihn gefragt, könnten Sie mir Ihr Nobelpreis erklären, das Quantenelektrodynamik-Nobelpreis, hat gesagt, wenn ich das erklären könnte, in ein paar Worte hätte ich sowas nie bekommen. Ja, es ist schwer, diese Entdeckungen zu machen, und es ist unmöglich, das in ein paar Worten zu erklären. Und meiner Meinung nach, was man machen soll, ist, den Prozess zu popularisieren und zu zeigen, dass Wissenschaft nicht einfach zu erklären ist, aber den Prozess ist sehr genießbar und den kann man zeigen. Und was mir nicht gefällt, ist, wenn man schreibt, zum Beispiel Quantenelektrodynamik oder schwarze Löcher oder was auch immer einfach erklärt, ja, in einem 10-minütigen Video. Das ist leider nicht möglich und das ist gut so, weil was wir genießen, ist den Prozess. Also es gibt mehr und mehr Fragen. Und was ich für meine Videos zu machen versuche, ist genau das. Also ich wähle ein Thema aus und zum Beispiel, weiß ich nicht, also Pulsare. Über Pulsare habe ich vor kurzem ein Video gedreht, also die ersten Signale von Aliens, Fragezeichen. Das ist ein bisschen Clickbait, aber ja, aber das war, sie dachten eigentlich, dass Pulsare waren die ersten Signale von Aliens, also Jocelyn Bell dachte so. Und dann versuche ich zu klären, wie das abgelaufen ist. Also was war denn der Prozess? Mhm. Also was haben sie gedacht? Und ob das Aliens waren oder nicht Aliens? Und dann was passiert ist? Ja, und also in einem Wort, den Prozess versuche ich zu zeigen. Ob ich das schaffe oder nicht, das ist eine andere Frage, ja.
Und wenn du sagst, du willst den Prozess abbilden, dann meinst du damit, du willst die Geschichte abbilden, wie sich diese Geschichte entwickelt hat oder wie also rückschauend wir zu diesem Ergebnis gekommen sind, oder meinst du mit Prozess wirklich auch die Methoden und die Fehler, die passiert sind möglicherweise, also wirklich das, was man als Wissenschaftler tut?
So alles. Also ich finde es wichtig, nicht nur die Fakten zu zeigen, also sogar überhaupt nie die Fakten zu zeigen, sondern die Attitude, also zu zeigen, wie die echten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber sprechen. Also alles, was man an der Uni lernt, ja, oder alles, was ich zeige, kann man nicht nur im Internet finden, vielleicht sogar in der Wikipedia finden. Aber wie ich darüber spreche, also was ich wichtig finde, welche Aspekte, und das ist meiner Meinung nach, was diese Videos wichtig machen kann. Oder dann gibt es andere Professoren, die andere Meinungen haben. Aber es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem, wie die aktiven Wissenschaftler über Physik zum Beispiel reden und wie die Popularisatoren, die ganz normalen Popularisatoren, professionellen Popularisatoren über Wissenschaft reden. Ja? Also sie präsentieren normalerweise Fakten. Also das wurde entdeckt, das wurde entdeckt und so weiter. Aber den Prozess oder wie Wissenschaftler darüber sprechen, zeigt fast niemand.
Also es gibt ja auch professionelle Kommunikatoren, ne? Also Leute, die gar nicht so sehr in der Wissenschaft sind, sondern mehr, also sagen wir mal, journalistisch arbeiten. Also journalistisch ist die eine Sache, aber auch Wissenschaftskommunikatoren an der Universität. Also Universitäten haben ja Pressestellen, sagen wir mal, die versuchen zu erklären und zu beschreiben, was an der Uni gerade passiert. Wie siehst du deren Bedeutung, oder anders gefragt, wie wichtig denkst du, sind tatsächlich kommunizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
Ich finde das wichtig und ich kooperiere sehr gerne mit unserer PPR-Office sozusagen. Ich finde das sehr cool, aber ich finde es sehr wichtig, dass auch die aktiven Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran teilnehmen. Mhm. Aber das muss nicht nur sein, entschuldige, ja, das kann, also, aber das muss auch sein, ich glaube.
Da schließt sich natürlich die Frage an, ist deine Hochschule darauf schon aufmerksam geworden, auf deinen Videokanal? Also haben die, oder auch auf dein Talent, erstmal Wissenschaft zu kommunizieren. Also nutzen diese, ich meine, so Reini und ich, wir sind dann ja irgendwann zu jeder Veranstaltung eingeladen worden, die es an der Uni gab, weil sie wussten, okay, die beiden können wir immer hinstellen. Sind deine Leute da auch schon drauf aufmerksam geworden?
Ja, vom Anfang an. Also schon davor wurde ich eingeladen, populärwissenschaftliche Vorträge zu halten. Zuerst auf Englisch und dann habe ich Deutsch ein bisschen gelernt und dann an den Schulen habe ich ein bisschen gesprochen. Und jetzt mit dem YouTube-Kanal. Also am Anfang waren sie ein bisschen konservativ. Ich meine, ich habe den Kanal nicht so gepusht, aber mittlerweile, also ich brauche nicht mehr kein Pushen wirklich von dieser Seite, aber ja, jetzt kollaborieren wir sehr gerne auch auf YouTube. Also wir arbeiten an eine Kooperation jetzt, an eine Collab mit IST Austria, also aber sie versuchen das zu verwenden, ja.
Aber dein eigener Kanal oder nochmal ein neues Projekt?
Nein, an meinem Kanal. Also es wird, ich habe diesen Wettbewerb gemacht, also schick mir deine Experimente.
Hm,
also
hab ich gesehen, mir,
ja. Ja, genau. Es war erfolgreich, würde ich sagen. 40 Experimente, Küchenexperimente bekommen. Und ich will noch eine Folge machen und dann wird es vielleicht im Rahmen einer Collab mit dem IST Austria sein.
Okay, ja. Das war übrigens, du, das hast du ja zu kurz erwähnt, aber ich fand das extrem erfolgreich. Ich verfolge dich ja sowohl auf deinem YouTube-Kanal als auch auf Instagram. Und also nicht nur, dass da 40 Videos von irgendwelchen Experimenten eingereicht wurden, sondern die waren teilweise wirklich gut produziert, ne? Also es waren ja qualitativ hochwertige Videos, die da teilweise eingeschickt worden sind, fand ich. Also das fand ich beeindruckend, dass du da so motivieren konntest, selber Wissenschaftskommunikation zu machen.
Mal so eine kleine Frage nebenbei, wie ist denn so das Feedback von Kollegen so aus der, Kollegen im Sinne so aus der Professorenrunde, jetzt nicht von deiner eigenen Hochschule nur, sondern so generell, wenn du auf Konferenzen bist oder so, also finden die das okay, dass du das machst, also so populärwissenschaftliche Kommunikation oder ist das eher so naserümpfen, so nee?
Wenn ich meinen nächsten Antrag für irgendwelche Grant einreiche, dann schauen wir mal, ja, was. Ja. Ich habe nur positives Feedback bekommen, sowohl von Professoren als auch von Studenten und so weiter. Das heißt, das bedeutet aber nicht, dass es nur positives Feedback gibt. Ja? Also Leute werden das einfach nicht sagen und dann, es kann auch passieren, dass ich ein Referee-Report für Grant bekomme und dass Lemeschko beschäftigt sich nicht mehr mit Wissenschaft und nur mit YouTube. Er ist halt ein Diva und kein Wissenschaftler mehr. Das mag sein, aber ja.
Also man muss ja sagen, und du bist ja wirklich, du hast gerade einen ERC-Grant am Laufen, glaube ich, ne?
Ja, ja. Ja.
Das ist, würde ich sagen, so mit das Höchste, was man als junger Wissenschaftler erstmal abgreifen kann. Ich weiß gar nicht, wird der dann irgendwann nochmal beurteilt oder darfst du auf den jetzt arbeiten und gibt es da irgendwann nochmal eine Runde, wo der verlängert werden kann oder so, wo du dann nochmal Rechenschaft schuldig bist?
Nee, du hast... Ja, Jetzt brauche ich kein Geld mehr, weil ich habe schon Unterstützung vom IST Austria, okay. Also Groupbudget und ich habe ERC und ich habe sogar ein Problem, dieses Geld auszugeben, okay. Und zu verwenden. Als Theoretiker, ja, also als Theoretiker ist es nicht so einfach und ich habe kein Problem jetzt, aber danach in 10 Jahren oder in 5 Jahren sogar, dann schauen wir mal, aber ich habe keine Angst davor. Also es ist,
ja. Wo willst du denn eigentlich mit dem Kanal hin? Also der wächst ja, wenn ich das so beobachte, der wächst erheblich, habe ich so den Eindruck. Hast du damit irgendein Ziel? Also gar nicht mal so sehr vielleicht ein Ziel an Followern, sondern thematisch oder ja, gibt es irgendein Ziel, was du mit diesem Kanal erreichen willst?
Das Ziel ist der Prozess vielleicht.
Das heißt, du bist jetzt schon angekommen, weil du bist ja mitten im Prozess, oder?
Ja, ich meine, es gibt ein Rauschen, komisches Rauschen. Was ist das?
Hier geht gerade die Welt unter. Also bei mir hagelt es gerade. Das ist das Rauschen. Da muss jetzt drüber hinwegreden.
Entschuldigung.
Kein Problem.
Es gibt kein Ziel im Sinne, also mein Ziel ist ziemlich global, also die Gesellschaft zu bilden, die Welt ein bisschen zu ändern, zum Beispiel solche Sachen weiterzumachen, wie also die jungen die Studenten motivieren, also Experimente zu Hause zu machen und sie zu veröffentlichen und also die Kommunikation zu verbessern und vielleicht also diese Stereotypen zu verändern. Stereotypen, die über Professoren gibt oder also das zu normalisieren vielleicht. Also das zu normalisieren, dass wir als langweilige Professoren YouTube-Kanäle haben könnten zum Beispiel.
Aber dafür brauchst du wahrscheinlich noch ein paar mehr Leute, ne? Sollten mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Wissenschaftskommunikation machen?
Ich glaube schon, ja. Also ich würde nicht sagen, dass das eine Pflicht sein muss, dass wer das nicht machen will oder nicht machen kann, das ist auch in Ordnung. Also Wissenschaft ist was anderes. Aber man muss das unterstützen. Also ich erinnere mich daran, ich war Doktorand, also 2007, 2011, und damals hatte ich einen Blog auf Englisch und es gab viele Blogs von verschiedenen Professoren und das war ein riesiges Thema. Darf ein Professor oder eine Professorin einen Blog schreiben? Ja? Also damals war, das klingt super komisch, ja, aber damals, also Scott Aronson zum Beispiel, also Scott Aronson, das ist ein riesiges Blog über Quantum Informatik, Information, er ist aus MIT nach Texas A&M umgesiedelt, das war Familiengründen und er hat geschrieben, Leute, das hat nichts mit meinem Blog zu tun. Ich wurde nicht aus MIT rausgeschmissen. Oh. Das war meine Entscheidung. Also das war meine Gründe, warum ich die Uni gewechselt habe. Und damals, also und das war schon, ich glaube, 2015 oder so. Und das war schon ein Thema. Also und jetzt ist es komisch. Also Leute schreiben auf Facebook, schreiben verschiedene Texte, aber die Videos, YouTube, dann Instagram, sogar TikTok sind noch nicht normalisiert, sozusagen. Also das ist noch nicht ganz normal. Also, okay, Leute finden das komisch, ja. Aber Texte sind schon normal, aber vielleicht in 10 Jahren, und das ist auch mein Ziel, dazu beizutragen. Ne?
Weil du gerade angesprochen hattest, nicht jeder muss Wissenschafts kommunizieren, da bin ich völlig bei dir, genauso wie nicht jeder ein theoretischer Physiker werden muss, also es gibt halt, jeder hat seine Talente und soll die Talente auch einbringen, aber was würdest du denn dazu sagen, wenn ich sagen würde, ich fände es gut, wenn Wissenschaftskommunikation Teil der wissenschaftlichen Ausbildung wäre, weil ich glaube, Kommunikation, Präsentation ist auf jeden Fall etwas, was dir im Leben etwas bringt, also seine Ideen rüberzubringen, sei jetzt, also das kann Wissenschaftskommunikation im Sinne von ich vermittle Wissen sein, aber kann eben auch sein, der Sales Pitch in irgendeiner Firma oder einfach nur Leute zu überzeugen, von deinen Ideen und deiner Weltsicht.
Ich hätte gesagt, ja, auf jeden Fall, aber die Frage ist, wer würde das unterrichten? Also wer kann das beibringen? Also es gibt jetzt 3 Leute, die auf diesem Podcast, aber das ist genau die Frage. Also wer könnte das beibringen? Entweder die professionellen Journalisten oder professionelle Popularisatorinnen. Das weiß ich nicht. Das ist die große Frage. Aber im Prinzip, im idealen Falle ist die Idee sehr schön. Das Geschichtenerzählen also das Storytelling ist sehr wichtig und ja, dazu habe ich auch eine Folge gedreht, das alles ist Storytelling und wir müssen das lernen irgendwie und das fehlt ein bisschen bei Naturwissenschaften. Das, also Leute glauben, dass Geisteswissenschaften, dass es Geschichten erzählen und ich interessiere mich an für Fakten, ich bin Mathematikerin oder Physikerin und ja, Geschichten interessieren mich nicht, aber Fakten außerhalb des Kontexts, sie haben keine Bedeutung, ja, man muss immer ein Narrativ geben, ja, und das muss man beibringen, natürlich, ja, aber wie kann man das da machen, weiß ich nicht.
Du bist ja auch ein bisschen durch die Welt gezogen, ne, kann man sagen, hattest da verschiedene wissenschaftliche Stationen. Siehst du Unterschiede, wenn es darum geht, beispielsweise Storytelling in der Wissenschaft, insbesondere in der Naturwissenschaft oder auch sowas wie Wissenschaftskommunikation in der Naturwissenschaft? Weil, also mir ist immer aufgefallen, dass die Amerikaner beispielsweise viel besser aufgestellt sind, wenn es um Storytelling geht. Die haben dann irgendwie nicht so Berührungsängste. Die erzählen immer irgendwelche Geschichten, wenn die ihre neuesten Resultate auf Konferenzen zeigen. Wohingegen wir Deutsche eher da so ein bisschen nüchterner sind und wirklich nur die reinen Fakten präsentieren.
Das stimmt. Andererseits würde ich sagen, dass die deutsche Gymnasiumausbildung sogar bei Physikerinnen neigt dazu, also sehr gute Geschichte zu schreiben, zum Beispiel. Also die Doktorandinnen, die ich aus Deutschland bekomme, haben sehr viele Skills, also dabei beim Schreiben. Also das ist eine andere Art von Geschichten, so ein Amerikaner, also ein Elevator Speech zu machen. Sie können das sehr gut, also sich zu verkaufen, quasi im guten Sinne. Aber in Deutschland lernt man auch zu schreiben, also das ist nicht so schlimm, würde ich sagen. Aber natürlich, man tendiert dazu, längere Sätze zu schreiben, also Thomas Mann zu imitieren, obwohl man das nicht immer braucht und nicht immer fähig ist, das zu machen. Aber ja, es gibt Unterschiede, aber wenn du mich fragst, würde ich sagen, dass das Hauptproblem ist, dass man immer nur Fakten präsentiert und nie den Prozess. Also ich als Take-Home-Message würde ich das sagen, ja.
Aber das ist ja genau wo wir zumindest finden, das sollte im Studium mehr gelehrt werden, wie man Wissen vermittelt. Also diese Art von Wissenschaftskommunikation. Dazu gehört auch, auf einer Konferenz einen ordentlichen Vortrag zu halten und nicht einfach nur die Fakten von seiner Forschung runterzuleiern, weil das passiert zumindest meiner Meinung nach auch leider viel, viel zu oft, dass die Leute sich vorne hinstellen, irgendwie auf 20 Folien ihre Fakten runterleiern und man, also wenn es nicht gerade zufällig das eigene Thema ist, das man da verfolgt, versteht man nach 5 Minuten nichts mehr. Absolut, das finde ich, find ich ein bisschen schade. Also ich erinnere mich noch an meine erste Konferenz, deshalb auch diese Geschichte mit den Amerikanern, dass es bei denen meistens ein bisschen besser ist. Da haben wir an dem ersten Tag 2 Vorträge gehört. Eins war ein Vortrag über NV-Zentren von einem Japaner, der die Folien waren voll mit Formeln, voll gepackt. Ich bin nach einer Minute, habe ich nichts mehr gerallt. Also ich wusste nicht mehr, worum es geht. Und danach kam ein anderer Wissenschaftler, tatsächlich ein Amerikaner, der ist hingegangen und hat angefangen, erstmal kurz zu sagen, was er macht und dann eine Geschichte dazu zu erzählen, wo das denn Anwendung findet und wie sie darauf gekommen sind. Also wie du schon sagst, so den Prozess beschreibt, ne, wie sie auf die Forschung gekommen sind und was sie dort tun. Und der ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Und da habe ich schon gedacht, so, das sollte man eigentlich im Studium lernen. Und ich finde es schade, dass das nicht so ist. Also zumindest war es in meinem Studium nicht so, dass wir das irgendwie nennenswert gelernt haben. Ist das bei euch anders gewesen? Oder versucht ihr da Wert drauf zu legen?
Bei mir überhaupt nicht. Also das habe ich als Doktorand gelernt, aber ich hatte Glück mit einem guten Doktorvater, kann man sagen. Ja, aber das lernt man in Russland auch nicht, ich glaube.
Ah. Wie ist denn Wissenschaftskommunikation in Russland? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon.
Ich auch nicht.
Was heißt das? Du hast das Land zu früh verlassen, um da wirklich reinzuschnuppern, oder?
Ja, also ich war 22, aber ich habe ein bisschen gearbeitet, also ich habe ein paar Artikel veröffentlicht als Masterstudent, aber nicht wirklich, also ich befinde mich außerhalb des Zusammenhangs sozusagen, also ich habe keine Ahnung, was passiert, und ich glaube, dass also Wissenschaftskommunikation ist vielleicht nicht das größte Problem oder in der russischen Gesellschaft, aber ja.
Aber du hättest dir theoretisch ja, als du deinen Kanal aufgebaut hast, hättest du ja auch überlegen können, also von meinem Gefühl hättest du den rein sprachlich auf Russisch machen können, du hättest den auf Englisch machen können, du hättest den auf Deutsch machen können. Russland, Amerika wäre bestimmt der größere Markt gewesen, oder? Also sprechen ja mehr Leute die Sprache. Wäre das nicht? Hast du da jemals drüber nachgedacht?
Russisch ist mir nie eingefallen eigentlich, weil ich wirklich den Kontext verstehe ich nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, wer meine Zielgruppe sein könnte. Okay. Und wie, also weil die Geschichte, die ich hier erzähle, also ich versuche die Ratschläge zu geben den Studentinnen, die hier studieren in Europa oder vielleicht sogar in den USA, weil es auch passend, aber wie Wissenschaft und Leben in Russland funktioniert, ist ganz anderes. Also vielleicht könnte es exotisch wirken, dass es gibt ein österreichischer Auslandsrusse oder sowas. Aber das wäre ein anderer Fokus gewesen vielleicht. Auf Englisch, das war natürlich etwas, worüber ich sehr viel nachgedacht habe und denke noch manchmal, ob ich das auf Englisch machen sollte. Also auf Englisch wäre es viel einfacher, da wir Englisch den ganzen Tag sprechen, jeden Tag. Ja. Und auch zu Hause spreche ich ausschließlich Englisch fast. Und dann, die Sache ist, dass, wenn man einen Kanal aufbaut, ist es wichtig, hervorzustehen. Ja? Es ist wirklich wichtig, anders zu sein. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, das war die richtige Entscheidung, es auf Deutsch zu machen, weil ich auf Deutsch mehr hervorstehen kann. Also ich bin wirklich untypisch als im deutschsprachigen Raum ist jemand wie ich also wirklich untypisch, würde ich sagen. Also eben auf Englisch gibt es alles. Ja? Also es gibt viele junge Professoren, es gibt viele Leute, die nicht muttersprachlich Englisch sprechen, also die meisten Leute vielleicht sprechen nicht muttersprachlich Englisch, und es gibt alles. Ja? Hier im deutschsprachigen Raum gibt es bestimmte Stereotypen, dass Professoren sind alt, langweilig und dann kann man das bemerkenswert machen, dass ich bin wirklich anders. Und last but not least mit dem Akzent auch, weil zum Beispiel auf Englisch sprichst du mit dem russischen Akzent und sagt jemand, ich hatte Vasily Ivanov von meiner Uni, er war russischer Professor, hatte denselben Akzent. Auf Deutsch veröffentlichst du ein Video mit dem russischen Akzent und dann schreiben Leute, du klingst wie die Slivki-Show oder wie die Ostboys, ja, also die Comedy-Shows, die das zum Fokus machen, das lustig machen, dass sie mit russischem Akzent sprechen und dann so weiter. Und das ist cool, dass ich zeige, dass es anders sein kann, ja. Diesen Akzent kann auch theoretische Physik bedeuten.
Das gefällt mir eigentlich schon fast sehr, sehr gut als Abschluss der Satz, dass du gesagt hast, man muss anders sein, man muss sich abheben. Das finde ich, gilt nicht nur für die Wissenschaftskommunikation und für YouTube-Kanäle, sondern auch fürs Leben im Allgemeinen. Ich glaube, das bereichert einfach unsere Welt und unsere Gesellschaft. Aber vielleicht als Abschlussfrage noch, es sei denn, Reini, du hast vielleicht auch noch was, aber ich würde dich gerne als letztes noch fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass für einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das jetzt spannend ist, sich mal deinen Kanal anzugucken. Welche Videos würdest du empfehlen? Welche, wo würdest du sagen, da guck mal als allererstes rein, da krieg ich den Eindruck, wie ich bin? Und jetzt sag nicht das nächste, weil das ist, glaube ich, sagt man immer, als Musiker sagt man immer, das nächste Album wird das Beste.
Das stimmt auch. Also die Videos, die mir gefallen und die Videos, die die meisten Views bekommen haben, sind vielleicht zwei verschiedene Sachen. Also ich habe zu 5G-Strahlung gedreht oder zu zu Chemtrails sogar, ja. Und die sind dann ein bisschen viraler gegangen.
Auch mit Gegenwind, also kamen da auch Leute, die gesagt haben, du hast keine Ahnung.
Ich habe eine Ahnung.
Ja, ich zweifle das nicht an, aber es gibt ja da draußen Leute, die glauben, wir Wissenschaftler sind alle gekauft von der Regierung und wir behaupten alle das Gleiche.
Ja, aber natürlich, und dann frage ich, okay, wo kann ich meinen Cash abholen? Also sag mir bitte. Also, natürlich, aber das ist nicht so relevant. Aber mir persönlich gefallen, also vor kurzem habe ich dieses Video über Pulsare gedreht, die ersten Signale von Aliens. Das finde ich ziemlich gut und es hat eigentlich nicht so viral gegangen oder so. Dann, ich habe ein Video über Wodka gedreht, also die Wodka-Chemie oder die Wodka-Chemie, sagt man bei euch. Und Chemie sagt man hier. Also das ist über diese Legende, dass Mendeleev, also der die periodische Tabelle gemacht hat. Also es gibt diese Legende, zumindest in Russland, dass er Wodka entdeckt hat. Also er hat erfunden, dass 40% Alkohol und 60% Wasser die perfekte Mischung bilden. Aber viele glauben daran und sich, ich habe das so eine Folge gedreht. Oder was machen Professoren den ganzen Tag, war auch eine lustige Folge oder,
ja, ich glaube, da haben wir schon einiges, wo ihr mal reingucken könnt. Ich glaube,
sowas funktioniert super.
Ja. Okay, also Reini, noch was oder?
Nö, ich habe nichts mehr.
Verbleiben wir erstmal, ne? Dann vielen Dank, Mischa, dass du dir Zeit genommen hast, als viel beschäftigter Professor. Ich hoffe, wenn die ganze Corona-Zeit vorbei ist, dann können wir uns mal auch in echt treffen und möglicherweise dann Wodka trinken, aber vielleicht auch was anderes.
Ja, also, ja, Wodka ist halt 60% Wasser.
Ja, so kann man es auch sehen, ja.
Alles Gute. Danke für die Einladung. Alles Gute.
Bis bald.
Bis bald, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Da sind wir wieder in unserer Sendung.
Wir waren doch nie weg.
Stimmt, ja, stimmt. Hätten wir so tun sollen, als wäre es live gewesen? Nein. Wir hatten das Interview voraufgezeichnet. Als Professor hat man ja nicht so viel Zeit wie wir. Nein, aber ich finde das schon echt spannend. Also es sollte mehr kommunizierende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich geben. Deswegen beobachte ich das. Ja, abonniert mal seinen Kanal, ist wirklich spannend. Also ich bin wirklich beeindruckt, mit welcher Frequenz er wirklich qualitativ hochwertigste Videos raushaut. Und ich war natürlich ein bisschen geschockt zu hören, dass er mit uns Deutsch gelernt hat. Da weiß man ja nicht, ob...
Ja, das ist so. Okay, es tut mir leid.
In seinem letzten Video, also mittlerweile ist es wahrscheinlich nicht mehr der letzte, aber von letzter Woche da hatte er das auch nochmal thematisiert, dass er mit uns ein Interview gemacht hat, aber auch, dass er mit uns Deutsch gelernt hat. Und da war ich auch wieder... ich weiß auch nicht... Man reflektiert dann irgendwie so und denkt so, vielleicht hätten wir uns doch besser ausdrücken sollen, oder? Aber es scheint ja gefruchtet zu haben, also so schlimm ist es ja nicht.
Ja.
Naja. Gut, aber das sind Einflüsse, von denen wir nie geahnt hätten, dass sie, dass wir sie haben.
Niemals.
Okay, kommen wir zum nächsten Thema, Thema Nummer 3. Egoistische Alphas. Es geht um Sozialverhalten gegenüber Mitmenschen. Das ist ja extrem wichtig, damit sich überhaupt so menschliche Gesellschaften ausbilden können und dass sie funktionieren können. Und wie großzügig oder wie hilfsbereit der Einzelne ist oder die Einzelne ist, das hängt von ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren ab und schwankt auch und beeinträchtigt sich natürlich gegenseitig. Und wir beide haben da ja erst kürzlich auch viel darüber gelernt eigentlich, weil wir ja in unserem letzten Stream ganz begeistert waren von dem Prisoner's Dilemma, was wir durchgespielt haben, was ja so ein extrem fundamentales Modell aus der Spieltheorie ist. Zwei Spieler entscheiden sich, eine Münze in einen Automaten zu werfen oder nicht. Und wenn beide diese Münze reingeben, also blind, die wissen nicht, ob der andere das tut oder nicht. Wenn beide die Münze reinwerfen, bekommt jeder seinen Einsatz zurück und eine weitere Münze. Also jeder gewinnt im Prinzip. Aber, und von daher würde man jetzt sagen, super, dann ist das Spiel ja erledigt. Jeder schmeißt jedes Mal eine Münze rein und alle werden reicher. Aber das, da ist natürlich ein kleiner Twist in diesem Spiel, nämlich du kannst auch nicht kooperieren. Du kannst,
man kann böse sein.
Und das Perfide daran ist, es nutzt dir sogar dann für den kurzen Moment. Du kannst nämlich auch keine Münze reinwerfen. Wenn dein Gegner dann eine Münze reinwirft, dann bekommst du 3 Münzen und behältst natürlich deine. Das heißt, du hast so einen leichten Anreiz zum Bescheißen oder zum nicht die Münze in den Topf werfen. Problem ist natürlich, dass dann das Vertrauen etwas leidet und man nicht genau weiß, wie dann die nächsten Runden weitergehen. Also wenn man erstmal dieses Mangel an Vertrauen reinbringt ins Spiel, dann werden die nächsten Runden, wenn man also mehrere Runden spielt, werden dann nicht angenehmer zwischen den zwei Spielern, weil man dann natürlich auf der Hut ist und sich nicht ausnutzen lassen will. Deswegen hieß das Spiel, was wir da gespielt haben, auch The Evolution of Trust, also die Entwicklung von Vertrauen. Wer das nochmal nachsehen möchte, Optisch Inkorrekt 20 oder noch besser, ihr guckt es nicht nach, sondern guckt nur in die Shownotes, wo ihr dieses Spiel findet. Und dann
spielt selbst.
Ja, haben wir aber auch in die Shownotes von dieser Sendung geworfen. Also da könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Die drei Learnings aus diesem Spiel, was wir da gemacht haben, war das, was ich gerade schon angedeutet habe. Es muss, damit sich Vertrauen ausbilden kann, muss es wiederholte Interaktion geben. Also man muss wissen, dass das Spiel weiterläuft, weil sonst hast du keinen Anreiz, überhaupt den Gegner nicht zu bescheißen. Wenn du weißt, ich spiele nur eine Runde, dann kannst du natürlich darauf angeben, kommen lassen, ihn einfach zu bescheißen, keine Münze reinzuwerfen, um zu hoffen, dass du ihn abziehst und du wirst ja nie wieder eine Interaktion mit ihm haben, also seine Wut und sein Hass wird dich nie treffen. Und
das Prinzip von Assi-Urlauber.
Stimmt. Stimmt. Assi-Urlauber, mein Gott. Ja, stimmt. Also man benimmt sich im Urlaub wie Sau, weil du kommst hier eh nie wieder hin, genau.
Ja.
Würdest du halt in der eigenen Nachbarschaft nicht machen, ja, genau. Genau, und dann gibt es mögliche Win-Wins. Also in dem Spiel muss es möglich sein, dass alle profitieren und es nicht so ist, dass wenn ich eine Münze kriege, muss dir eins abgezogen werden, weil dann würden wir auch nicht kooperieren. Dann wüssten wir halt, dass ich nur verlieren kann, wenn du gewinnst und umgekehrt. Dann würden wir nicht kooperieren. Und das Letzte ist, dass es wenig Missverstände geben muss. Aber das müsst ihr euch eigentlich lieber selber angucken. Aber das war wirklich fast noch das Faszinierendste an dem Spiel, was wir da gemacht haben. Aber warum erzähle ich das überhaupt? Weil wir noch etwas gesehen haben in diesem Spiel, was wir da gespielt haben, nämlich, dass dieses Spiel, also dieses Vertrauen haben, das ist ein extrem empfindliches System. Kleinste Änderungen der Regeln, kleinste Änderungen der Ausgangsbedingungen ändern das Ergebnis, ändern die Gesellschaft, wie die sich danach ausbildet. Also ob es eine Gesellschaft wird mit viel Vertrauen oder ob es eine Gesellschaft wird, die sich eher misstraut. Und deswegen komme ich überhaupt darauf, das nochmal zu erzählen. Erstens, weil es mir so Spaß gemacht hat, mit dir das zu spielen. Und zweitens, weil es ein bisschen zu dieser Studie passt. Wie großzügig und hilfsbereit der Einzelne ist, hängt nämlich, wie ich gerade schon gesagt habe, von vielen Faktoren ab. Und ein Faktor, den sie sich hier angeguckt haben, ist das Geschlechtshormon Testosteron. Da gab es nämlich bereits Hinweise darauf, dass das möglicherweise eine Rolle spielen kann, ob Leute kooperativ sind oder eher nicht so kooperativ sind. Das wurde hier mal untersucht. Im Gehirn geht die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und Rücksicht zu nehmen, mit einer Aktivierung von einer speziellen Verbindung einher, nämlich der temporoparietalen Verbindung. Also das ist der Übergang zwischen Scheitel und Schläfenlappen. Und diese zwei Dinge hat sich jetzt ein Forscherteam angeguckt. Shenzhen University in China. Die haben sich nämlich angeguckt, ob Testosteron eine Auswirkung auf genau diese temporoparietale Verbindung hat und ob das wiederum einen Einfluss darauf hat, wie hilfsbereit oder wie großzügig du bist. Und das haben sie veröffentlicht in einem Paper mit dem Namen Testosterone Reduces Generosity Through Cortical and Subcortical Mechanisms. Veröffentlicht in Proceedings of the National Academy of Science of the USNA, 23.03.2021. Was sie da gemacht haben, ist, sie haben erstmal 67 junge Männer aufgetrieben und das ist möglicherweise, also das ist eine Einschränkung, die man machen muss. Es geht hier erstmal nur um Männer, die sie sich angeguckt haben. Ob das Gleiche für Frauen gilt, wissen wir noch nicht. Sie haben 67 junge Männer antraben lassen und haben die Entscheidungsaufgaben lösen lassen, bei denen sie sich immer wieder entscheiden mussten, durften, ob sie einen bestimmten Geldbetrag entweder komplett für sich behalten haben oder ob sie diesen Geldbeitrag geteilt haben mit einer mehr oder weniger nahestehenden Person. Währenddessen lagen die Probanden im MRT und die Forscherinnen und Forscher haben sich die Hirnaktivität angeguckt, wo eben genau gerade im Hirn wo es fritzelt, wo gerade Aktivität ist. Und jetzt die Frage, wo kommt jetzt das Testosteron rein? Beim Teil der Probanden haben die Forscherinnen und Forscher den Testosteronspiegel erhöht, indem sie testosteronhaltiges Gel auf Arme und Schulter gestrichen haben. Und bei der Kontrollgruppe haben sie auch ein Gel aufgetragen, aber ohne Wirkstoff. Also damit wussten weder die Forscher noch die Probanden während der Durchführung, welches Gel jetzt gerade verabreicht wurde. Also klassisch doppelblind. Ist wahrscheinlich auch wichtig beim Auswerten von MRTs, dass man jetzt nicht irgendwie schon geprimed ist und denkt, aha, der hat Testosteron gekriegt. Da ist wahrscheinlich die eine Hirnregion besonders aktiv. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es Testosterongels gibt, die man sich gerade mal großflächig auf den Körper aufbringen kann. War dir das bewusst?
Oh doch, das wusste ich, ja. Ein Bekannter von mir hat sowas sogar mal verschrieben bekommen vom Urologen.
Oh, okay.
Ja. Also das Testosteronmangel kommt wohl häufiger tatsächlich vor. Ist auch so bei depressiven Verstimmungen oder so, zumindest bei Männern, eine mögliche Ursache, die wohl häufiger vorkommt, als viele Leute denken.
Ah, sehr interessant. Ja, das wusste ich nicht. Das einzige Mal, wo mir das wirklich begegnet ist, war bei der Tour de France, weil die Fahrradfahrer da manchmal sich mit Testosteron so ein bisschen anpeitschen. Ist natürlich ein Dopingmittel, darfst du nicht. Und du dann halt auch über Schmerzgrenzen hinweg gehst, glaube ich, ganz, ganz effektiv und da letzte Kräfte aktivieren kannst. Aber das kann natürlich auch nachgewiesen werden und dann bist du dran. Aber dass du das mal eben so als Gel auftragen kannst und dass das dann reingeht, war mir nicht bewusst. Aber gut, ja. Kann man sich vorstellen.
Ja, ist halt so ein Hormonhaushalt, ne, der also Hormon machen ja generell viel mit Gefühl, Stimmung und so weiter. Ja. Also daher.
Ja.
Ja.
Genau, so haben sie das hier auch gemacht. Also haben den diese Gels aufgetragen und dann wurden diese Entscheidungsaufgaben gestellt und da gab es ja unterschiedliche Menschen, mit denen sie diese Geldsumme teilen konnten. Und bei sehr nahestehenden Personen, wie Eltern, Geschwister oder Lebenspartner, haben sich die Probanden dann aus beiden Gruppen, also sowohl Testosteron als auch Placebo-Gruppe, häufig zum Teilen entschieden, wobei sich die Teilnehmer mit dem Testosteron-Gel sich geringfügig ein klein bisschen weniger großzügig gezeigt haben. Also das, was wir wahrscheinlich jetzt auch erwartet hätten, ne? Also so vorsichtig.
Ja. Ich find's erschreckend und so, so zum Thema freier Wille.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Ne? Wie sehr wir doch von der Chemie in unserem Körper abhängig sind.
Wahnsinn,
oder?
Ne? Also wir sind eigentlich nur so Roboter, die auf Chemie laufen. Ne? Also unser Programm, mit dem wir programmiert sind, ist die Chemie irgendwie. Ne? Du kippst oben was rein und dann ändern wir unser Verhalten geringfügig. Oder gar nicht mal so geringfügig, je nachdem. Das ist schon irgendwie
gruselig.
Ja, könnte man so sagen, ja. Also geringer Unterschied bei den Leuten, die dir nahestehen, Eltern und Geschwister, Lebenspartnern, aber ein richtig deutlicher Unterschied, wenn es um weniger engen Kontakt geht, also flüchtige Bekannte oder gar Fremde. Hier war das bei den Leuten, die Testosterongel bekommen haben, die waren deutlich weniger bereit auf eigenes Geld zu verzichten, damit der andere etwas bekommen hat, also der Fremde, selbst wenn die ausgezahlte Gesamtsumme in dem Fall höher gewesen wäre. Also so ein Szenario, wo du sagst, du gibst jetzt mal 1 Euro ab von deinen 10, dafür kriegt der andere 3, 4 oder so. Ne? Also da wächst sogar die Gesamtsumme an Geld, die zur Verfügung steht. Aber selbst dann sagen die Testosteron-Leute, nö, ich verliere dann ja nur, ist mir egal, ob der andere auch profitiert. Also da kommt dieses Einfühlungsvermögen rein, ne? Oder dieses, wo man sagen würde, okay, jetzt teilen wir damit the greater good, so, damit es allen etwas besser geht, ist bei denen, die Testosteron-Gel bekommen haben, geringer. Jetzt hat ja schon gesagt, die lagen auch gleichzeitig noch im MRT, die Probanden. Und da siehst du einen Effekt oder einen Unterschied zwischen den beiden Gruppen, nämlich bei den Personen, die das Placebo-Gel erhalten haben, siehst du halt, und die sich großzügiger verhalten bei den Entscheidungen, da siehst du eine deutlichere Aktivierung dieses temporoparietalen, dieser Verbindung im Gehirn. Also genau dieser Hirnregion, wo die Wissenschaftler wohl davon ausgehen, dass das die Region ist, die wir benutzen, wenn wir uns in andere hineinversetzen. Oder, also die hat natürlich noch andere Aufgaben, aber wenn wir andere Perspektiven übernehmen, wenn wir moralisch beurteilen, Situation oder wenn wir unser eigenes Handeln ins Verhältnis zu anderen Personen setzen, dann ist immer diese Hirnregion aktiv. Und bei denen im Umkehrschluss natürlich genau das gilt natürlich genau das Gegenteil. Die Testosteron bekommen haben, da ist diese Hirnaktivität nicht oder diese Region nicht so aktiv. Ja, also das ist tatsächlich schon the bottom line, das Ergebnis, genau was du schon gesagt hast. Wir sind halt fucking Monkeys in Shoes eigentlich. Also die Chemie beeinflusst unser Handeln extrem. Und das ist natürlich irgendwie schon krass, wenn wir gesehen haben, wie wichtig diese einzelnen Entscheidungen dafür auch sind, wie Gesellschaften funktionieren. Und du dann siehst, du kannst da leicht eingreifen, also zumindest jetzt in so einem Laborversuch, also du kannst ja jetzt wahrscheinlich nicht Testosteron großflächig ins Wasser kippen, um dann die Entscheidung deiner Gesellschaft umzudrehen, aber es ist schon wirklich spannend. Ne?
Sag mal so, wie man so schön sagt, 9 von 10 für Verschwörungsgläubigen sagen etwas.
Genau, ja. Ja, also kleine Einschränkungen waren jetzt nur junge Männer zwischen 18 und 25, keine Frau, das müsste man sich angucken und die Forschenden haben hier auch gesagt, was sie noch nicht berücksichtigt haben, waren die Ausgangswerte oder die tatsächlichen Testosteronwerte der Teilnehmer, also ob man da auch noch einen Zusammenhang sieht. Man hat halt nur den Menschen genommen und halt über das Gel den Testosteronspiegel angehoben, um eine gewisse Menge, aber nicht geguckt, ob die Leute an sich schon erhöhten Testosteronspiegel hatten.
Das Experiment wird mit Frauen aber auch schwierig, ne? Weil du kannst Frauen ja nicht einfach Testosteron reinpumpen.
Ich habe keine Ahnung, welche Auswirkungen das hat, wenn du mal vorübergehend so eine Testosteronsalbe nimmst. Keine Ahnung, ist das, also das baut sich doch dann vermutlich auch schnell wieder ab, oder?
Ja, wahrscheinlich schon, aber also Also es ist halt, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form dann wissenschaftliche Erkenntnis bringt, weil die Körperchemie ja auch einfach eine andere ist.
Ja, ne? Das kann sein. Vielleicht haben sie deswegen auch gar nicht erst gemacht, ja.
Ja. Ja, tja. Aber interessant.
Ja, genau. Ging mir genauso wie dir, als du gerade gesagt
und
hast.
Und erschreckend.
Ja, ein bisschen. Also, ja.
Vor allem erschreckend.
Naja. Okay, bring uns nach Hause. Wir sind ja schon lang geworden.
Dann bring ich uns nach Hause mit den Erzählungen von den Folgen der Klopapierkriege. Das ist ja was, wovon wir später mal unseren Enkeln erzählen können.
Klingt,
ne?
Klingt wie die Klonkriege.
Ja, hat auch ein bisschen was davon. Ne? So eine dunkle Geschichte, über die später kaum noch einer wirklich weiß, wie es dazu gekommen ist.
Ich habe neulich wirklich, man muss ja mit Vergleichen sehr vorsichtig sein, weil ja schon sehr üble Vergleiche gemacht wurden. Ne? Aber und ich will auch nicht die Schwere der Situation vergleichen natürlich. So ein Krieg ist was völlig anderes und die Auswirkungen waren auch völlig anders. Aber meinst du, diese Corona-Nummer, wenn die jetzt noch ein Jahr läuft oder so, das wird ja für unsere Generation sowas sein wie die Kriegserlebnisse unserer Großeltern, oder? Wie gesagt, nicht in der Dramatik, aber wir werden immer zurückblicken und sagen, da waren so 2 Jahre, wo wir nur zu Hause gesessen haben.
Ja, ich...
Oder meinst du, das verblasst irgendwann wieder und man sagt, nein. Ach ja, da war ja mal, dann stimmt, ich erinnere mich. Ich glaube, wir werden schon unser Handeln und unser Denken auch so ein bisschen anpassen. Also das jetzt als dauerhafte drohende Gefahr sehen, die immer mal wiederkommen kann und wir werden uns immer erinnern, wie wackelig dann unser Schulsystem war und so. Also das wird schon so ein Bruch sein, diese 2 Corona-Jahre oder 3 oder 4.
Also ich glaube, dass es einerseits wird es verblassen, ne, weil so, ne, man vergisst immer mit der Zeit. Andererseits werden die Folgen davon und die Änderung der Gesellschaft, also wie sich die Gesellschaft geändert hat dadurch weltweit, weil es halt so ein globales Ereignis war oder immer noch ist aktuell, wird sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen und nicht vergessen werden. Ich denke, also ich würde es nicht mit irgendwie einem Krieg oder so vergleichen, weil da müsste man von einer, also um die global gleichen Auswirkungen zu haben, müsste man sowas wie einen Weltkrieg zu, also ne, nehmen. Ich würde eher sagen, das ist so, das ist wie 9/11. Vom Ereignis her. Das ist auch was, also da war es was Lokales, was aber internationale Folgen hatte und unser Denken und Handeln und vor allem auch unsere, also alles geändert hat, ne? Von Gesetzen über Überwachung zu Reisen und Ähnlichem. Es hat halt die, ne, das Gefüge der Welt geändert, irgendwie, ne? Der internationale Terrorismus, wenn man ihn so nennen möchte. Und ich denke, so wird das sein in Zukunft, also so in 10 Jahren oder so, dass man darauf zurückblickt und sich in 10 Jahren denkt, wow, das ist schon 10 Jahre her, das kommt mir vor, als ob es vor einem Jahr gewesen ist. Und man viele Sachen, die sich dadurch geändert hat, gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm hat, dass sie sich dadurch geändert haben. Sondern die irgendwie so als selbstverständlich wahrnimmt, dass sie schon immer so waren. Mhm. So wie es jetzt mit 9/11 hat sich ja auch eine Menge, also hat sich ja auch gerade so, wenn man viel Flugreisen oder so macht, viel geändert. Ne, so was Sicherheitskontrollen und Ähnliches angeht. Das nimmt man heute, glaube ich, kaum noch wahr. Oder?
Ja, könnte sein, ja.
Aber ich glaube auch, dass es sich so ins kollektive Gedächtnis unserer Generation auf jeden Fall einbrennen
also so,
wird.
Also so diese eine Krise in unserer Generation war. Also ich glaube tatsächlich, da, von daher wird die Auswirkung schon noch sogar noch größer sein als 9/11. Du hast natürlich recht, das war so ein sehr punktuelles Ereignis, womit sich viel geändert hat dann im Nachhinein auch. Aber dadurch, dass das so lange gedauert hat jetzt, ne? Oder lange dauert mit Corona und du sagst, in der Zeit konnten wir nicht in den Urlaub fahren oder wir durften nicht so viel Kontakt zu unserer Familie haben oder so viel draußen natürlich schon sein, aber nicht Partys machen oder so. Dadurch halt noch mehr wahrgenommen wird als die große Lebenskrise, die wir durchlebt haben dann. Wenn jetzt so ein junger Mensch halt dann irgendwann auf sein Leben zurückguckt und sagt, ja, da war Also Kinder, achtet auf Pandemien, denn ich kann euch noch erzählen, so wie Opa aus dem Krieg erzählt. Damals war das, ja, ihr könnt euch das nicht mehr vorstellen. Wir durften nicht in den Urlaub fahren oder die Grenzen waren dicht damals oder wir hatten nächtliche Ausgangssperren oder so. Aber klar, also man sollte mit so Vergleichen sollte man natürlich immer mal aufpassen, insbesondere natürlich mit viel größeren Tragödien wie ein Weltkrieg. Das steht ja in keinem Verhältnis. Aber
ich weiß, was du meinst.
Aber unsere Generation ist halt auch sowas gar nicht gewohnt, ne? Also unsere Großeltern waren halt auch Hunger gewohnt oder schwere körperliche Arbeit oder was auch immer. Diese völlig degenerierte Gesellschaft, in der wir leben. Ja, man muss halt vorsichtig sein, aber für die ist das halt wirklich mal auf einmal wieder so der Moment, wo wir waren ja Kriege, sind wir ja gar nicht mehr gewohnt. Also, dass eine Gesellschaft verwundbar ist, und das ist sie ja jetzt in dem Moment, ist ja für uns gar nicht mehr, war ja gar nicht mehr zu erwarten irgendwie so. Oder damit haben wir gar nicht mehr gerechnet, dass in unserer Lebenszeit mal so sehr an allem gerüttelt wird, was wir als stabil empfunden haben.
Ja. Würde ich auch so sagen, wobei ich glaube, dass das bei jeder Krise, auch jetzt bei der Corona-Krise, es ist zwar ein globales Ereignis, aber ich glaube, wie das empfunden wird und wie das im Nachhinein bewertet wird, sehr stark auch von deiner persönlichen Lage abhängt. Weil wir haben ja schon große Sachen erlebt in der Zeit, in der wir groß geworden sind. Zugegebenerweise waren wir da noch sehr jung, aber so eine Generation, die einen Ticken älter war als wir, hat den Kalten Krieg noch volle Kanne miterlebt. Das war auch ein globales Ding, ne? Die Fronten zwischen Ost und West und die Wiedervereinigung von Deutschland. Bei manchen Leuten hat das härtere Spuren hinterlassen als jetzt bei uns. Also zum Beispiel jemand, der irgendwie, so Mitte 20 war, als Deutschland wiedervereinigt wurde und irgendwie im Osten groß geworden ist, wird die Zeit, glaube ich, komplett anders bewerten. Also, ne, wie sehr das geprägt hat oder wie sehr das im Nachhinein jetzt Auswirkungen hat oder wie auch dazu im Vergleich, sagen wir mal, diese Corona-Krise jetzt zu bewerten ist. Mhm. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass du recht hast, dass das was ist, was so im kollektiven Gedächtnis bleibt, wo wir irgendwann mal den Kindern vom Klopapierkrieg erzählen.
Genau, da kommen wir zurück zu deinem Thema.
Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, die Einleitung, die ich mir aufgeschrieben habe, ist wahrscheinlich
komplett so in die Tonne kloppen.
Ja, ich wollte, also ne, die, wie wir schon gesagt haben, die Pandemie hatte halt Auswirkungen auf unser aller Leben, ne? Hauptsächlich eher nicht so positiv, aber hier und da vielleicht auch positiv, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, wie du ja auch schon gesagt hast, ein globales Ereignis, das in vielen Ländern zwar unterschiedlich gehandhabt wird, aber trotzdem lassen sich mal in der Realität tatsächlich globale Phänomene beobachten. Und das ist ein Punkt, wo es für Wissenschaftlerinnen natürlich interessant wird, weil das eine Ausnahmesituation ist. Mhm. Also wie wir in dem Thema vorher auch schon gesagt haben, es ist immer dann interessant, wenn man von der Norm abweicht und irgendwie ein Extremer abrutscht. Und das ist ja jetzt so ein globales Extrem, würde ich mal sagen. Es gibt nicht zwingend Ausgangssperren, aber viele, also nicht überall, aber viele Leute sind zu Hause. Das Verhalten der Menschen hat sich geändert und das global, ne? Also überall wirklich.
Ja.
Und eine Sache, die sich zum Beispiel in der Pandemie global massiv geändert hat, ist das Konsumverhalten der Menschen.
Oh,
und das merke ich auch am eigenen Leib.
Echt? Überlege gerade, was ich glauben würde, wie sich das geändert hat. Also Konsumverhalten.
Ja. Also es ist nicht zwingend so, dass es mehr oder weniger geworden ist, sondern anders.
Verlagert, ne? Also du gehst zum Beispiel nicht mehr essen, auf jeden Fall, ne? Also das heißt, das Geld steht für andere Dinge zur Verfügung und du kaufst Dinge, die du jetzt zu Hause nutzen kannst. Also du kaufst dir wahrscheinlich auch weniger Surfbretter.
Weil du nicht
rauskommst.
Theaterkarten.
Theaterkarten mit Sicherheit, ja. Ja.
Ja. Also, ne, du würdest auch sagen, das Konsumverhalten der Menschen hat sich geändert, oder?
Würde ich schwer davon ausgehen, ja.
Das hat es auch. Und das Schöne oder das für die Wissenschaftlerinnen hier Interessante oder Schöne ist, erstens global, also wirklich überall, nicht nur irgendwie in einer Stadt oder so, sondern wirklich in der Weltwirtschaft hat sich das Konsumverhalten geändert. Und über mittlerweile einen relativ langen Zeitraum mit mehreren Abschnitten. Also es ist ja nicht so, dass einfach nur irgendwann was passiert ist, sondern wir haben das Ganze jetzt seit einem Jahr und es gab Ereignisse in diesem Jahr, die halt das Verhalten wieder geändert haben, beziehungsweise das Verhalten am Anfang war ein anderes als am Ende und so, und das macht es interessant.
Ja, kann ich mir also vorstellen.
Also eine längere Messreihe. Wie sich das Verhalten geändert hat, also in welcher Form sich das Konsumverhalten geändert hat, habe ich mal beispielhaft rausgesucht, kann man sehen am Aktienmarkt. Ich habe da mal drei Aktien rausgesucht, wo ich mir den Kurs seit Beginn der Pandemie mal angeguckt habe.
Amazon?
Ja, genau. Amazon, DHL und UPS.
Habe ich mir angeguckt. Ich sag mal ganz vorsichtig, drei Krisengewinner wirst du sicherlich uns hier vorstellen.
Ja, kann man so sagen. Also Amazon ist seit Mitte März, also vom 13. März ist die Aktie von 1.500 Euro auf 2.500 Euro gestiegen. Also krass, ne?
Das Schlimme an sowas ist, ne, da muss man ja eigentlich kein Genie sein, ne, um zu erkennen, in dem Moment, wo du sagst, okay, jetzt läuft hier eine Pandemie durch und besteht die Gefahr, dass wir dass wir draußen nicht mehr einkaufen können, dass dann so Versandhandel gewinnen, da muss man ja kein Genie für sein, ne? Aber nee, ich bin einfach richtig. Nicht so gepolt, dass ich in der Krise sofort denke, wie kann ich daraus Geld machen? Weil manchmal sitze ich jetzt so zu Hause und denke, sag mal, warum hast du eigentlich keine Aktien gekauft? Das ist doch ganz offensichtlich. Aber das ist einfach nicht meine erste Reaktion.
Und
wahrscheinlich, selbst wenn ich drauf komme, vielleicht kannst du uns auch noch sagen, wann die Aktie hochgeknallt ist, wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo ich noch hier im Podcast behauptet hat, das wird uns nicht treffen.
Richtig, Mitte März hat es angefangen.
Ja, genau.
Also ne, direkt, also tatsächlich am Anfang der Pandemie ging das steil nach oben. Aber selbst wenn du dran denkst, ne, selbst wenn du sagst, oh, wie kann ich daraus Profit schlagen, ist es ja immer noch ein Wetten, ne, auf die, Zukunft, wie die sich entwickelt. Ne? Aber Amazon von 1.500 auf 2.500, also jetzt alles der gleiche Zeitraum halt seit Beginn der Pandemie, so Mitte Anfang März. Letzten Jahres DHL von 22 auf 45 Euro, mehr als verdoppelt, ne? Und UPS von 85 auf 135 Euro. Also,
ich meine, irgendwie erdet uns ja auch, dass wir nicht sofort aus der Krise Gewinn schlagen wollen, so wie die CDU. Nee. Aber ein bisschen ärgert es einen, ne? Weil man so denkt, da hättest du auch selber drauf kommen können.
Da hätte man drauf kommen können, ja. Naja, aber was sehen wir an diesen drei Gewinnern? Sehr offensichtlich ist, wir bestellen alle viel mehr als vorher.
Überraschend, ja.
Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, was hat das denn für Folgen? Und zwar mal so aus Umweltgesichtspunkten. Führt das zu mehr Müll? Und wenn ja, zu welchem? Dass wir mehr zu Hause bleiben.
Das habe ich natürlich auch gedacht, als ich mal wieder was bestellt hatte und dann schickt Amazon wieder alles in sechs Kisten.
Ja.
Gute Frage. Wir hatten ja mal so ein Klimathema, wo wir uns das auch angeguckt haben, und ich hatte ja schon immer ein schlechtes Gewissen, Dinge zu bestellen, aber stellte sich ja raus, das Bestellen an sich ist nicht das Problem, ne? Also wenn es um CO2 geht, weil es besser ist, es fährt ein DHL-Wagen hier durch die Straße und verteilt die ganzen Kisten, als wenn alle Leute in die Stadt fahren, um sich da Zeug zu kaufen. Ja. Aber Papiermüll ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschichte, was damit passiert. Aber ich bin gespannt. Ja, darum geht's da in dem Paper, was du vorstellst.
Genau, darum geht's. Und zwar haben sich den Aspekt ein paar Forscherinnen angeguckt, wie hat sich da der Müll entwickelt. Und die haben daraus ein Paper gemacht. Das ist erschienen in Science of the Total Environment am 20.02. Und das trägt den Titel COVID-19 and Waste Production in Households, a Trend Analysis. Also, ne, wie ist der Abfall-Output der durchschnittlichen Haushalte? Und jetzt nicht nur Menge, sondern auch was für ein Abfall produzieren wir? Dazu haben sie Umfragen gemacht in verschiedenen Ländern. Also das Paper hat auch ganz viele Autoren und Autorinnen aus Großbritannien, Deutschland, Brasilien, Portugal und so weiter und so weiter. Also viele. Insgesamt wurden 200 Probanden aus 23 Ländern befragt zu ihrem Konsumverhalten.
Okay.
Das, also da muss ich sagen, finde ich, ist eine anständige Anzahl, 200 Leute. Allerdings ist dann wieder so der Punkt aus 23 Ländern, ne, das heißt keine 10, also so im Schnitt keine 10 aus einem Land und daraus dann hochzurechnen auf das komplette Land, ja, finde ich ja schon wieder ein bisschen hart, ne, aber einen Trend kann man trotzdem sehen. Befragt wurden Leute aus Portugal, Brasilien, Kanada, Bangladesch, Neuseeland, Vietnam und noch weitere. Also wie gesagt, 23 Länder insgesamt.
Zumal das ja wahrscheinlich auch stark von der ökonomischen Ausgangslage ausgeht. Na, jemand, der gerade bankrott geht, weil er seinen Laden nicht mehr aufsperren kann, der wird wahrscheinlich nicht jetzt fröhlich mehr konsumieren oder anders konsumieren, sondern vielleicht gar nicht mehr oder sich stark einschränken.
Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass da die Stichprobe größer ist, aber
ja,
sei es drum.
Ja,
ne?
Ja, okay. Ja.
Trotzdem konnten sie hier ein paar Dinge sehen, die sich halt über Ländergrenzen hinweg als globaler Trend abgezeichnet haben. Einer ist, dass 45% aller Befragten angegeben haben, mehr verpackte Lebensmittel zu kaufen und häufiger sich Essen liefern zu lassen.
Mhm. Okay.
Ist jetzt auch nicht so verwunderlich, ja, aber 45% finde ich schon hart. Und jetzt kommen die interessanten Punkte, und zwar haben die sich das auch zu unterschiedlichen Zeiten angeguckt, und zwar zu Beginn der Pandemie, in der ersten Welle, konnte man sehen, dass vor allem haltbare Lebensmittel gekauft wurden.
Ja? Prepping.
Ja, genau, wir erinnern uns an die leeren Nudelregale, ne? So das klassische Hamstern. Ja. Jetzt lacht man drüber, ne? Weil, also, beziehungsweise jetzt sagt man so, ja, damals, vor einem Jahr, ne? Die Situation an sich hat sich ja eigentlich kaum geändert in dem Jahr.
Ja, nur unsere Bewertung wahrscheinlich der Situation ist eine andere geworden, ne?
Richtig, also die war damals ja auch nicht schlimmer, als sie jetzt heute ist. Also, ne, abgesehen davon, dass wir jetzt irgendwie einen Impfstoff am Horizont haben und so. Und ne, aber trotzdem, also Infektionszahlen sind ähnlich und ne, die Supermarktanzahl ist auch immer noch die gleiche und so. Aber zu Beginn der Pandemie hat man klassisches Hamstern beobachtet. Ne, also die Leute haben haltbare Lebensmittel gekauft und also ne, der Grund dafür ist halt gewesen, oder mögliche Gründe dafür sind gewesen, dass plötzlich eine neue Situation da war, ne, unangekündigt, Leute eine gewisse Ungewissheit hatten, wie wird es denn jetzt weitergehen, so plötzlich, und damit eine Angst vor Lebensmittelknappheit. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir zum Beispiel irgendwie massig gehamstert haben, Nudeln ohne Ende oder so. Aber wir haben auch so zu Beginn der Pandemie, als es so war, so, ja, guckt mal zu, dass er nicht so oft einkaufen geht, haben wir auch so einmal unsere Vorratskammer so aufgemacht und so reingeguckt, so, ja, für eine Woche reicht das Dicke, was wir hier haben, ne? Und als wir dann einkaufen gegangen sind, haben wir auch irgendwie gesagt, so, ja, okay, nehmen wir mal irgendwie, wenn wir dann mal einkaufen gehen, nehmen wir noch eine Dose Bohnen mit und ein Paket Nudeln oder so, ne?
Ja.
Trotzdem sind ja auch so komplett irrationale Sachen passiert, wie dass Leute da mit Einkaufswagen voll mit Nudeln rausgegangen sind. Also die Welt geht unter.
Ja.
Man hat halt über alle Befragten hinweg gesehen, dass gerade zu Beginn der Pandemie vermehrt halt haltbare Lebensmittel gekauft wurden. Wie gesagt, mit entsprechender Begründung. Über 80% der Befragten aus Norwegen und 40% der Befragten aus Vietnam haben angegeben, zusätzlich Trockenware gekauft zu haben. Also beispielsweise Nudeln. Ne?
Mhm.
In Italien hat man Mitte März, also zu Beginn der Pandemie, einen Anstieg um 30% bei den verpackten Lebensmitteln gesehen. Und einen Anstieg beim Kauf von Brot um 80%.
Warum Brot? Also
keine Ahnung. In Deutschland haben die Leute doppelt so viel Kartoffelprodukte gekauft. Also
witzig, in der Krise, ne? Gehen wir zurück zu den, ja, Klischees. Deutsche, ja, essen, genau, Kartoffeln.
Kartoffeln. Ja, also Kartoffeltrockenprodukte, ne? Also so ein, wie hat sich eigentlich die Funny-Aktie entwickelt? Also, ja, also man sieht schon so ein klassisches, also wenn man so möchte, Prepping ist zu viel gesagt, aber so, ne, man plant schon ein bisschen am Anfang, weil man ist halt verunsichert. In den USA war der Anstieg an verpackten Lebensmitteln, die gekauft wurden, sogar noch krasser, da waren es 90% mehr als im Jahr davor.
Wow, okay.
Ja. Interessant ist jetzt der Punkt, dass ich ja schon gesagt habe, dass man sich einen längeren Zeitraum jetzt angucken konnte mit verschiedenen Stadien. Wir hatten ja noch die zweite Welle, falls du dich erinnerst. Mhm. Die wir für beendet erklärt haben, damit die dritte Welle dann, ne? wie der Linus so schön sagte. Wir müssen die zweite Welle für beendet erklären, damit wir die dritte nicht verpassen. fand ich sehr treffend. In der zweiten Welle ist das nicht passiert. In der zweiten Welle gab es ja wieder einen Anstieg, ne? Es gab wieder Einschränkungen und so weiter. Da sind die Leute aber nicht vermehrt einkaufen gegangen und haben verpackte und haltbare Lebensmittel gekauft.
Ist das dann schon so ein Gewöhnungseffekt, dass man sagt so, ja, das, ja, ist ja beim letzten Mal auch gut gegangen, also da braucht das.
Genau, die Situation ist nicht neu, es ist weniger ungewiss und man weiß so, das passt. Ne, also die Versorgungswege sind sicher und ich werde auch in 2 Wochen noch meine Packung Nudeln kaufen.
Wir brauchen
können.
Nicht so viel Klopapier. Das,
ja,
war wirklich,
genau,
das Absurdeste. Ja.
Ja. Was allerdings weiterhin zu beobachten war, dass die Leute immer mehr Essen bestellt haben, also sich Lebensmittel liefern lassen, anstatt einkaufen zu gehen.
Mhm.
Bei den Briten und den Vietnamesen gab es da einen Anstieg von einem Drittel beziehungsweise 60%.
Cool.
Also deutlich messbar.
Also
dass
ich,
die Leute
ich,
sich
bei
Lebensmittel
uns auf jeden Fall auch.
Lassen.
Wir haben auch mehr bestellt. Ich glaube aus zwei, also nicht so sehr, weil wir jetzt, also wahrscheinlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir gerade das Haus renovieren und manchmal einfach keinen Bock hatten zu kochen mehr oder keine Zeit mehr,
ja,
hatten zum Kochen. Ich glaube, das hatte nicht so sehr was mit, wir haben keine Lust einkaufen zu tun. Aber der zweite Aspekt, der ist wahrscheinlich wirklich ein Pandemiegrund, dass du so gesagt hast, support your local Pizzabude. Dass du halt, ja, sagst so, denen geht es halt gerade auch schlecht und deswegen bestellst du da etwas mehr. Also wir haben auf jeden Fall mehr bestellt.
Ja, wir, also weiß nicht, fertiges Essen aus Restaurants und so eher nicht, aber so Lebensmittel, also hier und da mal also so Versanddrogerie oder so, dass man irgendwie sich ein Paket Linsen oder sonst was noch bestellt hat, das haben wir auch gemacht, also das haben wir früher nicht, also beziehungsweise wir haben auch darauf geachtet, wenig einkaufen zu gehen generell,
ja,
also so einmal
auch, ja,
in der Woche einmal einkaufen zu gehen und ansonsten auch dann tatsächlich, wenn irgendwas noch fehlte, eher mal was bestellt zwischendurch, was sie sonst halt nicht gemacht haben. Das Ganze hat natürlich Folgen global. Und zwar gab es dadurch einen starken Anstieg beim Verpackungsmüll. Und bei, das ist jetzt interessant, nicht nur beim Verpackungsmüll, sondern auch bei Essensresten.
Okay.
Weil die Leute mehr Essen eingekauft haben, als sie eigentlich brauchten.
Und dann wird das irgendwann weggeschmissen, wenn das jetzt nicht gerade,
ja,
haltbare,
genau,
Nudeln sind. Ah, okay.
Genau, wenn ja, oder es wird halt gekocht. Also die Leute haben generell mehr zu Hause gekocht. Also häufiger zu Hause gekocht, als irgendwie essen zu gehen oder sich was liefern zu lassen. Und damit fällt natürlich auch Biomüll an.
Mhm.
Also Essensreste im Wesentlichen. Und
wo haben sie die Daten jetzt eigentlich her? Haben sie die abgeleitet?
Befragung.
Ja,
also
okay,
aus den Befragungen.
Ja.
Das heißt, ich finde, Befragung ist ja immer, also als jemand, der im Labor steht, Messgerät hat und irgendwas messen möchte, finde ich Befragung immer schwierig.
Ja.
Ja, genau, befremdlich. Aber es ist halt, ne, das einzige Mittel, das man in so einem Falle dann hat und auch eins, das ja durchaus eine gewisse Methodik entwickelt wurde, um halt Effekte wie schlechte Erinnerungen oder ähnliches rauszufiltern. Mhm. Also es ist ja nicht einfach, dass man sich überlegt, ach komm, wir fragen mal, sondern die werden ja auch entwickelt, solche Befragungen.
Ja, natürlich.
Ja, und so. Aber trotzdem, es ist irgendwie befremdlich. Für uns wahrscheinlich hauptsächlich. Ein weiterer Effekt, also warum es wohl zu vermehrten Bestellungen von Essen gab, zum Beispiel aus den Restaurants und so, ist, dass die Leute mehr essen in der Pandemie. Die Menschen leiden nämlich psychisch an der Pandemie, halt an mangelnden sozialen Kontakten. Das hat also hat gut die Hälfte hat angegeben, dass sie aufgrund der mangelnden sozialen Kontakte mehr gegessen hat und mehr als die Hälfte glaubt, zugenommen zu haben.
Hm.
Und in Großbritannien konnte man auch sehen, dass ein Drittel, also das, oder zumindest hat es ein Drittel angegeben, dass sie aufgrund der mangelnden sozialen Kontakte mehr Chips und Alkohol gekauft haben. Also häufiger halt abends bei einer Serie vom Fernseher versackt, dabei ein Bier und eine Tüte Chips.
Ne? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Klar, muss morgens nicht früh raus, kommt noch dazu.
Dann genau.
Kriegt im Homeoffice keiner mit, ob du da leicht einen verkatert am Schreibtisch sitzt. Ja, auf jeden Fall, klar.
Also die Pandemie hat unmittelbare Folgen. Also auf den Konsum, der hat sich geändert und dadurch auf den Abfall, den wir produzieren. Es ist mehr Abfall in gewissen Kategorien, wie Verpackung und Essensreste. Und das zu sehen, dass man das jetzt wirklich messbar hat, ist interessant für die Abfallentsorgung generell in Städten und Kommunen und so. Weil das ist ja nicht einfach nur deine Tonne, die du rausstellst, sondern das ist ja was man auch planen muss. Ne? Weil so ein Müllwagen hat nur eine gewisse Kapazität. So eine Müllverbrennungsanlage oder Deponie hat auch nur eine gewisse Kapazität. Und wenn sich jetzt global, also ne, wie es hier so schön, wenn man hier so schön sagen kann, der kleine Haushalt macht auch Mist. Wenn halt viele, viele Haushalte ein bisschen mehr Mist machen, kann das bei den Entsorgungsabläufen irgendwann zu Engpässen führen, ein Problem werden. Und damit war die Pandemie zumindest für diesen Zweig so ein bisschen so ein Test, also wie so ein Belastungstest.
Aber nebenbei doch auch für die andere Seite der Verwertungskette, also da, wo der Einkauf stattgefunden hat. Also aus so einem Supermarkt musst du erstmal lernen, zu reagieren auf die geänderten Wünsche, oder? Also wenn die jetzt feststellen, wir brauchen viel mehr Nudeln oder die Nudelhersteller sogar, ne? Wenn die jetzt sehen, okay, da kommt so eine Gesundheitskrise. Ja gut, also das scheint sich ja beim zweiten Mal nicht mehr so durchgesetzt zu haben.
Genau.
Dann für die erledigt sich das natürlich jetzt erstmal, aber
aber das ist planbar. Ne? Also im schlimmsten Fall hast du halt nicht genug Ware da und verkaufst halt nichts. Ne? Machst keinen Gewinn oder so.
Ja, okay.
Bei dem Abfall, der ist einfach irgendwann da. Ne?
Das stimmt, ja.
Das ist halt ein Problem. Also ich finde es super interessant, dass man das sind so Auswirkungen, über die ich mir nie Gedanken gemacht hätte, dass man, dass so eine globale Krise für manche Zweige unseres gesellschaftlichen Lebens dann, an die man nicht denkt, ne, sowas wie Abfallentsorgung, sowas wie ein Stresstest ist.
Mhm.
Das hat mich so ein bisschen erinnert an Wasserversorgung in den USA beim Super Bowl, wenn alle in der Pause pinkeln gehen.
Ja.
Ja, das war Thema Nummer 4. Die Folgen der Klopapierkriege.
Gut, dann sind wir durch eigentlich mit den regulären Themen. Können wir uns nochmal zurückblicken und uns fragen, was wir gelernt haben?
Wir haben gelernt, dass wir das Leben auf der Erde nicht nur Meteoriten, sondern auch Blitzen zu verdanken haben, denn die haben den Phosphor auf die Erde gebracht.
Das stimmt. Du hast uns gezeigt, wie genau wir mittlerweile die Anziehungskraft messen können und hast uns damit überrascht. Ja, das jetzt wollte ich sagen, dass es gar nicht mal so genau ist oder dass es gar nicht mal so einfach ist, so sollte man es wahrscheinlich sagen.
Dann haben wir noch gelernt, dass es Testosteron zum Auftragen gibt und uns das zu egoistischeren Menschen macht.
Das ist wahrscheinlich
mehr Testosteron, mehr egoistisch,
das
oder?
Das stimmt, ja.
Kann man das so zusammenfassen?
Das ist rezeptpflichtig, das Testosteron, oder?
Ah, okay. Ja, wahrscheinlich. Ja, gehe ich mal
aus. Nee, weil ich mich gerade mal fragen wollte, da hätte ich schon wieder fast Bock auf einen Selbsttest. Also mal hier so meine klassischen Berge. Also ich habe ja hier im Ruhrgebiet habe ich ja keine Berge, aber ich habe Halden, die relativ steil sind und wo ich dann so Bestzeiten habe. Ich würde ja gerne mal probieren, mir da so ein Gel auf die Beine zu schmieren und dann zu gucken, ob ich die Dinger schneller hochfahren kann.
Aber wahrscheinlich kommst du dann oben auf dem Berg an, aber mit einem Vollbart.
Vollbart und Glatze, ne, oder? Also
ja,
das
ja,
ist
genau.
So, da ist auch irgendwie die Haare fallen aus. Ja, wahrscheinlich. Und in Thema Nummer 4 hast du uns die Folgen der Klopapierkriege aufgezeigt, nämlich das veränderte Konsumverhalten, was wir Menschen an den Tag legen, wenn so eine Krise auf uns zukommt. Gut.
Ja.
Dann haben wir noch einen kurzen Schwurbel, den wir erwähnen müssen. Gefühlt wisst ihr das alles schon, weil ihr uns ungefähr 400 E-Mails und Nachrichten auf Twitter, Instagram, überall geschickt habt zu dem Thema, weil das ein wenig rumging. Es ist aber allerdings auch ein sehr netter Schwurbel, muss ich sagen, und insbesondere ein interessanter für uns. Es geht um den Wasservitalisierer der Schweizer Wassermatrix AG. Und das ist ein toller Schwurbel aus zwei Gründen. Erstens haben wir beide, Reini und ich, relativ früh von den aktuellen Entwicklungen zu diesem Gerät mitbekommen, weil Hörer, ich glaube, es war tatsächlich Hörer aus der Amateurfunker-Szene uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass es dieses Gerät gibt, dass das in einem Frequenzband sendet, was den Funkamateuren überhaupt nicht gefällt und dass die eine Klage anstreben. Also das haben die uns vor, ich habe versucht, die E-Mail nochmal rauszufinden, aber ich habe es in diesen Mengen, die wir mittlerweile kriegen, leider nicht mehr gefunden, aber das ist bestimmt ein Jahr her oder vielleicht auch ein halbes Jahr oder so. Aber seitdem war ich gespannt, was daraus wohl wird. Also deswegen war schon mal dieses Schwurbel sehr interessant für uns. Und zweitens, weil es zeigt, wie erfolgreich Schwurbel vom Markt geklagt wurde. Leider nicht aus Gründen, die wir immer so anprangern, dass Schwurbel halt
so Abzocke
ist, sondern in dem Fall ging es halt lediglich um die technischen Details dieses Wasservitalisierers. Also, worum geht's? Schauen wir uns das mal an. Also, wenn man sich die Homepage anguckt, dann ist da wieder das volle Bullshit-Brett zu lesen auf der Wasserwelt. Der Wasserwelt, so das Bullshit-Brett der Wasserwelt, was diese Wassermatrix AG da abfeuert. Also, wofür ist das gut? Also, du hast irgendwie so eine Handsonde und mit dieser Handsonde kannst du Wasser energetisieren und damit, Achtung, Bingo-Spieler, haltet euch bereit, die Selbstheilungskräfte des Körpers stärken. Und ja, wie geht das? Natürlich, indem das Wasser hexagonal strukturiert wird. Bingo!
Also wie auch sonst.
Der Scheiß, der immer da ist. Warum?
Ich wollte gerade sagen, wer kennt sie nicht, die hexagonal dichteste Wasserform? Ne?
Ich musste nochmal nachgucken, weil ich hatte schon wieder vergessen, was war nochmal hexagonales Wasser? Ist wirklich das, worüber wir neulich auch wieder gesprochen haben, dass die Wassermoleküle ja so unterschiedlich geladene Enden haben, ne? Also Wasserstoff positiv geladen, Sauerstoff negativ und dann sind die so hakenförmig oder so geknickt, sagen wir mal, die Wassermoleküle und wenn du die dann negativ an positiv anpinnst, dann kannst du so hexagonale Strukturen erzeugen und das ist dann die Geschichte, die dahinter steckt. Und das ist wirklich, also das ist halt Schwachsinn, weil diese Wasserstoffbrückenbindung, die sich da ausbildet zwischen positiv und geladenen Teilen des Wassermoleküls, die ist halt so schwach, dass sie quasi in Bruchteilen von Sekunden natürlich ständig sich neu orientiert und anordnet und deswegen ist das halt Schwachsinn, was diese Schwurbler da zum hexagonalen Wasser sagen. Ganz zu schweigen von dieser steilen These, dass hexagonales Wasser halt für den Körper gut ist. Warum auch immer. Ne? Also, naja, aber gut. Also ich glaube, die Argumentation, ich habe dann nochmal versucht, warum ist denn hexagonales Wasser überhaupt gut? Ich glaube, die Argumentation war, weil dieses quasi kristallin angeordnete Wasser dann frei von Verunreinigungen sein muss. Denn der perfekte Kristall hat keine Verunreinigung. Und deswegen ist dieses Wasser so gut für den Körper. Aber da packst du die nur an den Kopf, wenn du dir das dann hörst.
Ja, aber das tue ich durchgehend bei diesen ganzen Schwurbelkram.
Ja.
Also da das muss man auch glauben wollen.
Ja,
ne?
Ja, ja, also, natürlich, klar, natürlich. Das darfst du nicht zu weit hinterfragen. Und zwar auch das Funktionsprinzip dieses Wasserenergetisierers, denn der basiert, ach, Zitat von der Webseite, auf Grundlagentheorien von Nikola Tesla und einem...
Natürlich, wer sonst? Boah, der arme Tesla, ne?
Ja, der rotiert im Grab die ganze Zeit. Und einem Herrn Lakowski, der mir jetzt nicht so bekannt war, der wohl einen Multiwellenoszillator hergestellt hat, irgendwo zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und damit glaubte er wohl, hochfrequente elektromagnetische Wellen erzeugen zu können. Wobei, das hat das Gerät wahrscheinlich wirklich noch gemacht. Aber was er behauptet hat, war, dass er damit alle möglichen Krankheiten besiegen konnte, weil er irgendwelche intrazellulären Prozesse anstoßen konnte. Und damit konnte er dann auch, also hat er behauptet, Krebs bekämpfen und alles Mögliche. Das wurde aber natürlich nie nachgewiesen und gezeigt. Das sind also alles nur heillose Behauptungen. Aber zurück zum Gerät. Das Gerät basiert jetzt genau, also diese zwei schwurbeligen Theorien, das ist ja immer schön, ne? Die packst du einfach zusammen. Also Lakowski mit seinem elektromagnetischen Schwingung und ich habe mal irgendwas über hexagonales Wasser gehört, dann nehmen wir doch einfach so eine Sonde, packen die in Wasser und strukturieren Wasser um. Also warum auch immer diese elektromagnetischen Wellen das tun sollten, aber ist auch egal. Und genau da hat diese Wassermatrix AG in die Scheiße gegriffen, weil sie Ärger gekriegt haben von der Bundesnetzagentur. Die haben sich nämlich das Gerät mal angeguckt und haben es geprüft und gemessen. Und die Bundesnetzagentur ist ja unter anderem dafür zuständig, dass Geräte, die auf den deutschen Markt kommen, die Frequenzen, die bestehenden Frequenzen nicht stören. Denn du willst ja Frequenzen haben, auf denen beispielsweise die Polizei funkt oder Funkamateure funken oder was, wofür auch immer diese sauberen Netze brauchen. Und da kann halt nicht jeder kommen und sagen, ich habe hier ein Gerät, das auch Wellen aussendet, sondern dann wird erstmal geprüft und das haben die auch gemacht und haben dann halt festgestellt, dass dieses Gerät, dieser Wasservitalisierer, eine fehlerhafte Konformitätserklärung besitzt. Aussendungen erzeugt und damit für den deutschen Markt, so wie es verkauft wird, gar nicht zugelassen ist. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, was das überhaupt bedeutet, also welche Konsequenz jetzt diese Firma gezogen hat. Die haben jetzt offensichtlich nur lediglich die Bedienungsanleitung angepasst und ihre Webseite angepasst. Genau. Und da steht jetzt, auf dem deutschen Markt darfst du das Ding so nicht betreiben, also du musst es abschirmen. Das heißt, und du als Kunde darfst dir dann Gedanken machen, wie du dieses Ding dann abschirmst, damit
ja, verdammt, damit das heißt, sie verkaufen das genauso weiter und niemand kümmert sich drum am Ende.
Man könnte irgendwie ein bisschen hoffen, dass die Leute da ein bisschen abgeschreckt sind, wenn da sowas noch steht und Abschirmung klingt ja auch schon irgendwie so unangenehm. Also, aber wahrscheinlich ist das der Punkt, die werden das weiterverkaufen. Und das ist eigentlich das Erschreckendste oder erstmal das Erfreuliche an so einer Klage ist, die Leute müssen, glaube ich, dann auch mal offenlegen, wie viel von diesen Geräten haben sie eigentlich in Deutschland verkauft. Das ist mal hochinteressant, weil man da mal Zahlen kriegt. Aber leider ist das auch genau das Erschreckende an dieser Geschichte. Dieses Gerät kostet... Erstmal muss ich, dieses Gerät kostet 8.000 Euro. Das ist eine Elektrode, die du in Wasser reinhältst und die dann irgendeine elektromagnetische Schwingung erzeugt. Das kannst du für, keine Ahnung, 100 Euro wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber 50 Euro kannst du das Ding bauen. Wahrscheinlich noch viel weniger. Ja, ich weiß nicht, was da drin ist. Deswegen behaupte ich das jetzt, ohne da jemals reingeguckt zu haben. Dieses Scheißgerät kostet 8.000 Euro. Und das wurde in Deutschland 2.400 Mal verkauft. Jetzt kannst du 2.400 mal 8.000 rechnen und kommst auf eine Summe, die ist erschreckend.
Wie oft wurde das verkauft?
2.400 Mal. 8.000 Euro bis über 19 Millionen Euro, die diese Firma umgesetzt hat mit dem Geld.
Wahnsinn. Alter, wieso kann man mit so einer Scheiße so viel Geld machen und mit ehrlicher Arbeit nicht?
Und das ist halt,
wenn ich was Ehrliches produziere, ne, also wirklich was Ehrliches im Sinne von... irgendwas, ne? Sei es, ich baue, was weiß ich jetzt, ich baue Gameboys um, ich baue Beamer oder produziere Podcasts oder so, da werde ich nie, also ich muss sehr, sehr lange sprechen und basteln, bevor ich in die Nähe dieses Betrags komme.
Und die schrauben dir da einen Schwachsinn zusammen, der noch nicht mal funktioniert, nicht mal ansatzweise funktioniert, der nicht mal Wirknachweise hat, sondern nur Erfahrungsberichte von irgendwelchen Kunden, die damit zufrieden sind. Und die verdienen da Millionen mit. Und das ist, das nochmal wirklich als Botschaft an die Leute, die uns manchmal sagen, lasst die Leute doch, es schadet ja nichts. Das sind 19 ja. Millionen Euro, die von verzweifelten Menschen genommen wurden, die sich irgendwelche Hoffnungen machen für Therapien, die sie befürchten, woanders nicht mehr zu bekommen. Also die wirklich Angst und Verzweiflung empfinden wegen ihrer Krankheit, wegen ihrem Leiden. Und die dann dieser Firma da in ihrer Verzweiflung so viel Geld zuwerfen. Das ist schon, finde ich, wirklich moralisch hoch verwerflich.
Mehr als 2400 Mal vom Verbrauch. Nur in Deutschland.
Nur in,
ne?
Deutschland, ja. Und das ist gar keine deutsche Firma. Ne? Also kannst du davon ausgehen, dass du in Österreich und der Schweiz auch noch, also weil wahrscheinlich ist der Kernmarkt schon Deutschland, weil da einfach mehr Leute
sitzen.
Die sitzen in der Schweiz.
In der Schweiz, okay.
Aber wer weiß, vielleicht verkaufen die auch weltweit. Also, scheint ja zu funktionieren.
Wie hieß die Firma?
Wassermatrix AG.
Wassermatrix
AG. In den Shownotes habe ich, glaube ich, auch die Webseite. Ah, ne, habe ich nicht. Ich wollte.
Wassermatrix CH, ja, aber das kann man ja, ne, Wassermatrix AG kann man sich auch merken.
Braucht man aber auch nicht.
Wahnsinn.
Es ist schon, also, echt schon übel, ne? Also ist ja schön, dass du jetzt das Gerät so wird, ist nicht mehr. Also verkaufen dürfen sie das immer noch in Deutschland, du darfst es nur nicht verwenden, aber naja.
Ja, das ist so wie viele andere Sachen, die man in Deutschland kaufen, aber nicht verwenden darf, ne? So
ja.
Wie Blitzerwarner.
Ja, genau.
Und, ja, also. Ja,
schlimm, ne?
Gut. Ja. Ist es. Die machen übrigens auch Tagesseminare und sowas.
Ich weiß, ja, ich habe mir die Webseite natürlich ganz begeistert angeguckt, weil ich so begeistert bin von den Leuten.
Rechtliche Hinweise.
Gut, ja. Sind wir durch, oder?
Ja. Ja.
Achso, Hausmeisterei haben wir noch ein bisschen, ne? Du hattest, wir haben doch zwei Sachen in der Hausmeisterei.
Achso, ja, Moment, warte, wir muss ich mal kurz die Shownotes aufmachen. Wir haben in der Hausmeisterei, und zwar, wir wurden nominiert für den goldenen Blogger. Das haben wir auch schon vertwittert. Ich weiß nicht, wie das ist, ob das eine, du sagst, das ist eine Online-Abstimmung kommt.
Ich hatte
da
nur gesehen, in manchen
Tragen,
Kategorien
oder?
Steht auf der Webseite, in manchen Kategorien gibt es Endverbraucherabstimmung, so heißt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und in manchen Kategorien nicht. Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Kategorie wir sind und ob wir euch als Minkorrekt Army nochmal losschicken müssen. Wir würden so gerne einfach mal einen Preis gewinnen.
Wir sind in der Kategorie Bestes Wissenschaftsblog.
Tja, guck an. Und
ja.
Ja, also wir schauen mal, was da kommt. Irgendwie die Preisverleihung ist irgendwie Ende April. Es wäre natürlich für uns sehr schön, wenn wir da mal was gewinnen.
Ich würde mich sehr freuen.
Ich mich auch. Ich würde mich auch super freuen. Wenn wir nochmal verzweifelt an euch appellieren müssen, verzeiht es uns. Vielleicht gerne mal was gewinnen. Genau.
Wobei ich muss dir sagen, ich finde so, also bei Preisen generell, also bei sowas finde ich Jurypreise sinnvoller als Publikumsabstimmungspreise. Weil letzteres ist am Ende ein Beliebtheitswettbewerb, wer die größere Community mobilisieren kann. Bei einer Jury ist aber, also eigentlich ist es immer, also hier und da auch problematisch, bei einer Jury stellst du dir ja die Frage, wer ist denn in der Jury?
Ja, natürlich, klar.
Also,
ja.
Ach, alles egal. Wir wollen gewinnen.
Genau, erstens wollen wir gewinnen. Und zweitens könnte man aber auch, versöhnlicher könnte man auch sagen, im Prinzip können wir uns auch schon freuen, dass wir auf dieser Shortlist sind. Da sind ja jetzt drei Leute nominiert und wir freuen uns darüber, ob das jetzt gewinnt oder nicht, ist auch egal. Aber mit dieser Loser-Haltung haben wir auch noch nie was gewonnen.
Ja, stimmt. Das, ein renommierter Preis.
Genau. Den wollen wir mal haben, ja.
Wäre schön. So, die andere Sache, jetzt wo wir Fame sind, schrauben wir natürlich unser Angebot zurück. Nein, so ist es nicht. Dank den vielen Zuschauern und so weiter haben wir es ja geschafft, mit unseren Livestreams bei Twitch endlich den Affiliate-Status zu erreichen, was dazu führt, dass wir mehr Möglichkeiten haben, mit euch zu interagieren, dass ihr uns dort unterstützen könnt, wenn ihr möchtet, dass wir euch Emojis, genau, wir wollten immer noch Emojis basteln, da haben wir noch nicht so wirklich viel Feedback zu bekommen, aber das führt auch dazu, dass wir den Livestream in Zukunft nur noch auf Twitch streamen, nicht mehr auf YouTube parallel, sondern die Aufzeichnung des Streams parallel, die Aufzeichnung des Streams 24 Stunden später auf YouTube veröffentlicht wird. Allerdings wird, wie gesagt, der Livestream nur noch auf Twitch sein, und falls jetzt irgendjemand sagt, aber ich habe kein Twitch, Twitch ist eine Website. Man muss es nur anklicken und das war's.
Ja, und wer jetzt auch darauf keinen Bock hat, der kann es dann ja bei YouTube nachgucken. Aber ja, das war für uns sowieso, wir konnten bei YouTube nicht mehr live in den Chat gucken und da Fragen beantworten. Wir haben nur noch bei Twitch in den Chat geguckt.
Genau.
Das macht alles für uns etwas einfacher. Und wie gesagt, als Affiliate bei Twitch darf man auch gar nicht mehr parallel auf anderen Plattformen. Deswegen müssen wir uns da entscheiden. Genau.
Ja.
Jetzt ist mir gerade noch irgendwas eingefallen. Ach so, apropos Stream. Nicht nächsten Montag, sondern wir verschieben auf nächsten Mittwoch oder so, ne? Oder? Du hattest doch irgendwie... Ah nee, das war die nächste Sendung. Nächster Podcast.
Chaos.
Ne? Scheiße. Jetzt...
der nächste Livestream geht noch. Danach, genau, am Ostermontag. Die nächste Minkorrekt-Folge wird später erscheinen, weil über Ostern gehe ich dank Schnelltests Teile meiner Familie besuchen, weil sich da auch noch der Todestag meiner Mutter jährt. Und daher verschiebt sich die Folge ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt dafür alle Verständnis. Aber ich gehe fest davon aus, weil das haben eigentlich immer alle.
Osterdienstag will eh kein Mensch eine Folge hören.
Richtig.
Frühestens Mittwoch hört man dann die Folge. Aber wir nehmen sie wahrscheinlich dann erst Mittwoch auf und machen das dann Donnerstag oder so. Ne? Aber ihr werdet es ja merken. Fällt ja in euren Podcatcher.
Richtig.
Das war Minkorrekt Folge 187 vom 23.03.2021. Und wir gehen raus mit einem Musikstück Totally Fixed Where We Are. Eine Parodie oder ein Coversong von Total Eclipse of the Heart. Genau, wieder Corona-themed, aber das passt ja. An was anderes können wir ja kaum noch denken hier. Mach's gut, bis bald.
Tschüss.
Third lockdown. 2021 and it's a little bit lonely, no one's ever coming round.
Third lockdown.
2021, we bet we'd all be outside, but I'm still listening to the sound of the tears.
Third lockdown.
Every day I'm treated like I offer room service, but they mess it in the blink of an eye.
Third lockdown.
Every now and then we get a little bit terrified of when we think she's gonna let fly.
Third lockdown, time flies.
Struggling to tell the days apart.
Third lockdown, time flies.
Feels as if we're only at the start,
but we've grown a lot in heights. There's no way.
Get in the car. There's nothing we can do. We're totally fixed where we are.
Once upon a time we went hiking for miles. Now we can't be asked with apart. Nothing we can say. We're totally fixed where we are.
Nothing we can say, we're totally fixed where we are.